Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Oh.
Ich bin Ingo Quentler, wie immer. Und heute, ja, letzte Woche wurde der Orbit angekündigt, glaube ich, letzte Woche war es. Und heute sprechen wir über unseren Enjoy Your Orbit, der durch den Deister, am Steinhuder Meer, durchs Weserbergland und so weiter geht. Im Detail, also auch wieder wie letztes Jahr mit vielen Tipps und Tricks, wo gibt es was zu trinken, wo startet ihr am besten, welche Startpunkte gibt es?
Ist nicht der Anfang von dieser Sendung, da ist unser normaler Smalltalk wieder dran,
ja.
Aber als Hauptthema, wenn ihr diesen Orbit fahren wollt und ein paar Tipps haben wollt, die gibt es heute.
Ja, als Hauptthema sind eigentlich immer die Picks, ne? Aber
Ingo
vor den Picks.
Ingo hat schon wieder einen Pick, er sagt, denn da kannst du dich drauf freuen, da wird super. Dann
ja.
Denke ich mir, aha.
Ja, ja, das ist, jetzt habe ich welche. Hatte eine Zeit lang, im Winter hatte ich gar nicht so viel, aber im Moment habe ich einen relativ großen, habe ich eine kleine To-Do-Liste, was die Picks angeht. Tatsächlich, kleiner Tipp für alle Zuhörer, die immer nur die erste halbe Stunde hören, hinten reinschalten macht auch immer Spaß. Das ist auch eigentlich immer nochmal ganz lustig, die, was wir da so haben. Sonst dazu gibt es noch so ein paar andere kleine Sachen. Wir reden über einen Reifentestdreh, den wir gemacht haben. Ohne hoffentlich zu viel zu spoilern, weil das Video kommt am Sonntag. Ich rede über, also zwei Videos habe ich gedreht, P-Rope und IGS 320. Eins davon ist auch schon online. Und eine schöne Tour mit Videobegleitung habt ihr letzte Woche gemacht.
Lastenfahrrad.
Das ist geplant für übernächste Woche wahrscheinlich irgendwie zum
Release. Alles veröffentlicht wird.
Wie auch immer. Also da seid ihr mit dem habt ihr Bikepacking mit den Lastenfahrrädern gemacht. Und auch da nicht zu viel spoilern, aber es lief alles nicht geplant. Also es war super, aber es lief alles nicht nach Plan. Ja, und das war es eigentlich, ne? Das war so das, was wir so hier an zu besprechen haben. Also die Sendung heute nur eine halbe Stunde, wie immer.
Genau, wie immer.
Fangen wir an, würde ich sagen, mit dem WTB-Dreh, oder? Den haben wir letzte Woche gehabt. Ich sage jetzt WTB-Dreh, weil wir WTB Dichtmilch und WTB-Reifen hauptsächlich getestet haben.
Naja, also der Punkt an der ganzen Sache ist, wir sind ja große Tubeless-Fans. Das wissen viele Leute von euch. Wir haben da schon ganz, ganz oft drüber geredet, werden da auch nicht müde, darüber zu reden. Und wir testen halt auch ziemlich intensiv diese Dichtflüssigkeiten. Ihr habt das alle schon mitgekriegt. Wir haben letztendlich zwei Sorten sehr oft getestet und auch darüber berichtet. Das ist dann einmal diese Stance-Dichtmilch und einmal die Makov-Dichtmilch, und da haben wir ja die unterschiedlichsten Videos schon produziert. Und es gibt einen neuen Player, was die Dichtmilch angeht, das ist dann WTB. Und da gibt es ein paar Faktoren, die mich wirklich angesprochen haben. Denn aktuell ist es ja wirklich immer die gleichen Fragen, die auch Endkunden haben. Ja, wie oft soll ich die Milch wechseln oder Latexallergie und was man nicht alles so für Gespräche mit den Kunden hat. Und ganz wichtig ist, dass es halt, das können wir ja mal spoilern, das ist halt künstlich hergestellt, kein Naturlatex, und das hat natürlich dann handfeste Vorteile. Und wie das immer so ist bei Dichtmilchdreh, ja, wir testen das dann ja auch immer, was passiert, wenn ich da ein Messer reinsteche, Nägel, Scherben, ja, was passiert da eigentlich?
Das Scherbenbrett hat der ein oder andere Hörer ja schon mitbekommen von der letzten Sendung. Das
genau.
Haben wir ja zumindest schon mal in die Kamera gehalten.
Ja, aber auch Nagelbretter haben wir diesmal vorbereitet. Also viele Nägel reingehauen, das Brett dann so mit so einem flüssigen Estrichausgleich mit so einer Betonmasse vergossen. Und das würde ich jetzt ja hier mal nicht spoilern, was das Ergebnis war. Das würde ich ja mal abwarten.
Nee, genau. Aber die Dichtmilch ist halt ein anderes Konzept auch. Also ist auch sichtbar ein anderes Konzept. Also es ist, ich weiß gar nicht, ich würde es gar nicht dickflüssiger nehmen, aber es ist tatsächlich eine Dichtmilch, wo man sagt, wenn man dran riecht, nicht, dass man anfängt, die zu trinken. Also die riecht jetzt nicht streng, das ist, finde ich, erstaunlich. Also es riecht halt tatsächlich einen leicht süßlichen Geruch. Und ja, das ist so eine Mischung aus Fasern und Kristallen, die dann reagieren. Und das ist halt ein komplett anderes Prozedere als bei den anderen Dichtmilchen, die ich zumindest so kenne, wo es eher darum geht, ich glaube, dass das mit der Luft reagiert und
genau.
Dann abdichtet. Hier ist es genau. So, die Fasern und die Kristalle, die reagieren dann bei so einem Loch, und das dichtet halt dann auch ab, wenn eben keine Luft kommt, also wenn man durch Nässe fährt und solche Sachen.
Und es ist nicht ammoniakhaltig, das wollte ich noch sagen.
Genau.
Das ist auch immer ein Thema, wo viele Leute sagen, boah, das geht gar nicht.
Und die Fasern kann man sogar sehen. Das sind tatsächlich so kleine, was das jetzt ist, weiß ich nicht, ob das irgendeine Naturfaser ist oder was das überhaupt für Fasern sind, weiß ich nicht. 2 Jahre Entwicklungszeit und das kann man ja schon spoilern, dass die Dichtmilch funktioniert hat in unseren Tests schon mal. Ne? Auch wenn wir ein bisschen Arbeit brauchten, um überhaupt Löcher reinzukriegen. Das ist die Reifen heutzutage und Tubeless ist ja auch.
Das ist natürlich auch.
Das ist krass.
Dann würden wir das Video ein bisschen spoilern, aber dann machen wir das so ein bisschen hier für die Podcast-Hörer als extra Bonus, die den Podcast hier durchstehen mit uns. Es ist erstaunlich, wie gut das alles funktioniert. Es ist ja, wenn man denn live so einen Test macht und wir haben nun wirklich alles gegeben, ne? Also wirklich alles gegeben, diese Löcher da rein zu kloppen und auch wirklich das alles zum Versagen zu bringen. Boah, ist das krass. Also du musst dir ja schon wirklich Mühe geben, dieses Laufradsystem zum Versagen zu bringen. Und das ist auch immer,
naja.
Wir können das ja hier im Podcast sagen, wir sind auch, glaube ich, wir waren doch beide auch wieder von der Socken, wie gut das heutzutage alles funktioniert. Also das ist
nicht. Fürs Video war es schlecht. Nein, es war trotzdem gut, es ist trotzdem super spannend. Also weil wir haben ja auch das Reifen aufziehen nochmal, ne, mit Erklärung.
Genau,
ja, immer wie mal zieht wieder. Man Reifen auf und dass das heutzutage, also wir sind ja jetzt auch an so einem Punkt, wo das erwachsen wird, wo du wirklich das hinbekommst, das Reifen aufziehen ist nicht mehr so, dass du hinterher irgendwie zum Arzt musst, weil der Daumen kaputt ist. Du, es hält alles irgendwie dicht. Du hast tatsächlich, ja, also das ist ja meine Erfahrung, egal mit welcher Dichtmilch, es ist am Ende so 4-5 Jahre ohne Panne, seitdem ich Tubeless fahre. Ich hatte Pannen in den letzten 4-5 Jahren, aber das war mit dem Schlauchreifen. Und jetzt habe ich noch einen Laufradsatz, den ich mal fürs Open Upper damals als Rennradlaufradsatz gefahren bin, der seit 2 Jahren nicht mehr bewegt wird, weil ich gar, also der jetzt auch zum Verkauf steht. Also den muss ich jetzt irgendwie mal sehen, dass ich den loswerde, weil das Thema Schlauchreifen ist vorbei. Ich fahre, also habe ich letztes Mal auch erzählt, wie ich mit den 28 mm Reifen 10 Kilometer über gröbsten Schotter in Portugal irgendwie gelandet bin und das Ding geht und geht nicht kaputt. Also das ist schon echt krass. Also es ist echt cool. Also die noch nicht auf Tubeless sind, es ist wert. Ich habe aber auch tatsächlich Freunde, also einen Freund von mir, wo ich auch gesagt habe, Mensch, eigentlich könnten wir ja diese Schotterpassagen fahren, aber du fährst ja noch normal mit Schläuchen, weil es auch mit felgengebremsten Fahrrädern und sonst wie. Es ist auch, wenn du felgengebremst unterwegs bist, glaube ich, auch nicht so einfach, jetzt irgendwo einen Laufradsatz herzubekommen und schon gar nicht für wenig, für kleines Geld. Und wenn du irgendwie gebraucht was kaufst, dann ist die Technik vielleicht noch nicht so optimiert, wie sie aktuell ist. Also wenn du, geht nur mit Scheibenbremse, wenn du wirklich sagst, du wechselst das System. Also
wir haben hier, warum auch immer, du hast gesagt, du brauchst das später noch, den neuen Laufradsatz von Campagnolo, Levanta heißt der, ist jetzt nach dem Schamal gekommen als in Anführungsstrichen mittelpreisiger Carbon-Laufradsatz oder höherpreisig, je nachdem, wo man das so ansiedeln will, als Gravel-Laufradsatz von Campa, das ist gerade auch hier.
Mhm. Ja, es steht hier im Hintergrund. Also
das sind natürlich auch Systeme perfekt für Tubeless geeignet, der ganze Kram.
Du hast das Laufrad schon gesehen ohne Reifen?
Ja.
Weil der hat ja gar keinen, da braucht man ja gar kein Felgenband mehr.
Genau. Also es ist halt auch einfach, du merkst, es ist, also du hast das schön gesagt mit, die Technik ist erwachsen geworden und das kann man jetzt schon sagen über Tubeless.
Na, der hält ja hier auch schon wieder die Luft, ohne dass er
Dichtmilch
drin hat. Ne? Das ja. ist, den brauche ich nachher für meinen Pick.
Kannst du dich schon mal drauf freuen. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen verwirrt, was dein Pick denn heute ist.
Ja. Ja,
ich habe auch einen schönen Pick, über den ich mich freue.
Ja, aber ja. Wir haben haben wir, wie gesagt, wird glaube ich, wieder ein richtig schönes Video mit einem tollen Test. Wir haben jetzt nicht die Reifengeschwindigkeit wie beim letzten Test getestet, sondern es ging.
Ja, und ich denke, es ist halt schön, auch wirklich 3 unterschiedliche Dichtflüssigkeiten, Dichtmittel im Sortiment zu haben oder die wir halt ausgiebig getestet haben. Und dann ist für jeden da die richtige Variante dabei. Wie gesagt, ich bin jetzt komplett umgestiegen auf WTB-Dichtmilch und werde auch natürlich dann einen Langzeitbericht abgeben können.
Genau, weil das konnten wir natürlich nicht sagen, was ist nach einem halben Jahr, was ist nach einem Jahr. Genau. Und was das Besondere halt auch ist, dass wir diesmal eigentlich 5 unterschiedliche Fahrräder da stehen hatten, auch die wir schön. Getestet haben. Ne? Genau. Von Rennradreifen bis hin zu fetten Mountainbike-Reifen.
Genau.
Was hatten wir denn genau nochmal? Wir hatten das Mind als Rennrad.
Wir hatten dein Upper mit 37 mm Reifen, 700C. Wir hatten ein Open Wide mit 650B, mit Byway, 47 mm Slicks. Wir hatten das Specialized Hardtail Mountainbike von mir mit 29er, richtig fetten Mountainbikes, und wir hatten ein Lastenfahrrad. Ja. Das Lastenfahrrad wollten wir jetzt den Aufzieh- und Reifentest nicht machen, weil mit dem Lastenfahrrad bin ich am nächsten Tag auf diese berühmte Tour gegangen ich sehe die Bilder auch zum ersten Mal hier.
Ja, im Hintergrund.
Mit André sind wir halt die Ginko Lastenfahrräder gefahren, haben halt eine lange Tour gemacht, ist ja auch Teil des, was wir heute besprechen, ne? Mhm. Ja, das war auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine lange Tour machen mit dem Lastenfahrrad, gab es auch schöne Kommentare zu, gehen wir nachher drauf ein.
Gut, dann habe ich zwei Drehs mit Matze zusammen gemacht bei uns am Kronsberg. Angekündigt hatte ich das, glaube ich, schon. Einmal den IGS,
Tacho.
Genau, den IGS Tacho, den IGS 320 von IGP Sports. Ganz interessant in den Kommentaren auch, der ein oder andere kannte die Marke auch schon, hat die schon benutzt.
Okay.
Und ich bin da ja, die haben auch andere Geräte, also es gibt jetzt auch einen IGS 630 ganz neu, den habe ich zumindest zum Testen mal da liegen, den haben wir jetzt noch nicht im Shop aufgenommen. Auch ein schönes Gerät, für 190 € wäre das der Preispunkt. Aber in dem Test ging es jetzt, oder in dem Video ging es jetzt hauptsächlich mal um den 320er. Der kein Ersatz für irgendein Element Roam oder irgendein Garmin ist, was Streckenführung und so weiter angeht. In der letzten Sendung ja schon mal drauf angesprochen. Deswegen brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, aber schaut euch das Video ruhig mal an, weil in meinen Augen ist das nach wie vor der beste Pendeltacho. Es gibt wohl einige Kommentare, haben gesagt, na, es gibt was Ähnliches von Sigma Rox 4 oder so Ähnliches. Kann man ja hier auch mal erwähnen. Die wohl auch ganz brauchbar sein sollen, habe ich jetzt selber nicht getestet. Aber für mich ist ja eigentlich der größte Schlüssel bei diesem Tacho, ich habe den jetzt ja auch am Lastenfahrrad immer zum Pendeln dran, ist ja einfach Start drücken, fahren, Stopp drücken, zu Ende. Und was uns im Video, das ist ganz witzig, der Outtake ist gleich am Anfang des Videos, aufgefallen ist, wenn ich den nur zum Pendeln nehme,
dann kannst du ewig damit fahren.
Ja, dann haben wir mal gerechnet, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück jeden Tag, sind dann irgendwie 5 Stunden pro Woche bei 72 Stunden Akkulaufzeit. Dann habe ich mal runtergerechnet, ja, lass es doch nur 60 sein, ne? Vielleicht sind es nur 60. Dann hast du 5 Stunden pro Woche, 60 durch 50, was kam denn da raus? 3 Monate? Nee, 4 glaube ich sogar. Hab ich mich da schon verrechnet. Ich meine, ja. Am Ende kamen wir auf 4 Monate Akkulaufzeit.
Ja. Kann man die ganzen Pendelfahrten aufzeichnen. Und das ist ja auch ein fairer Preis dafür, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, und tatsächlich bin ich auch mal so einer, der seinen Wahoo, damit bin ich vorher auch manchmal rumgependelt, mal auch gerne an dem Rad dran lässt, wenn er absteigt. Ich habe es auch schon geschafft, jetzt mit diesem Peak Design Handyhaltung, habe ich es auch schon geschafft, dass ich mein Handy dran gelassen habe.
Da kann ich auch über die Tulpenfahrt, hätte ich fast gesagt, über die Lastenfahrrad eine schöne Story erzählen.
Jedenfalls
freue ich mich schon drauf.
Das Gute ist, wenn ich meinen Helm mit Lautsprechern aufhabe, dass ich gemerkt habe, als ich in den Baumarkt reingegangen bin, habe ich gemerkt, oh, irgendwie
das hört Handy
der Podcast hört auf zu spielen. Oh, das Handy hängt noch am Lastenrad. Also, und deswegen bei diesen 70-Euro-Dingern, also nicht, dass ich Lust habe, dass ich den da vergesse und der mir weggeklaut wird, aber dann wäre es nicht so ganz Dings, nicht so ganz schlimm. Aber erstaunlich. Immer noch erstaunlich, dass ein Gerät eigentlich alles kann. Temperatursensor drin, Barometer drin, irgendwas habe ich noch vergessen. Also
naja,
Sensoren kannst du koppeln.
Routing-mäßig halt nicht perfekt, aber genau. Eben sehr gut, was die Akkulaufzeit angeht. Und ist halt du hast den perfektesten Anwendungszweck, hast du natürlich schon gesagt, durchs Pendeln. Und der zweite perfekte Ansatzzweck ist ja, wenn du eine ganz wichtige Fahrt hast und sagst, ich brauche ein Backup. Mein Lieblings-Backup ist ja dann diese Uhr. Die halt ewig lange hält, aber wenn ich jetzt das zum Beispiel, ich möchte ein sehr günstiges Backup haben, ein Klassiker ist ja immer, du fährst sowas, was wir mal gemacht haben, Trondheim Oslo, diese Fahrt darf auf gar keinen Fall nicht aufgezeichnet sein, oder die Eroica, oder deine Lieblingsurlaubsfahrt.
Ja, oder so ein Orbit.
Oder
wo ein Everesting. Wo du sogar 2 Tage unterwegs sein könntest.
Genau, ne? Dann hat man da vielleicht einfach die absolut sichere Bank.
Ja, was leider nicht geht, was ich probiert habe, ist War denn meine Idee, Pendeln als eine Fahrt tagsüber zu nehmen? Wenn du aber ausschaltest, speichert er die Fahrt und wenn du sie anlässt, dann piept er die ganze Zeit im Flur rum. Also das funktioniert nicht so gut. Und tatsächlich ein kleiner Nachteil, der jetzt bei mir beim Pendeln egal ist, weil ich abseits der Straßen unterwegs bin, überwiegend zumindest, du kriegst halt kein Garmin Varia dran. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich am Überlegen war, den so im Alltag auch auf dem Rennrad zu benutzen. Vor allem für die Fahrten, wo ich sage, ich fahre jetzt mal gemütlich, ohne auf meine Leistung und ohne Puls und sonst wie.
Ja, aber Garmin Varia ist ja auch.
Aber so ganz ohne Garmin Varia, wenn du dann Straßen hast, fände ich auch schade. Man könnte, ich habe glaube ich irgendwann mal, ich habe diese kleine Head Unit vom Varia, die könnte man dann noch mitnehmen, aber das wäre dann auch schon wieder zu viel. Das ist so das Einzige. Da noch ein Varia dran, wäre schon, dann wäre es auch perfekt, als den als ersten Akku, als ersten Fahrradcomputer zu nutzen bei mir. Na, so ist es halt bei mir Backup und halt Pendelgerät. Ich weiß, habe aber jetzt auch mitbekommen, dass einige von unseren Hörern den auch schon gesagt haben, ist ja geil zum Pendeln. Mhm. Strava-Anbindung.
Ja, dafür ist es ja unser Tipp.
Und ich lade dann einmal die Woche nur die Fahrten hoch. Ne? Ich drücke immer auf Pause, Stopp, Pause und dann irgendwann connecte ich das mit der App, werden die Fahrten automatisch hochgeladen, dann hat man die zumindest mal getrackt. Zweites Video, was ich gemacht habe, was vielleicht noch spannender ist, weil das für mich auch spannend war, war das P-Rope, der P-Rope Textilspeichenlaufradsatz. Das ist ein, den haben wir auch bei uns im Shop gelistet. Wir haben uns entschieden damals für einen Gravel-Laufradsatz, P-Rope in Verbindung, weil der letztendlich P-Rope ist nur die Speiche und die liefern das dann aus mit verschiedenen Felgen. Und so haben wir es auch bei P-Rope direkt bezogen. In unserem Fall mit einer Duke-Felge, World Runner heißt die, glaube ich. Und ich bin das schon gefahren, also seit 2-3 Monaten habe ich das auf meinem Upper mit Conti Terra Speed bin ich das gefahren und habe dann schon gemerkt, dass es sich toll fährt. Ne? Also es ist ein angenehmes Fahren, ein schönes Abrollverhalten, schön komfortabel, und habe mir dann immer vorgenommen, irgendwann mal den direkten Vergleich zu machen. Da war immer Kackwetter, es war zu kalt, Entschuldigung. Ja. Und witzigerweise habe ich ja einen MCFK-Laufradsatz, also der P-Rope war der Laufradsatz zum Testen, MCFK ist mein eigener, auch mit Conti Terra Speed, gleiche Reifen und so weiter. Habe immer gesagt, irgendwann muss ich den mal im Wechsel fahren und deshalb haben wir jetzt im Rahmen dieses Videodrehs da am Kronsberg mit Matzes Hilfe dann auch gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ich fahre jetzt mal den P-Rope und zwar am Kronsberg richtig Kopfsteinpflaster, ein bisschen Schotter wieder Kopfsteinpflaster und auch ein kleines Stück gerade Asphalt. Eigentlich ein richtig geiler Rundkurs, um Gravel, Kopfsteinpflaster und normalen Asphalt zu testen. Also es ist eigentlich prädestiniert dafür, also auch wenn wir in Zukunft mal Reifentests machen. Und dann wirklich zu sagen, zack, Boxenstopp, Reifenwechsel, den MCFK mit Speichen drauf, dass die gleiche Strecke wiederfahren. Und dann habe ich schon gemerkt, und das ist ja die eine Sache, und dann merkt man schon, oh, ist der komfortabler oder ist der mit den Speichen weniger komfortabel. Dann aber ganz wichtig, nochmal den Test machen von dem in dem Augenblick weniger komfortablen Mitspeichen wieder in den komfortableren ohne, also mit den Textilspeichen, um dann nochmal auszuprobieren, ja, habe ich mich getäuscht oder ist der jetzt wirklich wieder komfortabler? Und da habe ich es wirklich festgestellt, dass zumindest in Sachen Komfort das mit der Textilspeiche nicht doof ist. Mit dem Disclaimer, dass die MCFK-Felge natürlich eine andere Felge ist gegenüber der Duke-Felge und man nicht genau weiß, ja, weiß nicht, was du dazu sagen würdest. Ich würde jetzt sagen, dass auch eine Felge mehr Komfort haben kann, die eine als eine andere, ne? Weiß ich nicht.
Kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich glaube natürlich ist es immer, du hast ja den gleichen Reifen gehabt mit dem gleichen Reifendruck, das ist ja schon mal ziemlich wichtig, dass da
ist. Habe ja ich sogar exakt eingestellt.
Genau, da ist ja schon mal ein Riesenfehlerpotenzial drin. Wenn eine Felge ungefähr die gleiche Bauhöhe hat, da würde ich jetzt nicht, also wenn du jetzt eine ZIP 808 vergleichst mit einer ganz flachen Felge, ja, dann da glaube ich, geht das natürlich schief, weil dann die Felgenhöhe natürlich etwas vom Komfort schon wegnimmt, weil das ja im Prinzip, kann sich ja jeder vorstellen, ein massives Bauteil ist und die Speichen dann auch kürzer werden. Ich würde gar nicht so viel, glaube ich, auf die Felge gehen. Ich denke natürlich schon, dass eine Textilspeiche, wenn sie denn die Möglichkeit gibt, Flex zu geben, weil sie aus Textil ist, Also ich denke da an so Werkstoffe für dieses hier Dyneema, was auch diese, wie heißen sie, die Fallschirmspringer benutzen, was jetzt auch in vielen Fahrradschuhen benutzt wird, ne? Also ein Spannstoff oder hier von DuPont gibt es, glaube ich, auch so eine Fasern. Wenn die etwas geben können, dann ist da die Elastizität natürlich drin. Angefangen mit Textilspeichen würde ich jetzt mal nicht sagen, aber Faserverbundstoffe mit Aramid und dann auch Kohlefaser haben wir mal Lightweight. Und die Laufräder zum Beispiel geben keinen Müh nach. Die sind halt so hart vorgespannt, da ist nichts mit Elastizität. Da ist das Gefühl.
Aber da ist das Carbon doch, ist das nicht laminiert, die Carbonspeiche?
Genau.
Also die dadurch ist sie ja hochfest wahrscheinlich.
Hochfest, genau. Und das ist jetzt bei diesem P-Rope, was du hast, das ist ja auch noch verwoben. Also man könnte sich das ja vorstellen, so wenn man das mal in Nahaufnahme macht. Ich weiß nicht, ob du das im Video drin hast.
Es ist geflechtet, habe ich mir sagen lassen.
Geflochten.
Glaube ich. Oder habe ich es jetzt falsch schon wieder im Kopf? Irgendwer hat
glaube ich, geflochten. Oder verwoben.
Bei Strava habe ich irgendwie geflochten geschrieben und irgendwer hat gesagt, nee, stimmt nicht, ist was anderes, ich weiß aber nicht mehr, was es war.
Dann
vielleicht finde ich das auf die Schnelle noch.
Dann ist es verwoben. Ist ja jetzt auch nicht wichtig, Ingo. Das ist ja gar nicht wichtig. Ja. Also man kann sich das ja grob optisch vorstellen. Es sieht halt aus wie ein Zopf. Brauchst du jetzt nicht googeln. Also
nein, ich höre dir zu, ich gucke trotzdem mal, weil irgendeiner hat das Schlaumeier-mäßig dazu geschrieben.
Und was halt ziemlich gut ist, wer versteht, wie Speichen belastet werden in einem Laufrad. Eine Speiche ist ja gar nicht auf Druck belastet, also ihr könntet das ja verstehen, ihr habt eine Macaroni oder eine Spaghetti, nehmt eine Spaghetti und ihr würdet die Finger zusammendrücken, dann würde ja die Spaghetti auf Druck reagieren, das geht nicht. Also die würde dann brechen. Wenn du aber eine Spaghetti versuchst, in beide Richtungen zu ziehen, dann hält die schon ganz schön viel Kraft aus. Und ein Laufrad, wenn man sich das jetzt vorstellt, du sitzt auf dem Rad, du hast Gewicht auf praktisch auf den Achsen drauf und so, dann hast du immer eine Zugbelastung auf den oberen Speichen, auf Zug, aber du hast nie eine Druckbelastung unten auf den Speichen, im unteren Bereich. Und dann dreht sich das Rad, dann kommen die Speichen von oben, kommen in eine Entlastung. Und die Speichen, die sich wieder nach oben drehen, die kommen dann wieder in diese Zugbelastung. Und jeder weiß das ja, alles was an, also wenn der Begriff Faden oder irgendwas kommt, das ist ja perfekt auf Zug. Ganz, ganz banal kann man sich das ja jetzt, wenn man es jetzt nicht noch einfacher vorstellen will, du lässt einen Drachen steigen, hast eine dünne Schnur, da man kann der Drachen viel Luft ab und zerreißt nicht, ne, der Faden oder eine Angelschnur oder irgendwas. Aber natürlich funktioniert eine Angelschnur nicht auf Druck. Ne? Das ist ja ein Knäuel, ist ja klar. Und, oder jeder Zwirn, den du hast, ne? Also ist ja klar, den kann man nicht einfach zerreißen.
Ja. Ja, also ich hab's,
von daher denke ich mal, dass das schon, dass du dir das nicht einbildest, dass der Laufradsatz da einen besseren Flex hat.
Also, verdrillt.
Na toll. Ist mir eigentlich wurscht, wie du es jetzt nennst.
Bogensehnen sind nicht geflochten, sondern bestehen aus einzelnen Teilsehnen. Also der Gero hat das bei Strava bei mir kommentiert.
Wir haben ja gut,
gebildetes Publikum. Ja. Besser handhabbar. Das Verdrillen, das weniger elastisch, Speichen, Verdrillen, wie auch immer. Also steht bei mir bei Strava irgendwo drin. War tatsächlich so, wo ich, und das war wirklich extrem merkbar, viel mehr Komfort. Mhm. Jetzt ist aber das Fazit, dass ja beides trotzdem Vor- und Nachteile hat. Also es ist am Ende so mein Fazit ist jetzt mal so grob gesprochen, wenn ich das mit dem 40mm Reifen fahre, habe ich wahrscheinlich einen Komfort, den ich sonst bei 44mm hätte. Kann ich jetzt natürlich wissenschaftlich nicht belegen, aber ich gewinne ein bisschen mehr Komfort. Wenn ich aber auf diesem flachen Asphaltstück in den Wiegetritt gehe, hatte ich das Gefühl, dass es sich schon schneller anfühlte mit der Metallspeiche, weil die einfach in dem Augenblick in meinen Augen zumindest ein bisschen verwindungssteifer war. Subjektiv, rein subjektiv.
Ja, was mich noch am brennendsten interessiert ist, welches System ist höher belastbar? Also nicht nur, weil ich ein Schwergewicht bin, sondern auch, weil ich ja Gravelfahrer kenne, wo das Körpergewicht gar nicht das Thema ist, aber die laden halt 30 Kilo Gepäck dazu. Und dann ist ja klar, dass du da echt ein schweres Gesamtgewicht hast. Und ob das denn vielleicht auch nochmal eine höhere Gesamtbelastung erlaubt, das System. Denn auch letztendlich sind diese Speichen ja gar nicht kaputtbar. Also nur da, wo die Speiche ja zusammengefasst wird, um in einen Speichennippel zu kommen, muss ja irgendwie trotzdem die einspeichen können.
Genau, da ist ja eine Verbindung zwischen Metall und
so, und da weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie
doch, also was ich weiß nicht mehr den Fachbegriff, ich habe mir in die Kamera
reingesprochen. Ich wollte den Begriff wissen, wie viel Maximalgewicht die haben.
Nee, das habe ich nicht. Ich meine nur, dass die Zugspannung und die Belastbarkeit, ich glaube, äquivalent ist zwischen beiden, zwischen Metall und Nicht-Metall. Okay. Also das war irgendwie, ich weiß nicht mehr den Fachbegriff, irgendwas habe ich in die Kamera gesprochen, wo ich komme jetzt aber selber nicht mehr drauf, weil ich so ein bisschen natürlich die Speiche erklären musste. Was halt, du hast wohl zumindest laut P-Rope da auch mehr Crash-Sicherheit, weil du einfach Schläge auf die Speiche nicht, die Speiche zum Brechen bringen können. Also du müsstest theoretisch, wenn du mit dem Messer durchschneidest, das hast du natürlich ein Problem, aber wenn jetzt irgendwas Stumpfes gegen schlägt, wo du bei einer Metallspeiche vielleicht einen Schaden hast, hast du da wahrscheinlich nicht oder zumindest mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit. Ansonsten sehe ich halt noch einen kleinen Nachteil in der Aerodynamik, wobei die P-Rope-Speichen schon sehr, sehr dünn sind, aber eben halt nicht messerförmig.
Genau.
Wie es bei der MCFK ist, halt messerförmig. Ne? Das ist
aber
halt
da waren wir uns damals auch einig. Wir haben die Sachen gesehen auf der Eurobike, wir beide. Und da waren wir uns ja einig, dass wir das für den Gravel-Bereich halt bevorzugen.
Ja, es gibt ja auch viele Mountainbike-Fahrer, die P-Rope fahren, weil sie einfach da wohl noch mehr Kontrolle und noch mehr Komfort oder halt noch mehr Dämpfung drin haben.
Wäre eigentlich auch mal ein Factory-Besuch oder eben mal ein Besuch wert.
Ist ja mal geplant, also dass wir da vielleicht mal hinfahren. Also zumindest haben wir da damals drüber gesprochen, aber der Ingo von P-Rope, also mein Namensvetter, der hat genauso wenig Zeit oder noch weniger Zeit als wir, glaube ich. Aber es ist ein geiles Produkt und nachdem ich diesen Test wieder gemacht habe, habe ich auch gemerkt, okay, finde ich geil. Also wenn ich jetzt wirklich, also in meinen Augen, das müsste ich vielleicht auch nochmal machen, mein 650B gegen die P-Rope mit 40 mm testen. Weil ich hatte so das Gefühl, vielleicht komme ich von den 650B runter und bin mit 40 mm mit dem Mehrkomfort der Speiche zufrieden. Hab dann aber auch gleich, um nochmal ein bisschen abzuschweifen, hab dann aber auch gleich die Gunst der Stunde genutzt und hab gedacht, okay, ich entscheide mich jetzt, ich finde 40 mm diesen Mehrkomfort super. Jetzt habe ich die MCFK-Felge. Was mache ich denn mit der? Und hab dann mich nicht zurückbesinnt, das habe ich erst im Nachhinein vom Gespräch, ist mir das überhaupt erstmal eingefallen, dass ihr ja diesen WTB Exposure 36 mm so geil fandet.
Das Gespräch haben wir geführt.
Ja, ja.
Das kannst du gerne hier im Podcast erzählen, wie das abgelaufen ist.
Also, ich bin zu Dan gegangen und habe gesagt, okay, die MCFK, also das echt gespeichte Rad, da fand ich es ja beeindruckend, ne, ist das aerodynamischere Rad. Ich habe im Wiegetritt gemerkt, dass es super leicht, im Wiegetritt gemerkt, wie das beschleunigt und eben ja, weniger Komfort zwar bietet, aber dann mache ich da doch einen Slick mal drauf statt dem Dings. Und dann fahre ich ja viel mit Turnschuh Olaf, also mit schöne Grüße an Ole.
Das haben wir mit ihm geklärt, dass er jetzt Turnschuh Olaf
ist. Und wir sind jetzt die letzten Wochen so ein bisschen, haben wir ein bisschen Hannover gescoutet. Ne? Wir sind irgendwie 100 Kilometer gefahren mit 95,9 Kilometern. Herzliche Grüße an Gerard Vroom, der gesagt hat, ich soll ihm eine E-Mail schicken, wenn ich neue Wege, also außer Haustür raus, ne? Richtig geile neue Wege entdeckt und gescoutet. Und er immer mit den WTBs und super zufrieden mit den WTBs. Ich bin im Open Mind mit 28 mm Reifen gefahren, auch super zufrieden. Weil das meint ja auch so komfortabel ist durch die Sattelstütze.
Du musst kurz sagen, Turnschuh Olaf ist 36 mm gefahren.
Genau, 36 mm die Exposure. Ich bin mit den 28 mm und wir waren jetzt nicht wesentlich in der Geschwindigkeit unterschiedlich. Sicherlich, wenn man dann so ein Straßenstück fährt, brauche ich vielleicht ein paar Watt weniger, aber das merkst du halt im Normalen. Wenn wir zusammen fahren, merkst du es nicht. Schon gar nicht, es geht ja nicht um die Wurst. Wir haben ja gescoutet und einen schönen Tag gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt, und der ist immer, so ein geiler Reifen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ziehst du den auch drauf. Und ich habe aber vergessen, dass ihr im Fazit von eurem Reifentest das auch damals gesagt habt. Das hast du mir. Wir haben ja damals diesen großen, auch so ein Durchstich und Bergabfahren. Und
10 Stunden Reifentest.
Und da hast du und André, ihr habt ja auch beide von dem Exposure so geschwärmt.
Der Witz an der Sache war, der Reifen war ja gar nicht in unserem der nicht wissenschaftliche Test. Aber trotzdem war der Reifen in unserem Test in dem Fall jetzt nicht der schnellste Reifen. Also weder bei mir war er der schnellste Reifen, noch bei André war er der schnellste Reifen.
Der war ja auch ein bisschen dicker als die anderen.
Genau. Und 36.
War er denn der schnellste von den dickeren?
Nein, auch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Tolle war, wir hatten dann hier auch in diesem Podcast-Studio diesen 10 Stunden Reifendreh ein bisschen moderiert, weil der einfach total aus dem Ruder gelaufen ist. Haben wir den so ein bisschen anmoderiert, was passiert. Und dann hatten wir uns gar nicht abgesprochen, André und ich. Und das ist immer das Schönste, wenn man so Erfahrungen gibt. Und jetzt schließt sich der Kreis. Und das ist ja das Allerschönste. Wir haben diesen Reifentest gemacht und in dem Talk live hier, vor, wo wir die Aufnahme hatten, hast du mich dann gefragt, Dan, was waren deine 3 Lieblingsreifen? Und dann habe ich gesagt, als Slick war der 36 mm Exposure-Reifen mein Lieblingsreifen. Und dann habe ich ja mit André das nicht abgesprochen. Also warum auch überhaupt absprechen? Du fragst ja mich direkt, was mein Lieblingsreifen ist. Und dann hast du das André auch gefragt. Und André sagte, kann ich mich denn nur anschließen? Es ist auch dieser Exposure. Und dann haben wir beide noch gesagt, aber krass, dass wir den Reifen so gut finden, obwohl da gar nicht der schnellste war. Und dann habe ich, und so ist die Story ja gewesen, dann habe ich Turnschuh-Olaf gesagt, Mensch, wenn du mal einen schönen Slick draufziehen willst, tu dir doch mal den Gefallen und geh mal die Lücke. Naja, das ist ja schon krümelkackerig, ne? So zwischen 28 und 40, was liegt denn da irgendwie in der Mitte? Naja, wahrscheinlich 34 mm und so. Und dann haben wir dann den 36er genommen. Liegt nicht ganz in der Mitte, aber dann hat Turnschuh Olaf den aufgezogen und probiert und sagt, den finde ich ja auch total geil. Also in dem Fall auch wirklich genau die Wortwahl. Und dass du jetzt um die Ecke kommst, das alles vorher vergessen hast.
Und dann auch ich bin die ja auch nicht gefahren. Ja, das ist ja sofort, ja, das ist ja was anderes.
Dann ist es ja aus dem Kopf raus.
Genau.
Ne? Dann ist es ja aus dem Kopf
raus. Das war ein Gespräch ist ja und dann vergisst es. Wäre ich ihn selber gefahren, hätte ich es nicht vergessen.
Aber merkst du, wie schön das eigentlich für, und dafür liebe ich ja unseren Kanal auch. Wir sind ja unabhängig. Ne? Dann ist es mal der Terraspeed war auch einer meiner Lieblingsreifen.
Ja.
Jetzt nicht auf WTB rumzureiten, ne? Von diesem Test. Und auch der 28 mm Reifen von Specialized war auch ein super Reifen. So lange Rede, kurzer Sinn, es gab aber ein paar Reifen, die nicht meine Lieblingsreifen waren. Und jetzt kommst du um die Ecke und machst so eine Story draus, Mann, ist der geil. Warum fahre ich, fahr ich den nicht als 36 mm Slick? Und es ist doch hier der Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer. 36 mm Slick, verdammt fährt sich das schnell.
Ja.
Also das ist doch die wichtige Message daraus.
Und das nur, weil ich diesen P-Rope, also um ehrlich zu sein, war der P-Rope eher ein Test, wo ich gesagt habe, ich fahre den so lange, bis ich das Video gedreht habe, ich mache da einen Test, ihn wirklich lange gefahren, damit ich auch weiß, okay, also nicht nur eine Fahrt.
Das finde ich auch gut.
Ja, und dann war tatsächlich meine Aussage, wenn wir dann diesen Durchstichtest machen, Nehmt ruhig meinen P-Rope, weil den brauche ich danach sowieso nicht mehr. Ich habe ja meinen MCFK-Laufradsatz. Bis ich diesen direkten Vergleichstest gemacht habe, war meine Meinung auch so. Und dann habe ich diesen direkten Vergleichstest gemacht, habe gesagt, nee, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich fahre, was ist ich, im Deister oder ich fahre in Orbit und möchte möglichst schnell unterwegs sein und möchte halt einen dünnen 700C-Reifen fahren statt einen dicken 650B-Reifen, und auch eine leichte Kombination ist ja auch, P-Rope ist halt auch super leicht, die Speichen wiegen ja nichts, also der Laufradsatz ist auch so ein 1200 Gramm Laufradsatz, also auch richtig, richtig leicht. Dann ist das ja vielleicht die Option, wo du bei Kopfsteinpflaster, weil ich habe ja Kopfsteinpflaster auch getestet, im Deister definitiv weniger Ermüdung hast gegenüber einem geschweichten Laufradsatz. Dann war das für mich ganz klar, dann ist das ja eine geile Option. Und nur dann war ja die Idee zu sagen, naja, dann nehme ich den Metallgespeichten, den ich sowieso nur auf der Straße oder vielleicht mal Mittellandkanal fahre, wo ich keinen Kopfsteinpflaster habe. Da muss jetzt mal was anderes drauf und dann fand ich diese 36 mm ganz schön, weil ich halt mit Olaf 3 Tage vorher gefahren bin und habe gesagt, das wäre jetzt zumindest mal eine Option, den auch mal zu testen. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich beides ganz cool finde.
Ich persönlich muss dann schmunzeln, weil du kannst dich ja auch dann nicht bremsen und das ist auch richtig so, dass du dich nicht bremsen kannst, denn ich muss dir das sagen, dieser 36 mm Reifen, sexy, und du bist dann völlig aus dem Häuschen und sagst, Ingo, habe ich dir schon vor einem Jahr erzählt, hast du vergessen.
Aber du fährst den gar nicht. Also weil jetzt aktiv fährst du nicht irgendwo,
ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich fahre ja als Rennrad, das meint, und da passt nur maximal 32 mm, nur ist gut, da passt nur 32 mm rein.
Ja, ja.
Und da habe ich ihn jetzt aufgezogen als 30 Millimeter.
Aber
nicht aber 36.
Du bist ja, na gut, damals, als ihr am Ventoux wart, da war ja Gravel, da hättest du den auch nicht nehmen können, ne?
Doch,
hätte ich du bist doch den Terraspeeder gefahren auf Asphalt, genau. Aber auch nur mit der Option, dass du das Gravelstück damit später auch fährst, ne?
Genau.
Sonst wäre ja das auch eine schöne Alternative gewesen.
Na, ganz klar.
Ja. Also es war definitiv, und jetzt mit Olaf, also um da nochmal den Kreis zu schließen, sind wir dann nochmal eine schöne Tour letztes Wochenende auch gefahren. Und, oder war das Freitag, ich weiß es nicht mehr, und da bin ich das erstmal den 36er gefahren, also der rennt ja wirklich, also das ist ja wirklich so, du spürst nicht, dass der so breit ist, also du fährst damit auch, wenn es dann so ein bisschen abschüssig und Rückenwind, haben wir richtig Geschwindigkeit gehabt.
Es ist die ewige Diskussion hier in unserem Channel, in unserem Podcast, scheu das nicht, doch mal den breiteren Reifen aufzumachen, auch wenn du rennmäßig unterwegs bist, mach ein bisschen weniger Druck rein und mach es einfach und dann danach kannst du schimpfen, ob es falsch war, aber die wenigsten Leute werden enttäuscht sein. Die Mehrheit der Leute sagt, Mann, das ist immer noch feilschnell und ich habe ja viel mehr Fahrkomfort.
Ja, also es ist ja so, ich könnte ja eigentlich für jede Reifenbreite ein eigenes Rad gebrauchen. Wenn man das ist natürlich nicht so, sondern so einen eigenen Laufradsatz für jede, also es, Der Witz ist ja, aber das ist natürlich auch erstens, um es hier erzählen zu können und um es testen zu können, ist es ja wirklich ganz geil, dass ja auch jede Breite für sich Spaß macht. Also wenn ich jetzt den 28er nehme, mit dem ich in Portugal im Gravel gelandet bin, was kein Problem war. Wenn ich jetzt den 36er nehme, dazwischen habe ich übrigens nichts. Ne? 28 baut auf 30 auf, reicht mir, also ich muss nicht... So, dann habe ich 36, dann fährst du einen 40er, dann hast du einen 47er und im Mountainbike vielleicht sogar 50, 55 Millimeter. Da rechnet man ja in 2 Punkt irgendwas Zoll. Irgendwie ist das so krass geil, dass es da so verschiedene Optionen gibt. Aber jetzt diesen 36er, zumindest jetzt für den Sommer, im Winter wäre das für Gravel, wäre mir das mit dem Slick zu gefährlich. Ne? Also auch wenn man am Mittellandkanal kommt, ja trotzdem mal eine Pfütze und Matsch. Aber jetzt für den Sommer ist das ja fast schon die perfekte Mitte zwischen, sagen wir mal, 25, 28 Millimeter Rennrad und so einem Horizon, den ich in 47 Millimeter fahre. Da liegt er ja so ziemlich dazwischen und kann der relativ viel abdecken, weil den kannst du natürlich auch wirklich über Schotter schroten, der ein bisschen gröber ist.
Ist es nicht schön, dass wir in die heutigen meisten Allroad- oder Gravelbikes, besten Hersteller auch immer, wir eine riesen Palette reinmachen können an Reifenbreiten und nicht mehr da sind früher, naja, 23er passt gerade noch so rein, 25er ja, ja. Wird schon eng, dass es vorbei ist, sondern dass du von 23 bis 37, 40 Millimeter im Prinzip, kann dann jeder sagen, mit welcher Reifenbreite er glücklich wird, es passt immer ins Rad rein. Ist das nicht eine Befreiung? Und wir haben es schon oft genug gesagt, das ist auch ein Dankeschön, natürlich nicht ein Dankeschön, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass wir im Prinzip keine Felgenbremse mehr haben, sondern eine Scheibenbremse haben. Das heißt, die Bremse ist nicht mehr der limitierende Faktor, dass der Reifen nicht in den Rahmen passt. Na, er hat ja dann an der Bremse geklemmt und das haben wir nicht mehr. Freuen wir uns doch jetzt alle zusammen, dass Ingo jetzt 17 Räder haben können, weil er 17 verschiedene Reifenbreiten fahren.
Also wir sind ja auch wirklich in einer luxuriösen Situation, die wir vor 10 Jahren in dem Sinne noch nicht hatten. Vor 10 Jahren gab es halt Mountainbike-Reifen. Stollig, alles, was so 29er gab es, glaube ich, auch schon. Und so hast du dein Mountainbike gehabt. Und es gab Rennradreifen, die irgendwo bei 28 wieder Schluss war.
Einen also slickigen 36 Millimeter Reifen gab es nicht.
Genau.
Und das war dann vielleicht mal so ein City-Reifen von Schwalbe, den man dann irgendwie so genommen hat, aber der war nicht wirklich ein Rennsportreifen.
Jetzt gibt es die 40er, gibt es ja auch. 40er gibt es heute noch nicht ganz. Also es gibt ja auch noch keine große Auswahl. Ich glaube, im 36er-Segment ist WTB auch relativ alleine, wenn ich weiß nicht, ob es da was anderes gibt.
Weiß ich nicht.
Nicht aus dem Kopf zumindest. Nichts
32er gibt es halt jetzt ganz, ganz
viele. Die gibt es viel, genau. Aber dass man auch wirklich, dass es einen Markt gibt, wo es diese Nuancen gibt, wo man sagen kann, ich suche mir genau das aus. Und eins meiner ersten Open-Videos damals, also mein Appa ist jetzt ja 4 Jahre alt, meines so roundabout, und da war auch das erste Video mal entstanden, wo ich in die, ich glaube am Stilfzer Joch auch, mit am Stilfzer Joch war, mit dem WTB Byways In einem Laufradsatz und der besagte 25 mm Rennradlaufradsatz, der jetzt kaum noch gefahren wird mit den Schlauchreifen noch. Da wäre ich jetzt, wenn ich heute da nochmal hingefahren wäre, wäre ich nur mit dem 36er hingefahren. Ja, und ist auch übrigens mein Plan für Kreta. Kreta hat sowieso schlechte Straßen und ich habe mehr Optionen mit dem, also
von Kreta habe ich noch nie was gehört.
Es ist ein Urlaub geplant in Kreta.
Das ist schön, dass du mir das sagst.
Ja, weiß jetzt jeder, dauert noch ein bisschen. ist nicht mehr, die Kinder sind nicht mehr so zu motivieren, in den Alpen zu wandern, leider. Die jetzt muss auch mal ein bisschen Strand her, hilft alles nichts. Aber wenn der Papa sein Fahrrad mitnehmen darf, ist auch okay. Finde ich die, ist so Stand heute zumindest, das kann sich auch sicherlich in zwei Wochen wieder geändert haben, Stand heute ist euch, okay, 36 mm ist ja eine geile Sache.
Kannst du schon unheimlich viel Schotter mit rumbrezeln.
Kann ich zumindest mal abbiegen und bin auf den Straßen und gerade auf den schlechten Straßen, hat man schon viel drüber gehört, dass Kreta schlechte Straßen haben soll. Sicherlich auch stören mich dann die Schlaglöcher nicht so doll.
Hat man das gehört?
Ja, ja.
Jetzt haben wir es gehört.
Naja, aber es ist immer wieder, wir sind ja mittlerweile auch kein Fahrrad-Podcast mehr, sondern eher ein Reifen-Podcast. Immer wieder faszinierend, was der Markt da so hergibt. Und das, wir sind ja jetzt, stehen ja, was die Reifenvielfalt angeht, vielleicht sogar noch relativ am Anfang. Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin schon völlig platt, wie viel Auswahl man hat.
Ja, aber wenn man jetzt, das ist aber markenübergreifend, hast du die Auswahl. Wenn du dir die einzelnen Marken anguckst, hat immer wieder einer, der irgendwo was auspickt, was der andere nicht hat. Ne?
Ja, aber die müssen sich ja auch differenzieren. Also jeder muss sich ja auch im Markt platzieren, wo er denn so seine Stärken sieht.
Und sind ja auch
Ich find's gut. Also ich habe da aber, also gut, das wissen die Leute. Ne? Ich bin ja, mit Reifen kann ich mir ja auch 30 Stunden unterhalten. Das macht mir richtig Freude. Und ich teste halt genauso gerne auch unterschiedliche Reifen. Also es ist tatsächlich, hätte ich ja fast gesagt, das macht mir richtig
Sind wir natürlich als Fahrradhändler in so einer luxuriösen Position, immer einfach zu sagen, ich mach den jetzt mal drauf. Der alte wird ja auch nicht weggeschmissen, der wird hier weiter an den Demo-Fahrrädern benutzt. Also
müssen wir jetzt ja gar nicht rechtfertigen. Der entscheidende Punkt an der Sache ist, davon profitieren ja auch die Zuhörer massiv, dass wir sagen können, du, mit dem habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und umso cooler ist es, dass wir frei reden können.
Ja, aber wenn ich bedenke, Vor 10, 15 Jahren, da haben wir auch schon über Reifen gesprochen, da hatte ich überhaupt gar kein Gefühl dafür, ne? Weil hast mir einen anderen Reifen drauf gemacht, dann hat der sich genauso angefühlt wie der erste, ne? Also ich gar kein Gefühl dafür. Durch die Vielfalt jetzt und durch diese ganzen Tests, die wir machen, habe ich ja so viel Popometer-Gefühl bekommen, dass ich mittlerweile schon weiß, ich habe zu viel, zu wenig Luft drauf. Ich merke jede Nuance zwischen den Reifen. Also der Lernprozess, den ich jetzt hier in 5 Jahren Enjoy Your Bike gemacht habe, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie ein Reifen abrollt. Und jeder Reifen ist ja ein Kompromiss. Der eine hat mehr Grip, ist er natürlich langsamer. Der nächste hat mehr Pannenschutz, ist er ein bisschen sperriger vielleicht. Der nächste ist auf Geschwindigkeit und es fühlt sich natürlich super schnell an und rollt super weich. Und das auf einmal zu spüren, das kannst du ja auch erst, wenn du es geübt hast und immer mal wieder was anderes gefahren bist. Also mittlerweile ist es wirklich so, wo ich erstaunt bin, es ist wahrscheinlich wie so ein Audio. Es gibt ja diese Leute, die diese 20.000 oder 50.000 Euro Boxen sich ins Wohnzimmer stellen und Musik hören und Sachen hören, die ich nie im Leben hören würde, weil ich es nicht geübt bin. Aber die wissen ganz genau den Unterschied wenn die eine Sonos-Box hören und dann ihre Anlage, denken die, was ist das für ein Gekrächze aus dieser Sonos-Box? Und dann gibt es aber ja eine 3.000 bis 4.000 Euro Boxen und 10.000 Euro Boxen und vielleicht auch welche, die günstig sind, aber trotzdem gut. Und so. Und die hören halt jede Nuance, die hören jedes Klavierdings, was auch immer.
Genau.
Und so ist es, das ist, glaube ich, Übung am Ende.
Bis zu dem Zeitpunkt, dass du steinalt wirst und in den hohen Frequenzen nichts mehr hörst.
Aber dann spürst du den Reifen noch. Vielleicht. Oder passiert das, dass der Po dann auch unempfindlich wird?
der Popometer merkt dann in der HiFi-Welt den Subwoofer.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich Übung, viele Dinge fahren und viele Luftdrücke fahren. Und das
um
wirklich
den Mehrwert zu geben, ist es natürlich jetzt hier auch wichtig, ihr fangt jetzt vielleicht an mit dem Sport. Das ist jetzt vielleicht ziemlich hohes Nerdgelaber, was wir abliefern, wo man dann sagt, Mensch, was erzählen die denn da für einen Quatsch mit den Reifen und hier und so. Ich bin froh, wenn ich mir jetzt erstmal ein Fahrrad kaufen kann und auf die Piste gehen kann und dann fahre ich gefälligst den Reifen, den ich natürlich bei meinem Komplettrad drauf habe. Also übertreiben muss man es ja auch nicht.
Ist auch egal, so habe ich es ja auch gemacht, genau, als Anfänger.
Denn das, was man mitnehmen kann, ist, freut euch doch drauf, wenn ihr mehrere Jahre Erfahrung habt, mal einen anderen Reifen drauf macht oder bevor ihr einen anderen Reifen drauf macht, mal hören, Mensch, die sagen das immer, die haben mit dem und dem jetzt, kommen ja mehrere Hersteller. Also das finde ich immer halt schön, ne? Da haben die gute Erfahrungen gemacht und wenn sich dann vielleicht 3, 4 Meinungen decken, dass da mit jemand gute Erfahrungen gemacht hat und dann kommt bei euch vielleicht bei dem nächsten Reifen, den er 2 Jahre später kauft, auch so ein Aha-Erlebnis. Mensch, der fährt sich aber cooler. Ja, der fährt sich nicht nur cooler, sondern du merkst es ja auch. Das ist ja auch schön, dass du dann die Erfahrung gesammelt hast, dass du das auch würdigen kannst, dass der Reifen anders ist. Ich habe das aber auch schon so oft gesagt. Das können wir uns doch alle vorstellen, wenn wir ein Otto normal Auto fahren, zweckgebunden, um von A nach B zu kommen. Jetzt nehme ich diesen Otto normal Golf, um jetzt irgendeine Automarke zu sagen, ob da jetzt ein Continental Reifen drauf ist, ein Pirelli drauf ist, ein Goodyear drauf ist oder ein Uni Royale, who knows, was auch immer, bezweifle ich mal, dass der normale, in Anführungsstrichen, Golffahrer sagen kann, welchen Reifen er jetzt da gerade drauf hat, wenn er zur Arbeit pendelt, die 20 Kilometer. Ist auch völlig unwichtig. Er kommt von A nach B, Zweck erfüllt. Jemand, der aber Motorsport betreibt, ist gar nicht unsere Liga, aber ist doch ganz klar, dass jemand, der...
Ich bin auch schon mal auf dem Conti drum gefahren früher.
Aber wenn jemand natürlich irgendwie öfters mal die Nordschleife nimmt am Nürburgring und dann irgendwann mal sagt, du pass mal auf, da ist aber der Pirelli-Reifen besser als Goodyear oder dieses und jenes und bei Nesse musst du dann wieder einen anderen Reifen nehmen.
Ja, gibt es ja auch verschiedene. Gibt es ja bei der Formel 1, jetzt musst du ja genau entscheiden, welche Reifen.
Formel 1 ist jetzt gar nicht, bin ich nicht im Thema, aber ist ja ganz klar, je mehr Erfahrung man hat, dass man dann einfach sagen kann, du pass mal auf, der Reifen war nicht so gut, der hat zu wenig Grip in der Kurve oder bei Nesse oder was auch immer. Und schön ist es doch, dass im Vergleich dazu, in dem viel preiswerteren Hobbyfahrrad, ne? Also 2 Fahrradreifen kosten schon lange nicht so viel wie so 2 Rennsportreifen, ne? Dass wir da aber auch Spaß dran haben dürfen, uns im Prinzip was zu tunen, wo wir sagen, Mensch, das macht uns ja trotzdem genauso viel Spaß wie jetzt dem Porsche GT3 Cup-Fahrer.
Ja, wir haben jetzt auch Breitreifen drauf auf unseren Rennrädern.
Ja, aber im Vergleich ist das ja von der finanziellen Sache. Mein Gott, da kann man sich ja mal 2 neue Reifen leisten und mal sehen, ob man daran Spaß hat. Und es soll Leute geben, denen macht das einfach Spaß, alle 2, 3 Wochen mal einen anderen Reifen zu fahren, ne? Also ja, Wegwerfgesellschaft, hast du gut gesagt, da steht ja nicht auf dem Programm. Das ist auch Mist, ne? Das sollte nicht sein.
Ja, das Gute ist ja, dass wir relativ viel Erfahrung haben, da zumindest hier im Podcast mal drüber quatschen. Und was natürlich auch eine Erfahrung ist, ist in der Kaufberatung von Kunden, ist es ja auch so, der Kunde kommt rein und da ist natürlich der große Vorteil, dass wir so viel hier am Testen sind, dass wir natürlich einen Kunden auch dediziert beraten können und gucken können. So wie bei jedem Bikefitting geguckt wird, naja, du kannst eine sportliche Position vertragen, du nicht. Und gucken wir mal, wie gelenkig du bist. Und so kannst du dann auch sagen, na, wo fährst du denn? Fährst du in Norddeutschland die Schotterwege, dann reicht dir vielleicht so ein 36er Exposure im Sommer. Ja. Fährst du im Süden, fährst du im Harz rum, dann nimm lieber was mit Stolle, da musst du ja auch irgendwie berghoch kommen und da ist auch vielleicht mal eine Wurzel im Weg. Wie schnell bist du unterwegs? Brauchst du vielleicht doch lieber einen Rennradreifen und so weiter oder ein Rennrad überhaupt oder so ein Allroad und so? Das ist ja das Wichtige, dass man da einfach...
Und finde ich auch immer wichtig für den Austausch mit unserem Verkaufsteam. Mit Olaf fahre ich jetzt ja mal die Brockentour fahren. Ich konnte die eher Schwalbe. Kann man drüber reden. Man hat Erfahrungen gesammelt. Ja. Und der eine kann dem anderen darüber berichten. Und das ist natürlich diese Kommunikation gerade bei uns zum Verkaufsteam. Manchmal tauchen wir ja auch noch im Verkauf auf. Aber es ist ja wichtig, dass wir da auch den Leuten sagen, ja, hier, mit dem habe ich jetzt zum Beispiel echt schlechte Erfahrungen gemacht. Er keinen Pannenschutz oder habe ich schlecht abgedichtet gekriegt und solche Sachen. Das ist schon okay.
Gut, dann eure Tulpentour.
Du nennst sie Tulpentour.
Die Tulpentour. Ihr wolltet eine Bikepacking-Tour oder habt angefangen, eine Bikepacking-Tour nach Amsterdam zu den Tulpenfeldern mit den Ginkgo-Lastenrädern und die Zielvorgabe oder die Idee dahinter war ja eigentlich herauszufinden, ob man ähnlich komfortabel und ähnlich schnell unterwegs ist wie mit einem normalen Gravelbike oder Bikepacking-Bike, obwohl man ein Lastenfahrrad fährt, wo eben ja einfach Gepäck vorne richtig reingelegt werden kann.
Wir haben hier ein paar Bilder gerade zufälligerweise genau. Im Hintergrund. So, das nennt man ja Duffelbag, so eine Schmeiß alles rein
oder also jetzt Black Hole Bag. Die zum Packen wahrscheinlich einfachere Variante, weil du einfach zwei Taschen füllst und die vorne in dein Lastenfahrrad reinschmeißt und nicht genau überlegen musst, was kommt in die Rahmentasche und was kommt vorne in die Rolle. Und so eine Rolle braucht der ja gar nicht. Der Lenker ist, glaube ich, frei geblieben, wenn ich es richtig erinnere. Und da war ja wirklich im Vorhinein nicht klar, wie schnell, also ihr habt jetzt, glaube ich, 150 Kilometer pro Tag geplant. Und ich meine, zumindest als ich mit André gesprochen habe, war nicht klar, ob ihr jetzt nur 10 Kilometer pro Stunde schafft oder 20 oder nur 15. Mhm. Und wir waren alle so auf dem Trip, naja, wahrscheinlich mehr als 10 bis 15 schafft man wohl nicht. Mhm. Jetzt habt ihr aber an dem ersten Tag 20 km/h geschafft und das finde ich ja, ich glaube, da ist man mit dem Bikepacking-Rad auch nicht schneller.
Ich würde ganz kurz noch mal ein bisschen aufholen, was ist da eigentlich im Hintergrund gelaufen. Also der Punkt war, ich habe ja auf der Messe Eurobike dieses Ginkgo-Lastenrad als mein Lieblingsrad erkoren, ein Rad, auf das ich richtig Bock habe und da bin ich genau wie du jetzt mit dem Reifen, bin ich total euphorisch. Ist tatsächlich das schönste Rad, was ich seit sehr, sehr langer Zeit in meinem Fuhrpark habe. Ich bin damit, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht falsch rüberkomme, ich bin total aus dem Häuschen mit dem Rad. Weil es ein Lastenfahrrad ist, was genau meinen Wünschen entspricht. Ich brauche ein Lastenfahrrad ohne Motor. Ich will kein Lastenfahrrad mit einem Motor haben. Und ich will ein Lastenfahrrad haben mit keinem kleinen Vorderrad. Ich finde kleine Vorderräder nicht so sexy. Aber das ist immer, wir reden über den, ja. Jeder darf seine Meinung da haben. Ich habe halt auch meine. Und ein Lastenfahrrad muss bei mir tatsächlich, auch wenn ich denn schwer bin, umso leichter muss mein Lastenfahrrad werden. Also ich möchte gerne nicht ein schweres Lastenfahrrad haben. Und dann ist dieses Rad gekommen und dann habe ich dieses Lastenrad natürlich viel bewegt als normales Fahrrad. Und um zu sagen, Mensch, damit kann ich ja auch im Deister fahren und so. Also ohne schweres Gepäck ist es natürlich fast wie mein Mountainbike und das kann auch als
Gravel. 15 Kilo, ne?
Genau.
Und jedes Mountainbike liegt ja auch schon bei 10.
Ja, aber dann ein schönes, leichtes Mountainbike dann bei 8 bis 9, ja. Ne? Aber du musst ja auch, darfst ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du hast ja auch ein Lastenfahrrad, das ist ja auch einfach viel mehr Masse. Und das, da war ich schon mal ganz von den Socken, dass man da ganz toll im Deister fahren kann, Benter Bergsteigungen und all so eine Sachen. Dann habe ich dieses eine Lastenrad-Video mal gemacht, wo ich mal die Räder vorgestellt habe, was erstaunlicherweise viele Klicks bekommen hat. Das ist ja auch krass, ja, wo du merkst, da haben ja auch Leute Bock drauf. Und da gab es aber eine Sache in dem Video, die mich gewurmt hat. Ich habe das Video Indoor gemacht, habe die Räder vorgestellt, habe aber nicht ein Video gemacht, wie ich das Lastenfahrrad fahre im Wald oder wie ich es jetzt packe. Der Stand zu dem Zeitpunkt war ja, dass ich so eine blaue Box auf dem Rad habe und damit einkaufen fahre, dafür also im Alltag benutze. Das haben dann viele Leute gesagt, das ist ja nicht wirklich ein Lastenfahrrad. Für viele Leute ist ein Lastenfahrrad halt, da ist vorne eine große Kiste und dann schmeiße ich rein, was ich da reinschmeißen will. Also wenn ich einen Einkauf mache, packe ich meine Einkaufstüten da rein und wenn ich zum Sport will, schmeiße ich meine Sporttasche da rein. Oder wenn ich die Kinder zum Kindergarten bringen will und die klein sind, dann schmeiße ich die Kinder vorne rein. Und das war aber in dem Video nicht möglich und dann haben einige kommentiert, also alles ganz lieb, aber es wäre ja toll, wenn denn auch mal zeigen würde, wie man es denn belädt und so. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, eine Plastikkiste vorne drauf zu spannen und dann zum Supermarkt zu fahren nach Edeka und diesen Shopping-Vorgang zu zeigen, ist ja auch irgendwie das dümmste Video, was ich drehen kann. Also ist jetzt so relativ unsexy. Denn wer zum Edeka, weißt du, das ist jetzt auch nicht, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das Video jetzt schön machen sollte mit irgendwas. Und dann hatte ich erstmal die Idee, ja, dann mache ich doch eine lange, lange Fahrt und ich belade es auch mal wirklich mit ein bisschen mehr Gepäck und mache dann eben nicht die 5 Kilometer Fahrt zum Supermarkt, sondern ich mache halt mal eine richtig lange Tour. Wir haben gar nicht drüber geredet, was da eigentlich meine Beweggründe alle so waren. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das müssen wir mit Duffelbags beladen. Und dann hatte ich damals die Idee, als wir mit dem Podcast in Amsterdam waren, den aufgenommen haben mit Gerard Fum, hätte ich Bock, durch Amsterdam zu fahren. Also einfach rumfahren, einfach mal mit diesem Verkehr mitfließen, einfach mal sich zu fühlen wie ein Amsterdamer. Und da
hast du den Helm auch abgenommen.
Ne? Da habe ich aber die Idee gehabt, ach, ich könnte auch mal so 2-3 Stunden einfach durch Amsterdam fahren. Und natürlich finde ich das jetzt doof, nur um diese Idee zu verwirklichen, jetzt ins Auto zu steigen, mit dem Fahrrad nach Amsterdam zu fahren und dann in Amsterdam Fahrrad zu fahren. Ich würde tatsächlich dich bitten, mir noch ein paar Brompton zu leihen. Wenn ich mit der Familie mal da bin, kriegt jeder einen Brompton und man fährt einfach durch Amsterdam. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Idee. Aber dann ist es eben der Familienausflug. Und dann hatte ich die Idee, warum fährst du nicht mit dem Lastenfahrrad von Hannover nach Amsterdam? Das war einfach so eine bekloppte Idee im Kopf. Ja, müsste man doch eigentlich machen können. 3 Tage, jeweils 150 Kilometer, bist du da. Das war also die Idee. Und dann kommen die Lastenfahrräder hier an und André ist total angefixt. Also André ist der Kollege aus der Werkstatt, der war auch schon in vielen Videos und so. Und André ist auch Feuer und Flamme für die Lastenfahrräder. Wie das so ist, André, dann wärst du doch eigentlich der ideale Filmpartner für mich. Und wir fahren mit 2 Lastenfahrrädern nach Amsterdam in unterschiedlichen Setups. Mein Setup ist halt ein kleines bisschen mehr Mountainbike-lastig ausgerichtet. Seins ist ein bisschen mehr Rennrad-lastig ausgerichtet. Lange Rede, kurzer Sinn. André auch war voller Flamme dafür. Und dann ist mir etwas aus meiner Kindheit eingefallen. Dass es ja in den Niederlanden, in Holland konkret, da diese Tulpenfelder gibt. Diese kitschigen. Mhm. Und dann hatte ich gedacht, ach, mit meinem schönen quietschgelben Lastenfahrrad durch so ein die Leute lachen vielleicht, aber durch so ein Tulpenfeld fahren und so schöne Drohnenaufnahmen machen, so, da hätte ich ja auch Bock drauf. Da habe ich das Matze erzählt von unserem Filmteam, fand die Idee auch gut. Lange Rede, viel erzählt jetzt, das war der geplante Dreh und in dem Zusammenhang hatten wir uns im Vorfeld unterhalten, tja, wie schnell ist man denn wohl mit so einem bepackten Lastenfahrrad, wenn man dann letztendlich nicht eine Bikepacking-Tour mit einem Gravelbike macht, sondern mit einem Lastenfahrrad macht? Und die Antwort wusste ich auch nicht so genau. Und das Ergebnis war, wir sind am ersten Tag, wir wollten das auch im Video, das Video kommt jetzt ja noch, nicht sagen, was genau der Plan ist, weil wir uns viele Türen offen lassen wollten. Wenn du nicht genau weißt, was bei rauskommt, halt mal ein bisschen den Ball flach. Und dann sind wir am ersten Tag 150 Kilometer schön gefahren Richtung die Niederlande. Und es ist genauso gekommen, wie du jetzt schon beschrieben hast. 8 Stunden,
ne?
Ja, wir haben natürlich schon am Bäcker angehalten.
Ja, meine ich ja. Also also das ist sozusagen gut machbar, die Etappe an einem Tag.
Genau.
Und ist also, aber auch nicht, also es war ja zügig, ne? Seit der belgischen Kreisel gefahren zu sein. Ne?
Und da könnte ich jetzt schon mal was spoilern. Windschattenfahren mit dem Lastenfahrrad, es ist völlig egal, ob du hintereinander fährst oder nebeneinander fährst.
Okay.
Du hast ja null Windschatten.
Bist du weit weg oder wie?
Bist mit dem, der hinten fährt, hat ja einfach viel zu viel Abstand.
Ja.
Und?
Na, ein bisschen was bringt's immer, aber.
Na.
Du wahrscheinlich merkt man es nur nicht so.
Ja, und du kannst natürlich nicht auf 5 Zentimeter ranfahren, weil du siehst nicht genau, wo mein Vorderrad bei seinem Hinterrad ist.
Okay.
Und das Ergebnis an der Sache ist 150 Kilometer bepacktes Lastenfahrrad, okay. Wir haben auch schön Slicks drauf gemacht, also in dem Fall jetzt 47 Millimeter breite Slicks, also wo wir gerade bei Reifen waren. Also die
Horizon, Slick, ne?
Genau, Slicks, 650B mit 47 Millimeter breiten Reifen. Beim Lastenfahrrad fand ich das jetzt auch angebracht. Und knapp 3 Bar Druck. Also auch
wie viel Schotter und wie viel Dings hattet ihr?
Ja, vorwiegend Asphalt.
Also hauptsächlich Straße. Okay.
Genau. Deswegen hatten wir uns gedacht, wir nehmen Slicks. Du, und 20er Schnitt, gar kein Problem.
Und ohne sich jetzt, also ihr seid euch ja, habt ja, wir seid ja gemütlich ja, gefahren, ne?
Ja, das wollte ich damit sagen. Also auch wichtig, gemütlich gefahren und ein 20er Schnitt und nicht jetzt draufgetreten oder irgendwas
gemacht. Ne?
Und das ist das Ergebnis von der ganzen Sache. Warum ist es dann nicht weitergegangen? Herr Miesen hat leider Zahnschmerzen gekriegt. Und geht eigentlich keinem was an, aber im Podcast kann ich ja schon sagen, ich habe dann halt leider massiv Zahnschmerzen gekriegt. Wir haben übernachtet, wir haben einen Overnighter gemacht und da war schon klar, schaffen wir nicht bis Amsterdam. Und dann wollte ich mir aber nicht entgehen lassen, noch diese Tulpenrunde zu fahren. Und am nächsten Tag sind wir dann nochmal 30 Kilometer gefahren, aber dann ging halt gar nichts. Dann ging überhaupt nichts mehr mit meinem Zahn und ich hatte dann schon angefangen, massiv Schmerztabletten zu nehmen und dann schnell zurück nach Hannover und ab zum Zahnarzt und dann viele Grüße an Lutz, der uns geholfen hat, also mir geholfen hat, dann hier diese Wurzelbehandlung schnell anzuschieben und Ja, so das geil. Ist ein anderes Thema, aber so, es kommt manchmal anders, wie es sein sollte. Also Amsterdam ist ausgefallen, hole ich bestimmt noch nach, also habe ich richtig Bock drauf. Ergebnis von der Sache, wir haben ja auch noch Navigationssysteme getestet, kommen wir auch gleich noch zu. In dem Zusammenhang testet man ja auch viel anderes Material. Mhm. Aber Ginkgo-Lastenfahrrad, so ein schönes, leichtes Lastenfahrrad mit zwei großen Duffelbags, wo du jetzt auch das Größte, also kannst halt alles mitnehmen, was du willst. Du kannst halt schön Wechselklamotten mitnehmen, kannst auch eine Porzellantasse mitnehmen, musst nicht immer auf jedes Gramm achten, einfach reinpacken, alles was geht und musst nicht so viel nachdenken. Hier seht ihr ja auch noch, was mein Pick heute ist, also kochermäßig wird was kommen. Kannst halt einpacken, was du willst.
Und du bist so geometriemäßig, sitzt du da wie auf einem normalen Mountainbike und
genau.
Also du bist nicht komplett gerädert, weil genau. Es ist ja von der Einstellbarkeit, gibt es ja nur einen Rahmen.
Genau.
Der muss ja dir irgendwie passen. Das heißt, wenn du in dieses Größenkonzept des Rahmens nicht reinpasst, was wir... Das
Größenkonzept des Rahmens ist ziemlich einfach. Wenn du jetzt davon, das kann ich kurz erklären, das ist eine sehr gute Frage von dir. Also die erste Frage ist ja, passen kleine und große Menschen gleich gut aufs Rad, was die Sattelhöhe angeht? Der Fehler kann ja dann nur sein, dass kleine Menschen den Sattel nicht tief genug stellen können. Da wäre ja der einzige...
Oder sie kommen an Lenker nicht ran, weil die Arme zu kurz sind.
Wir sind mal ganz kurz, lass uns mal einmal analysieren. Also ist der Rahmen letztendlich zu hoch und eine kleine Person kann den Sattel nicht tief genug runterstellen, dann wäre das ja ein Fail. Also der Rahmen muss halt nach hinten hin flach sein. Das heißt, ich kann einfach den Sattel komplett runternehmen und das sieht man ja hier und kann ganz, ganz kleine Menschen draufsetzen. Und klar, wenn ich 1,95 groß, brauche ich halt nur eine ultra lange Sattelstütze, passe ich ja auch drauf. Also das Problem ist gelöst. Und jetzt hast du ja einen kleinen Denkfehler. Du hast ja im Prinzip nicht einen Radstand vorne, hinten, wie bei einem normalen Rennrad oder Mountainbike oder Gravelbike. Du hast ja sowieso einen riesigen Radstand. Und wenn du einen riesigen Radstand hast, ist das völlig egal, ob das Rad 3 cm länger oder 3 cm kürzer ist. Es ist völlig egal. Du hast recht. Ja, man muss an den Lenker rankommen. Aber jeder weiß ja, ob du jetzt so einen stummeligen Vorbau hast mit nur ein paar Zentimeter, wie beim Mountainbike oder irgendwas, ne? Oder du hast jetzt als Rennradfahrer vielleicht mal einen 140er Vorbau drauf. Dann hättest du ja, könnte man ja sagen, Mensch Ingo, da hast du aber den falschen Rahmen gekauft. Du kaufst ein Rennrad und hast nur einen 3 cm Vorbau, der hast ja den Rahmen zu lang gekauft.
Ja, vor allem hast du ein anderes Steuerungsgefühl.
Ja, genau. Aber man würde ja sofort erkennen, Ingo, du hast den viel zu kurzen Rahmen gekauft. Und umgekehrt wäre das ja so, wenn jemand einen ganz kleinen, kurzen Rahmen als Rennrad kauft und müsste einen 160er Vorbau drauf machen, dem würde man ja ohne Bikefitter zu sein sagen, du, ich glaube, der Rahmen ist ein bisschen zu klein. Und das kann dir bei dem Lastenfahrrad ja alles gar nicht passieren. Weil du lenkst, das ist ja völlig egal, du hast trotzdem das gleiche Lenken. Also es ist völlig egal.
Das Lenkverhalten ändert sich ja dahingehend nicht, weil du...
Du hast ja eine Stange.
Natürlich
ist es etwas beeinflusst. Natürlich, ob ich einen langen oder einen kurzen Vorbau drauf mache. Aber du kriegst natürlich die Person auf das Rad, die dann einen Stummelvorbau hat von 3-4 Zentimeter und jemand, der einen 130er Vorbau braucht, um die richtige Länge einzustellen, den kriegst du auch abgeholt. Man könnte sowas natürlich alles noch perfektionieren, aber das macht ja gar keinen Sinn. Das Rad passt ja dann immerhin schon zu 90% aller Kunden.
Okay, also und man, jetzt wäre ja, ich bin ja hier so ein Feind von geraden Lenkern, außer beim Brompton, da geht es nicht anders.
Da sind wir auch Feind von.
Da kann ich auch einen breiten, normalen Gravel-Lenker draufziehen wahrscheinlich.
Ist der nächste Trick von André und Dan. Wir haben auf gerade Mountainbike-Lenker keinen Bock. Also das ist ja das Ergebnis von den 150 Kilometern, weil wir so wenig Mountainbike noch fahren mit geradem Lenker.
Also mit Rennlenker könnte ich es mir dann auch vorstellen. Und jetzt ist
naja, wir haben jetzt das schon bestellt. Wir haben das jetzt mit so einem ultra breiten.
Aber muss ja gar nicht. Du kannst auch einen kleinen nehmen.
Ja, aber natürlich, wer hat, der kann. Gibt es ja zu kaufen, aber bestellt.
Und jetzt ist ja, hat man ja gegenüber einem normalen Bikepacking den Vorteil, dass ja das Gewicht lastenradmäßig, wie es immer im Lastenrad eigentlich schön gewichtsmäßig schön tief verteilt ist und das Fahrverhalten nicht einschränkt. Ja. Also ich kenne das jetzt von meinem Cargo Factory, das ist ja das Lastenfahrrad, mit dem ich hier pendle, was sicherlich für meinen Anwendungszweck auch das richtige Rad ist, mit dem ich jeden Tag hier...
Ja, ist ein ganz anderer Anwendungszweck.
Ein anderer Anwendungszweck. Aber es ist tatsächlich so vom Fahrverhalten, da, wenn ich da jetzt 20, 30 Kilo vorne reinlade, macht es keinen Unterschied. Mhm. Ja, es geht dank Motor ja sowieso schon mal nicht, aber selbst ohne Motor würde ich es auch in Schwung kriegen.
Genau.
Und so sehe ich das bei dem wahrscheinlich auch, ob du das beladen hast oder nicht. Vom Fahrverhalten wirst du nicht viel merken, außer dass du ein bisschen träger wahrscheinlich vorankommst wegen des Gewichtes.
Genau, aber du kannst da 15 Kilo draufladen und denkst das Gefühl, Mensch, habe ich überhaupt was beladen?
Ja.
Das ist ja total cool. Und natürlich, wenn wir Bikepacker jetzt drüber nachdenken, die ja jetzt den Podcast hört, 15 Kilo, Rahmentasche, Arschrakete und Food Pouches und vorne die Roll und so. 15 Kilo auf dem Rad, das fährt sich ja wie ein Stein. Also es geht ja gar nicht, keine Dynamik und so. Okay. Ja, das kannst du ja bei so einem Lastenrad, kann ja das völlig egal sein. Und meine Lieblingsfrage, greife ich mal vor, entweder bei Strava oder bei Komoot wurde die geschrieben, ja, diese 150 Kilometer mit dem Lastenfahrrad, da hast du ja eigentlich den Einsatzzweck eines Lastenfahrrades nicht verstanden. Doch, ich habe es genau verstanden, denn wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenken würde, ich mache eine Urlaubstour und ich möchte 10 Tage durch Schweden fahren oder Dänemark umrunden und bin total tiefenentspannt und brauche nicht auf Aerodynamik, da hast du einen Nachteil, ne? Auf Aerodynamik wirklich keine Lust reden, aber ich habe so Tagesetappen bis 100 Kilometer, na klar kannst du da was mit so einem super leichten Lastenfahrrad machen, bist sogar vielleicht von der Grundstimmung tiefenentspannter als mit irgendwas noch sportlicherem. Mhm. Na klar ist die Antwort, macht Spaß. Wir sind nicht in dem Lastenfahrrad, um die Kinder zur Krippe zu bringen oder um im Baumarkt den Einkauf von Kieselsteinen zu machen.
Das ist ja wie bei den Reifen. Lastenfahrräder gibt es auch in vielen Nuancen.
Genau, und das ist auch gut so, dass das so ist.
Aber ist es denn, ja, die Aerodynamik, da weiß ich jetzt, weiß ich nicht, was ihr für einen Windtag habtet. Das ist so das Ding, wo natürlich dann schon, wenn du wirklich Gegenwind hast, wo du mit einem normalen Bikepacking-Rennrad sicherlich.
Ich stelle mir jetzt Dänemark vor und du hast richtig Sturm. Ja, das ist schon mit einem normalen Fahrrad natürlich nicht einfach.
Ja, ja.
Und wenn du dann natürlich, wir hatten auch die Packtaschen quer zur Fahrtrichtung, macht halt einfach, ist halt einfach bequemer, sie so draufzuspannen. Mhm. Einfach auch total easy. Ich hatte Patagonia-Taschen drauf und André hatte Peak-Design-Taschen drauf. Ist auch schön, haben wir beide getestet, waren beide toll. Mhm. Dann hast du natürlich schon mehr Windangriffsfläche. Ja. Aber Ergebnis war, unabhängig jetzt von diesen blöden Zahnschmerzen, man hatten wir Spaß, ja.
Aber das ist tatsächlich so, dass es für jemanden, der, also wie ist das dann für die Leute hier, die so Cape to Cape, Jonas Deichmann und Co., die sind immer noch natürlich besser dran mit so einem Gravelbike, mit Bikepacking, oder?
So, es kommt drauf an, sagen wir mal, du würdest mir die Aufgabe stellen, denn fahr doch von Oslo zum Nordkap. Ja? Und ich gebe dir so viel Zeit, wie du brauchst. Also, vielleicht hätte ich dann einfach die Intention, ich habe Bock auf mein Gravelbike, weil ich mein Gravelbike einfach lieb habe. Mhm. Aber wenn ich halt sage, ach, da besuche ich noch mal da und dann möchte ich noch Geschenke mitnehmen oder hier bin ich ein bisschen am Trödeln oder ich möchte sogar
vielleicht Melonen in Mexiko geschenkt.
Nein, oder ich möchte, also ich während wir gerade reden, denke ich mir das gerade fantasiemäßig aus. Ich bin jetzt ja kein Angler, aber angenommen, du bist Angler und sagst, du, da hätte ich gerne noch meine Angelausrüstung mitgenommen und irgendwann geht das ja gar nicht mehr, alles mitzunehmen. Wenn die Sache ist, du bist ein ganz entspannter, du hast, warum auch immer, nennt man das nicht Sabbatjahr, einfach mal komplett Aussteiger, ist doch scheiße, ist doch shit egal, sage ich das mal lieber ein bisschen norddeutsch, ist doch shit egal, dann fährst du es halt mit so einem Rad und brauchst dir über Gepäckmenge gar keine Sorgen machen. Hm. Oder du hast unterwegs irgendwas mal und sagst, ach, das würde ich doch gerne mitnehmen, bis zur nächsten Post, dann schicke ich es nach Hause. Ja, also wer mit Kindern reist, ne, der weiß schon, wie viel Muscheln und Steine man im Urlaub mit nach Hause nehmen darf.
Ja, was also auch es immer. Ist spannend. Also ich muss da vielleicht auch mal eine längere Tour mit den Dingern fahren. Ich muss da einfach mal eine Einschätzung für haben, wie es sich, ja, wie es sich wirklich fährt und ob man jetzt sagt, okay, wahrscheinlich ist man einen Tick langsamer unterwegs als mit einem vollbepackten Gravel-Ride, dafür ein bisschen entspannter, weil man eben nicht diese Organisationsprobleme hat, weil alles rein in eine Tasche ist einfacher als gucken, was quetsche ich wie wo rein. Geht vielleicht auch ein größerer Schlafsack mit als auf dem normalen Fahrrad. Mhm. Wo ja auch schon vorne eine Rolle dran ist, die im Wind steht. So ist es ja nicht.
Ja, aber jetzt kann ich das auch mal spoilern. Ich habe mit André, wir haben die kleinsten Zelte, die wir auch in unserem Shop haben, mitgenommen von Six Moon.
Designs, die Luna Solo, ja.
Die sind ja
sehr beliebt übrigens.
Sehr beliebt und
meistens haben wir gar nicht genug davon.
Super klein und super leicht. Also das perfekte Bikepacking-Zelt, wenn ich sage, es darf nichts wiegen, es muss das kleinste Packmaß unter der Sonne haben. Weil wir die besitzen, haben wir die mitgenommen. Ich habe aber familiär ein MSR Hubba Bubba Hubba Bubba Zelt mit 4 Personen Platz. Du, das wiegt halt 1 Kilo mehr. Das wäre jetzt für die Reise C'est la vie, wäre auch egal gewesen. Hätte ich einfach draufgeschnallt. Also wäre
ja, aber André drauf und du wärst mit eingezogen bei ihm.
Nein, das geht nicht. Ich schnarche zu viel. Wir müssen die Zelte schon trennen. Aber das sind solche Sachen. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel sage, jetzt habe ich das gerade erfunden. Du fährst von Oslo zum Nordkap und sagst du, ich möchte doch mehr Komfort haben für meine Kleidung oder habe mehr Regentage und möchte doch vielleicht auch mal notfalls einen ganzen Regentag im Zelt liegen bleiben oder so und hätte dann ganz gerne nicht nur ein Ein-Personen-Zelt, ein größeres. Du, das kann dir herzlich egal sein, bei dem jetzt hier. Oh, jetzt haben wir gucken immer zum Fernseher, also ihr kriegt das ja nicht mit, wenn ihr nur den Audio-Cast habt.
Ja, es ist ein spannendes Thema, also ich habe auch schon Leute, die ich glaube hier von Lifecycle, der ist auch schon mal, der holt immer Schokolade aus Amsterdam oder irgendwoher.
Ach du meine Güte.
Der hat, glaube ich, fährt mit dem Bullet. Ja, ist das mit dem Bullet gefahren, allerdings mit dem fetten Anhänger noch. Krass. Ich weiß nicht, ob es Schokolade war oder was anderes. Hat da mal ein Video drüber gemacht.
Okay.
Ich glaube aber, dass der Anhänger eine elektrische Unterstützung hat. Weil sonst wird das und der war auch komplett gerädert, aber der ist natürlich definitiv sicherlich kein 20er Schnitt gefahren mit seinem Anhänger hinten dran. Mhm. Aber es gibt ja viele Leute, die mit dem Lastenrad pendeln, ne? Also das oder auch mit Kindern im Lastenrad pendeln, aber, also Radreisen
das war,
machen.
Das war jetzt,
Entschuldigung,
ja, Radreisen 100% möglich.
Ne? Und hier ist es jetzt so, das Ginko schafft ja wirklich nochmal irgendwie ein Rad darzustellen, was es so vorher nicht gab, wo man wirklich in einem Bereich ist, wo man nicht mehr weit weg vom normalen Fahrrad ist. Dann trotzdem Last drauf machen kann. Also es ist spannend. Also es
ein anderer schöner Test, mit dem ich da gerne, wenn du das erlaubst und wir die Zeit im Podcast hier haben, wir haben das dann auch beide genutzt, dass wir den Vergleich nochmal gemacht haben zwischen Navigieren Handy und Navigieren mit Garmin und Navigieren mit Wahoo Roam. Also der André ist Apple iPhone gefahren und den Roam. Mhm. Und Dennis iPhone gefahren mit dem Garmin 1030 Plus. Und ich glaube, das wäre eine super Info für die Leute hier im Podcast, jetzt auch die Langzeiterfahrung darüber zu geben.
Ja, ja klar.
Ich habe mal.
Brauchst du gar nicht fragen. Das ist ja.
Also weil es auch.
Wir müssen ja die Zeit, die 5 Stunden irgendwie vollkriegen.
Nein, aber es ist auch wirklich interessant und das finde ich halt auch richtig.
Also.
Ich finde es halt auch richtig.
Wir schweifen gut. Ja sonst nie ab, ne?
Genau, also aber ich muss es wirklich so sagen. Wir haben mal ein Video gemacht. Ich habe das mal gemacht, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich, muss es eigentlich der Tacho sein oder geht nicht das Handy als Navigation auch und Komoot als Handy-Navigation auf dem Handy laufen lassen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das auch getestet und das Video gibt es ja bei uns im Kanal zu sehen. Und dann haben halt viele Leute geschrieben, ja, diese, also ich sag mal, 50-50 war vielleicht der Ausgang, ja, von dieser Sache. Und ich habe dann aber auch die Handy-Navigation nur 30 Kilometer mal getestet und die fand ich auch gut und so. Und dann gibt es die ganz klassisch häufigste Fraktion ist halt, nee, Navigation mit dem Handy ist Käse, dann geht immer der Akku vom Handy leer und dann musst du immer Powerbank nehmen und das Handy nachladen. Und die anderen sagen, ja, aber diese überteuerten Fahrradtachos, ich habe doch sowieso immer mein Handy dabei und dann kann ich das doch auch zur Navigation nehmen. Und also
deswegen fahrt ihr mit den Lastenrädern, damit ihr unten so einen fetten Akkublock reinstellen könnt. Ne?
Und dann habe ich zu André gesagt, wir machen aus der Fahrt natürlich auch einen schönen Praxistest, was das nochmal angeht.
Habt ihr das auch als Video festgehalten oder eher jetzt
im Podcast? Ich habe es ins Video reingesprochen. Ja. Und du, das ist der Oberknaller, wenn man das so hört, was die Leute so schreiben, was sie denn so für eine Meinung haben für iPhone an. André und ich, ich hatte iPhone 12 und André hatte iPhone 13 sogar, das neueste Gerät. Und lange Rede, ich mache es jetzt mal ganz kurz, aber ich gebe die Info jetzt schon mal raus. Navigieren, wenn du das als in Anführungsstrichen Langstrecken-Navigationssystem haben musst. Ich will auch nicht wieder darüber diskutieren, wer mit seinem Handy welche Akkuleistung rausholt oder so. Ich beziehe mich jetzt mal auf Akku iPhone 12 und iPhone 13. Mann, ist das eine Karre, Mist, du schaffst ja gerade mal 50 Kilometer, ist das Ding leer.
Von 100, aber wenn den Bildschirm anlässt.
Ich sag's doch gerade. Genau. Bildschirm anlassen schaffst du gerade, wenn du die Beleuchtung auch nicht ganz runterregeln musst. Du musst ja bei Sonne auch dagegen steuern. Wir haben jetzt, glaube ich, so 75, also so ungefähr 3/4, die Beleuchtung hat. Handy-Display ist dauerhaft an. Du hast Komoot-Navigation an, schaffst du 50 Kilometer und dann ist der Ofen komplett aus. Dann hast du 0% Akku mehr.
Ja, weil du so langsam gefahren setzt, sonst hätte er 70 Kilometer.
Habe ich schon verstanden. Aber das ist ja eine ganz, ganz wichtige Info, um den Leuten rauszuholen. Das ist ja eine Karre Mist, ist das doch, wenn du da auf Navigation gehen willst. Und ich habe dann, als ich gemerkt habe, das geht ja alles schief, ich habe dann zwischengeladen. Ich habe dann den Power-Akku, habe ich von Lupine den Powerbank-Akku genommen, habe das wieder hochgejagt und dann habe ich da genau, was du sagst, habe dann das Display ausgemacht, ne, und habe dann nur, wenn ich es mal sehen wollte, das Display wieder angemacht.
Oder das poppt doch auf bei Abwiegeln.
Kann man alles machen und du kannst ja auch einen Kopfhörer reinmachen und über Sprache navigieren. Man kann vieles machen, aber wenn ich weiß, ich habe jetzt in dem Fall, kann ich das ja sagen, ich habe es auch in die Kamera reingesprochen, wenn das Video kommt. Mein Handy-Akku ist leer und mein Garmin hat 6% verbraucht. Von 100 auf 94%.
Ah, ja.
Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Klar, das andere Modell kostet viel Geld, so ein Fahrradtacho. Aber damit habe ich auch alle Sorgen vom Tisch. Der ist dauerhaft an. Ich sehe dauerhaft die Strecke. Ich brauche halt nicht nachdenken, dass ich den zwischenladen muss. Das ist eine schöne Erfahrung. Der Wahoo Roam hat etwas mehr gebraucht.
Aber der hält ja auch 15 durch, glaube ich.
Genau, also wir haben jetzt am Ende des Tages, haben wir grob mal so überschlagen. Hätte der Roam von André hätte wahrscheinlich auch so 250 Kilometer geschafft.
Ja.
So ungefähr.
Mit der langsamen Fahrweise natürlich. Also ist ja so, wenn du einen Radmarathon fährst mit 200 Kilometer, bist du ja nach 6-7 Stunden durch.
Genau.
Mit dem Lastenfahrrad reisen reden wir halt von 12, 13, 14 Stunden. Ne?
Und ich fand es halt so gut, dass man den Test dann eben nochmal mitmachen kann. Und ich finde, das ist ja unser Kanal auch. Dann kann ich da jetzt auch mal mitreden und sage, nee, was erzählst du denn da für ein Mist? Also fürs Pendeln ist das toll. Was ist das richtig Gute, um ein Handy am Lenker zu haben? Gerade beim Lastenfahrrad, unheimlich toll. Ich habe FaceTime gemacht, mal kurz mit meiner Frau, während ich fahre. Ja, du hast halt, das kannst du ja mit dem Fahrradtacho nicht machen.
Kannst du YouTube-Videos alle gucken?
Nein, das nicht, aber wir haben tatsächlich, also das klingt jetzt erstmal total absurd, FaceTime kurz zu machen, wenn man mit der Ehefrau telefoniert, aber ich fahre halt Fahrrad, habe das Handy halt vor der Nase und natürlich kann ich anrufen. Ne? Einfach zu bedienen, wie bei der.
Finde ich gar nicht so.
Finde ich total super.
Nee, also auf dem ich fahre das ja hier auf dem Lastenfahrrad, da wirklich die Knöpfe während der Fahrt zu treffen.
Easy. Na gut. Und fand ich gut. Und notfalls nimmst du Siri oder Alexa oder was auch immer.
Ja,
was
die
was.
Ruft sowieso immer den Falschen an, das mache ich nicht mehr.
Du musst einfach nur sagen, Siri, ruf meinen Schatz an. Wenn du das nicht richtig einprogrammierst.
Ja,
ja. So, pass auf.
Gut, kommt drauf an, welchen sie denn anruft. Kleiner Spaß.
Als kleines Fehler. Fail. So, das heißt, man kann halt unheimlich toll, gerade beim Lastenfahrrad, das fand ich auch wirklich gut und so könnte ich es mir auch beim Pendelrad vorstellen, man kann auch eben ganz schnell mal eine SMS weglesen, so in einem Auge da drauf gehen und so. Wenn man
was
das
man will, nicht darf.
Was man nicht darf, aber man kann es gut machen und du kannst natürlich einfach sagen, mach mal eine andere Playlist eben an, bei Spotify und solche Sachen. Dafür ist es ja wirklich convenient und richtig convenient ist es natürlich. Jetzt kommt der Witz kommt ja noch. Du hältst an, weil du jetzt hier so ein Blumenfeld fotografieren willst. Das ist ja total cool. Du hältst an und hast ja das Handy direkt am Lenker. Du brauchst nicht in der Trikottasche suchen, du brauchst nicht in dem Bag suchen, irgendwo. Bis hin zu dem Punkt, André, hast du mein Handy gesehen? Ja, es ist doch am Lenker. Mhm. Also da ist man, wenn man das nicht immer hat, ist man da ja überrascht dran, dass das Handy da am Lenker ist, wie du es eben beschrieben hast. Und du kannst natürlich dann einfach das Handy kurz nehmen und hier den Spot abfotografieren und wieder an den Lenker ranklippen. Das ist ja super.
Ja.
Also dafür ist es halt wirklich, wirklich convenient als Navigationssystem für, ich sag mal, eine Zeit, nicht Kilometer, als Navigation für Strecken, die länger sind als 2 Stunden, was für eine Karre Mist.
Aber wenn man jetzt, es gibt ja bei Komoot diesen Stromsparmodus, Displays aus, nur die geht
kann
wieder an.
Kann man alles machen, will ich aber
was, nicht. Nee, ja, ist ja eine Sache, aber jetzt wäre ja der Test wäre ja gewesen, wie viele Kilometer schafft man denn dann? Wie geht denn der Akku dann in zur Neige? Habt ihr das mal probiert?
Nee, wir hatten ja nur eine Fahrt von 150 Kilometer, aber dann braucht er natürlich nichts. Weil das, dann ist es ja wirklich.
Ja, aber dann wäre das ja zumindest eine Option, außer dass es mich natürlich total nervt, weil ich das Schöne an jedem Garmin und Wahoo ist natürlich, dass ich die Strecke immer auf dem Schirm habe. Ich sehe, da kommt gleich ein See rechts und dies und jenes.
Aber das ist doch auch, also der Podcast ist ja hier offen zum Kommentieren, bei am besten natürlich öffentlich dann bei YouTube.
Ja, da kriegt man auch Kommentare, wenn man Werbung geschaltet hat, die bei YouTube gar nicht online war.
Das finde ich ja total witzig. Und das hat aber jetzt nicht jeder verstanden.
Naja, wir haben Werbung letztes Mal im Podcast gehabt, aber nur in der Audiodatei, also nur in dem Audio-Podcast.
Dann haben sich Leute bei YouTube beschwert.
Und bei YouTube wurde sich beschwert, das war ganz lustig. Also was heißt beschwert? Der eine oder andere fand es ganz gut, der andere nicht. Aber
das ist ja
müssen wir durch.
Das ist ja der Zahn der Zeit. Was denkt ihr denn, wo der ganze kostenfreie Content hier mal herkommt? Irgendwann ist es ja auch mal ganz gut, wenn man was refinanziert.
Aber war lustig, also bei Video, hier bei Video war doch gar keine Werbung.
Ja. Und deswegen mit dem Handy, für mich ist das keine Option. Das Handy geht aus und ist schwarzer Bildschirm. Das ist für mich keine Option. Von daher ist das für mich überhaupt gar nicht diskutierbar.
Ja, bei der dann, also es wäre eine Variante, von A nach B zu kommen, wenn man erstens wirklich keinen Fahrradcomputer anschaffen möchte.
Ja.
Zweitens auch nicht so Daten-Junkie-mäßig und Karten-Junkie-mäßig so unterwegs ist, dass man am Lenker unbedingt immer was sehen möchte und muss. Da zähle ich mich ja auch dazu, dass ich das schon ganz cool finde, da immer mal runter zu gucken, wie viele Kilometer habe ich denn schon und sonst wie. Sicherlich wäre es auch super befreiend, wenn man diesen Habit nicht mehr hätte. Das ist ja einfach nur ein Habit, den man hat. Man will ja, man guckt und weiß, da steht was. Ist ja im Auto genau das Gleiche. Gucke ich auch andauernd auf dem Tacho, wie weit ich noch habe oder wie schnell ich gerade fahre. Und wäre natürlich befreiend, wenn man sich davon lösen könnte. Und dann ist auch ein schwarzer Bildschirm nicht schlimm. Dann ist es vielleicht sogar, und dann kommt man wahrscheinlich auch über den Tag mit einer laufenden Komoot-Navigation im Hintergrund. Das wäre jetzt nochmal tatsächlich was man mal austesten müsste.
Natürlich, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag so eine Fahrt machen.
Doch, aber morgen.
Nee, ich habe Antibiotikum drin, also ja, ich muss vorsichtig sein, dass ich mich jetzt.
Ja, aber es wäre ja mal spannend, einfach mal einen halben Tag zu fahren, gucken. Das kann ich mit meinem Lastenfahrrad leider mit den kurzen Strecken hier
ist
nicht simulieren.
Ist ja kein Problem, ich gebe dir einfach das Lastenfahrrad von André und du fährst nochmal 150.
Ja.
Dann machst du den Test nochmal. Such dir einen schönen windigen Tag aus, hast du viel Spaß.
Wenn, sobald der Rennlenker drauf ist,
ja,
der dann mache ich das sogar tatsächlich.
Das ist tatsächlich die Sache, die wird jetzt ziemlich schnell gelöst. Also steht jetzt wirklich an.
Ja, nee, und, aber das ist ja ganz witzig. Aber du kriegst da sowieso das Varia-Radar, kriegst du mit dem Handy mittlerweile auch gekoppelt? Ich weiß es
genau,
gar nicht.
Genau, wir haben beide das Varia-Radar, kannst du wahlweise mit dem Handy koppeln.
Und das Handy läuft aber dann nicht in der Komoot-App, sondern in irgendeiner Garmin-App im Hintergrund oder wie?
Genau, also du kannst das Varia, dann gibt es eine extra App für. Aber wir haben das Varia mit unserem Tacho gekoppelt.
Ja, dann ist halt auch die Frage, ob die extra App überhaupt im Hintergrund funktioniert, wenn Komoot vorne
gesagt,
ist und was weiß ich.
Ja, wie gesagt, also Varia funktioniert 100% mit dem Handy, gar kein Problem. Aber wir haben ja unsere Fahrradtachos noch da und dann haben wir halt das Radar mit den Varia gehabt.
Und habt ihr den Tulpen geklaut?
Nein. Ja, also das ist ja tatsächlich klauen und fand ich jetzt irgendwie auch doof.
Okay.
Also
aber die sind doch jetzt nur dafür da, nicht, dass ihr da als Touris fahrt, dass es schön aussieht, sondern die sind eher dafür da, dass die dann irgendwann bei uns im Laden landen. Hier, ne?
Genau. Und wir waren, glaube ich, ein bisschen zu spät in der Jahreszeit für diese ganzen Megafelder, weil waren schon ganz schön viele, nennt man denn das auch, Ernten?
Blumenernten?
Rasiert. Okay, Ingo, das heißt Blumenrasieren.
Genau.
Wusste ich nicht. Also
Blumenrasur könnten wir dann ja die Folge nennen, ne?
Also Blumenrasur ist dann vielleicht unser Codewort. Blumenrasur.
Nö, ich habe jetzt mir überlegt, dass ich jetzt das lustigste Wort der Folge einfach als Titel des Podcastes nehme.
Sehr gut.
Eins ist ja mal klar, wenn wir unsere Folge Blumenrasur nennen, müssen ja alle einmal reinklicken wenigstens, weil sie sich wundern, was meinten die denn jetzt damit?
Okay.
Mal gucken, ob ich es mache.
Mein Go, Blumenrasur finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Und war trotzdem eine tolle Tour. Bisschen blöd mit den Zahnschmerzen in dem Fall, aber war trotzdem eine tolle Tour.
Und, also ihr musstet dann sozusagen abbrechen nach der Übernachtung, seid da hoch?
Nein, nach der Übernachtung sind wir noch diese Tulpenrunde gefahren, die 30 Kilometer, aber dann sind wir nicht mehr nach Amsterdam.
Ach so, okay.
Ja, also es geht nicht. Zu viele Zahnschmerzen. Und natürlich, verdammte Axt, in den Niederlanden Rad zu fahren, ist ja auch einfach nicht schlecht. Ist schon cool. Ist ja wie Dänemark, sage ich so oft, wie schön das ist, in Dänemark die Radwege zu fahren. Und es ist natürlich irgendwie enttäuschend, dass du jetzt, du bist dann wieder hier und denkst immer, das kann ja nicht euer Ernst sein mit den Radwegen hier.
Naja, so ein halber Meter, wo Hundebesitzer, Gegenverkehr und noch Wurzeln aus den Radwegen raus.
Da wird man dann tatsächlich ein bisschen, ich sag's jetzt, da wird man schon neidisch, was die für ein
Radweg. Ja, es tut sich was. Die neuen Radwege, die sind ja jetzt breit mittlerweile. Wobei ich ja der Meinung bin, dass es ein Tick breiter sein müsste als eine Autospur. Dann wäre es perfekt, weil...
Naja, du hast ja in den Niederlanden viele, viele Landstraßen, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber da hast du halt die mittlere Spur. Auf der Straße ist halt so, dass ein Auto passt und dann rechts und links hast du so rote Fahrradwege. Und das heißt, es ist unmöglich, dass sich zwei Autos aneinander begegnen können. Einer muss stehen bleiben. Mhm. Und das ist schon schön.
Ja, aber die Variante, die ich ja sehe, ist sowas, wie sie an der E-Mail jetzt hier bei uns in Hannover gemacht haben, wo ich sage, okay, das ist, würde ich mal sagen, ein bisschen breiter als eine Autospur. Da können rechts zwei Fußgänger gehen, als Radfahrer kannst du dran vorbei. Wenn Gegenverkehr ist, tut man sich nicht weh, man kann da irgendwie, muss sich nicht so durch die Gegend schlängeln. Das ist eigentlich eine Mindestbreite, die ein Radweg breit sein muss. Ne, das, oder am besten drei Spuren. Ne? Eine Radspur hin, eine zurück und daneben noch eine Spur für Fußgänger. Die auch nicht super schmal sein kann, weil als Fußgänger willst du auch nicht hintereinander laufen, da möchtest du ja auch nebeneinander laufen.
Aber du hast es richtig gesagt, es tut sich was, es muss sich auch was tun. Weil wenn man jetzt speziell die Sachen, die ich jetzt berichten kann, Dänemark, jetzt die Niederlande, ich habe es jetzt so gesagt, man wird schon neidisch, aber es ist halt schon cool.
Ja, müssen wir da hinziehen. Nee, also das, aber das muss man, wie gesagt, da reden wir ja wahrscheinlich von 20, 30 Jahren. Ich habe auch die Idee letztens gehabt, hier in Hannover gibt es ja diese Fahrradstraßen auch. Erstens, kein Autofahrer weiß, dass ja Fahrradverkehr da Vorrang hat. Nichtsdestotrotz musst du als Radfahrer ja trotzdem rechts vor links auch beachten und solche Sachen. Eigentlich müsste das ja eine Vorfahrtsstraße werden. Wenn man wirklich sagt, man möchte Radschnellwege bauen, ähnlich wie Autobahnen, müsste man ja sagen, gibt es keinen rechts vor links, Radfahrer dürfen da durchfahren. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, dass man, weil die Autofahrer ja einfach, entweder du bist belesen und weißt das Schild zu deuten, Fahrradstraße, ja, die haben Vorrat und ich brauche auch ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen als Autofahrer, mehr Rücksicht nehmen. Die dürfen halt in Anführungsstrichen vielleicht auch nebeneinander fahren und so weiter und ich fahre halt langsam da rum. Ganz sperren geht nicht immer. Man könnte ja einmal sagen, na gut, macht man halt anliegerfrei, dass auch nur noch die Leute, die da wohnen, parken dürfen, was auch immer. Weiß ich nicht, ob das eine Lösung wäre, aber ich fände eine Lösung richtig gut, dass man dann auch eine Fahrradstraße mitten auf die Straße malt. Also wirklich sagt...
Ja, dann ist es wie so ein...
Dann merkt man als Autofahrer, Mensch, ich bin ja hier auf etwas unterwegs, wo mein Auto gar nicht reinpasst in die Spur. Und dann weiß ich als Autofahrer, okay, hier ist es ja irgendwie so, ich bin ja der Falsche hier, ich fahre ja auf einem Fahrradweg, ich darf das und ist ja auch nicht verboten, hier zu fahren, aber ich muss Rücksicht nehmen. Wäre rein tiefenpsychologisch die einfachste Lösung, um einen Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, der vielleicht auch das Radschild vorne nicht gesehen hat, darauf aufmerksam zu machen, oh, da sind ja die Fahrradspuren. Oder kommt mir ein Radfahrer entgegen auf seiner kleinen Spur, muss ich wohl ein bisschen weiter nach rechts fahren. Also
das mit
wäre super. Das ist ja nur ein bisschen Farbe.
Das sehe ich auch so mit der Message und wie das
müsste psychologisch man, wird. Schade, dass ich nicht in so einem Verein bin, wo man das mal öffentlich machen könnte.
Wir haben irgendwann mal, ich weiß aber nicht mehr in welchem Podcast und in welchem Zusammenhang, und das ist tatsächlich hängen geblieben bei mir, habe ich lange noch danach drüber nachgedacht. Ich glaube, du hast es gesagt oder irgendein Gast hat es gesagt. Wenn wir in Deutschland drüber nachdenken, wie werden Straßen und Fahrradwege gebaut, und dann wird halt eine Bundesstraße geteert und gebaut und da wird halt was gemacht und die wird renoviert. Und dann irgendwann mal, ein Jahr später oder wann auch immer, kommt dann der Fahrradweg, wenn man Glück hat, daneben. Und wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja eine Bestätigung von, na klar, der Autofahrer hat halt grundsätzlich immer Vorrang. Die Autos sind ja auch größer und die fahren schneller und das ist auch die größere Lobby natürlich. Und auch wir sind ja Autofahrer, Inge und Dan sind ja auch Autofahrer. Aber das ist ja von der Message, die da draußen ankommt, da wird eine neue Straße gebaut, erstmal die Auto. Und dann vielleicht zwei Jahre später vielleicht mal der Radweg. Und stell dir mal vor, das passiert halt sehr selten. Ich glaube schon, dass es mal passiert, aber ich glaube schon, hier sagen zu können, könnt das gerne mal im Podcast reinschreiben, dass der umgekehrte Fall wäre ja eine viel bessere Message. Erstmal bauen wir den perfekten Radweg. Und zwei Jahre später können wir dann mal gucken, dass die Straße gebaut wird. Was da für eine Nachricht ankommt, ja, erstmal bringen wir die Pendler, Fahrradfahrer in die Stadt. Die müssen erstmal die 30 Kilometer gut fahren können und dann kannst du mit deiner Karre dahin kommen. So redet man natürlich, wenn man Fahrradfan ist und dann jemand, der dann andersrum drauf ist, dann steigst du in ein Auto, denkst du immer, Mist, jetzt muss ich noch so, also es ist ja immer, in welcher Position man sich gerade findet und wir sind ja auch Autofahrer, dann fändest du das gar nicht lustig, dass erst die Fahrradwege fertig werden und die Autos, du musst dann immer noch Umwege fahren oder irgendwas. Aber die Message, die da draußen natürlich ankommt, ja, hast du jetzt verstanden, dass die Fahrradfahrer mindestens genauso wertvoll sind wie die Autofahrer? Also zumindest 50-50 wäre doch anstrebenswert.
Ja.
Wer hat denn überhaupt das Recht zu sagen, das sind die...
Umgekehrt übrigens auch von Radfahrern zu Fußgängern.
Das ist genau das gleiche Problem. Wir irgendwie alle Verkehrsteilnehmer und alle natürlich gleich wertvoll.
Ja, die Frage ist, wem man so eine Idee mit dem Bemalen der Fahrradstraßen sagt, weil ich habe keine Ahnung. Da muss man ja, wenn man jetzt in so einem, so wie Bernhard Lange, der ist ja auch irgendwo so engagiert, vielleicht muss man dem das mal sagen, dass der das weiter sagt. Ich selber habe keine Kontakte. Ne? Das ist ja eine ganz einfache Geschichte, wo ich sage, das würde es ja schon viel entspannter machen.
Naja, es ist halt offensichtlich, dass du...
Du bist als Autofahrer, du bist der Gast auf der anderen Straße.
Das macht... Na gut.
Fand ich eine witzige Idee, bin ich irgendwie im Gespräch drauf gekommen.
Aber es ist schön, wenn man in fremde Länder kommt, dass man dann nochmal wachgerüttelt wird.
Ja, es gibt aber Länder, die sind schlimmer als wir in Deutschland.
Die gibt es natürlich auch. Also,
aber es tut sich was. Das Gute ist, es tut sich was. Also alles, was ich an Neubauten sehe, muss ich schon sagen, ist überwiegend positiv. Mhm. Und wenn man dann irgendwie jetzt mittlerweile auch, es gibt diese Velorouten, da habe ich mich jetzt in Hannover noch nicht so mit befasst, so grün ausgeschilderte Dinger, wo man hier in Hannover auch weiß, okay, da fährt man lang und wo auch sicherlich ein Lernbedarf bei den Radfahrern ist, überhaupt erstmal die Strecken zu erkennen, wo man sagt, okay, hier fahre ich mal ein bisschen abseits des Verkehrs. Ich kann ja parallel fahren und ich kenne mich ja ganz gut aus in Hannover, aber nicht jeder. Ne? Fährst du jeden Tag Hildesheimer Straße, merkst aber, dass gar nicht, dass eine Straße weiter eine Fahrradstraße ist, wo du mehr oder weniger deine Ruhe hast. Ne? Naja, kommen wir zum
Hauptthema.
Hauptthema.
Hauptthema ist nicht Blumenrasur.
Genau. Also wir haben die Orbit 360 Strecke. Das war ja auch ein spannender Podcast vom letzten Jahr, wo du viele, viele Tipps gegeben hast und so wird es heute dies Jahr auch so werden. Wir haben jetzt als Enjoy Your Bike, überwiegend du, aber auch mit Hilfe von unseren Freunden und von mir zum Teil auch, haben wir jetzt wieder eine neue Orbit-Strecke gescoutet. Die sich natürlich unterscheiden muss von der letztjährigen. Letztjährig war halt viel, viel Steigung, drei Gebirge, ne, so drei Mittelgebirge, wie auch immer man die so nennt, mit ihren 400-500 Höhenmeter maximal.
Ein sehr knackiger Orbit, muss man sagen.
Genau, im Kurz und 200 Kilometer, 4000.
Letztes Jahr waren es 200 Kilometer und Komoot, je nachdem, hatte so 4.300 bis 4.600
Höhen. Ja, und realistisch waren es in 4.8 oder so, glaube ich.
Ja, 4.6 war, glaube ich,
4.6,
die goldene Mitte.
Nee, und das bedeutete aber auch dieses Jahr ein neuer Scout. Dieses Jahr sollte nicht...
Der Scout war der gleiche.
Nee, ich meine eine neue Strecke und zwar auch mit anderen Vorzeichen, oder? Also es war jetzt nicht mehr, dass es 200 also maximal sein durften oder wie, sondern...
Also ich hatte mit Raphael gesprochen, guck mal, die Strecke letztes Jahr 2021, da war ja ganz klar, und das war auch mein Anspruch, ich möchte auf gar keinen Fall einen leichten Orbit den Leuten anbieten. das ist nicht mein Style. Also ich wollte halt auch wirklich was geben, wo die Leute extrem stolz drauf sein können, wenn sie ihn schaffen. Auch vielleicht einen Fail haben, den ich vielleicht auch selber...
Ja, oder mehrtägig fahren.
Oder mehrtägig fahren, absolut. Ja, ja. Und das ist ja auch, da ist keine böse Absicht dahinter, sondern eher so, ja, es gibt ja genug Auswahl und es gibt ja auch flache und wir sind selber ganz begeistert gewesen von der Lüneburger Heide. Deutlich leichterer Orbit, was die Höhenmeter angeht, ganz tolle Strecke und so. Also das ist ja das Schöne, dass auch jeder sich einen Orbit raussuchen kann, der ihm halt gut schmeckt. Und wir hatten den Marius auch drin, der gesagt hat, na klar, ich musste den Deister Orbit auch mit einer super schnellen Zeit machen, denn da muss man auch zeigen, was man drauf hat, wenn man den auch noch schnell fahren will und so. Das heißt, es war für jeden was dabei und bei mir selber, den ich gescoutet habe, geht es ja um, in Anführungsstrichen, ganz böses Wort, um es, ich hätte fast gesagt, Überlebenskampf, aber es ist ja wirklich, schaffe ich ihn überhaupt? Also Holger aus USA hatte ja auch Sorgen, ob er ihn überhaupt schafft an einem Tag. Also die Messlatte war da schon sehr, sehr hoch.
Ja, aber natürlich jetzt nicht so auf Biegen und Brechen, weil wir haben ja schon auch landschaftlich so viele verschiedene Facetten des Waldes gezeigt und die schönsten Ecken unserer kleinen Gebirge, die wir hier vor der Tür haben. Das ist ja trotzdem im Nachhinein auch viele gesagt haben, war ein hartes Ding und sind wirklich vom Rad gestiegen und waren stolz, es geschafft zu haben. Aber gleichzeitig hat man auch ganz oft gehört, einer der schönsten.
Das hat mich auch sehr gefreut, denn man kann halt hier auch wirklich viel Abwechslung bieten und wer sich wundert, warum wir eigentlich so ein starker Gravel-Kanal, nicht nur Gravel, aber warum wir in dem Sektor halt so viel Spaß haben, weil wir auch das perfekte Areal dafür haben, ne? Mit Deister, Süntel, Bückeberg, wie sie nicht alle heißen, Eid. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war halt der Orbit letztes Jahr und dann hatte ich Raphael gefragt, möchtest du denn, dass ich den Orbit nächstes Jahr leichter mache? Ist denn das dein Wunsch? Und er sagte, nein, es wird ja immer auch leichtere Orbits geben. Im Gegenteil, er dürfte auch ein bisschen länger sein. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Also ich kann ihn zwar länger machen, aber dann noch mehr Höhenmeter reinzumachen, dann fährst du ja einen Ötztaler Radmarathon. Also ich kann ja...
Naja, ein Ötztaler Radmarathon bist du letztes Jahr schon mehr als das gefahren. Na, du musst ja Gravel-Kilometer mit, also der 200 Kilometer Ötztaler 203, 4600 also. Höhenmeter, Gravel-Kilometer sind... Immer das 1,5-fache Wert. Also den Ötztaler Radmarathon haben wir schon längst geschlagen.
Natürlich, okay. kann man ja noch stolzer sein, wenn man den Orbit gefahren hat. Da habe ich gesagt, ich kann den gerne länger machen, aber ich glaube, höhenmetermäßig nehme ich was raus. Und die Strecke vom letzten Jahr hatte mehrere 20% Rampen, wo es also wirklich auch weh tut. Und jeder weiß, dass 15% tun weh, aber 20% tun richtig weh. So. Und davon waren halt so 4, 5 Dinger da drin,
die wirklich 18, wegete, ne? 16, 18.
Genau, und das ist dann halt einfach schon auch wirklich, wirklich, muss man schon gute Übersetzung haben. Wir haben ja ausgiebig drüber erzählt und berichtet. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache ihn länger, wollte sowieso ein bisschen Flachland mit einbauen mit der Weser, aber halt nicht mehr Höhenmeter. Ne? Und dann haben wir den Süntel komplett rausgenommen, der war letztes Jahr mit drin. Dafür haben wir den Eid mit reingenommen. Also die Gebirge, die jetzt drin sind, ist dann halt der Deister, der Eid, dann kommt unten bei Bodenwerder Vogler und dann kommt Weserbergland, Bückeberg. So, die sind drin, aber der Süntel ist dieses Jahr komplett rausgenommen worden. Und das heißt, es erwartet euch 250 Kilometer, es ist 50 Kilometer mehr geworden. Es sind laut Komoot-Planung genau 4000 Höhenmeter und wenn ich das immer so kenne, wahrscheinlich kommt am Ende des Tages dann 4200 raus. Also es ist dann...
Und moderatere Anstiege.
Also ich
also es kann auch mal ein schweres Ding sein, aber halt nicht ein schweres nach dem anderen.
Genau. Es gibt eigentlich nur zwei böse Anstiege. Es gibt einmal bei Hessisch, jetzt reden wir ja konkret über den Podcast, die zwei Anstiege, die sehr ernstzunehmend sind, das ist Hessisch-Oldendorf, wo es hochgeht zur Schaumburg in den Wald rein. Da wartet 20% auf euch.
Die Kopfsteinpflasterstrecke?
Nee, ist keine Kopfsteinpflasterstrecke.
Ach so, okay.
Und dann gibt es natürlich, ich musste es reinnehmen, die Läuterung bei Kilometer 245, die hat dann auch nochmal.
Bei 245?
Kommt dann die letzte Hammersteigung.
Das die ist ja nur so 1,5 Kilometer lang aber und danach geht es dann bergab ins Ziel, oder wie?
Genau, aber das war ja,
Also wie kann denn, wenn das Ding 250 lang ist, bei 245 die Läuterung kommen?
Ja. Hast du dir die Strecke nicht angeguckt?
Sind das nicht ein Tick mehr als 250 dann am Ende?
Nein, das sind 250 Kilometer.
Das heißt, wir haben diese 1,5 Kilometer Läuterung, dann noch einmal diesen Schwenker, also nochmal einen Kilometer und zweieinhalb bergab, oder wie?
Nee, du hast die Läuterung, dann fährst du hoch Richtung Fernmeldeturm und dann rollst du runter.
Sind das nur 5 Kilometer?
Ja.
Von Fußläuterung bis zum Fernmelde, bis also unten zum Parkplatz?
Von Läuterung bis.
Das heißt, wir könnten innerhalb von 5 Kilometern vom Deister-Parkplatz an der Läuterung Start unten ankommen.
Also. Also das ist einfach zu sagen, jetzt diese zwei Steigungen, wo ich sage, na, die könnten euch schon wehtun, aber das kann
ja,
man.
Ja, aber die Läuterung geht auch.
Die Läuterung geht auch.
Das ist ja nicht.
Da ist eher das Problem, dass man die dann bei Kilometer 245 hat. Ne?
Ja, ja.
Als letzt. Aber das ist auch mein Sinn gewesen.
Ja, aber das
dass
ist ja auch ein Revival, ne? War nicht die Läuterung? Nee, die Läuterung war der vorletzte beim letzten Mal, ne?
Nee, war die letzte. Läuterung war immer der letzte. Die Rodenberger Höhe war dann davor.
Rodenberger Höhe und dann kam noch
die
ein
Rodenberger
Brett
Höhe
und dann die Läuterung. So war es, ne? Ja.
Ja.
Zum Rodenberger Höhe ist nicht drin.
Rodenberger Höhe ist
dann
nicht drin.
Dann kann ich ja die Wildkamera abbauen, die wir da hatten, um die Leute zu beobachten, fluchend.
Das ist ein Scherz, es gab keine Wildkamera. Aber war so eine Idee, die
wir Idee hatten wir.
Die Idee hatten wir, mal zu gucken, wer da alles schiebt.
Ja.
Ah, ich glaube, an der Rodenberger Höhe haben, ich glaube, 90% der Leute geschoben. Gut, also.
Na doch, Marius auch geschoben, hat er gesagt.
Ja, glaube ich.
Du bist ja genauso schnell. Machst dir die Beine nicht dicht. Ne?
Machst dir die Beine nicht dicht. Also ihr wisst jetzt, die Strecke ist veröffentlicht, findet ihr auf orbit360.cc und ihr findet sie auch in meinem Komoot-Profil. Zum Kopieren der Strecke sage ich kurz eben was, da gibt es tatsächlich einen kleinen Fehler. Wenn man eine, also ich habe ja die Komoot-Strecke bei mir in meinem Komoot-Profil erstellt und da war die ja noch geheim und ihr konntet die nicht sehen, die ist jetzt veröffentlicht, können wir auch verlinken da nochmal, dann habt ihr die nochmal bei mir. Und dann habe ich die mit Raphael von Orbit 360 geteilt und er hat sie dann bei sich als geplante Strecke geplant und zur Verfügung gestellt. Und in diesem Moment gibt es einen kleinen Bug, der entstehen kann, dass die Strecke, obwohl er fragt, Originalroute folgen, doch kleine Abzweigungen anders macht, als die geplant ist. Das heißt, ich musste mit Raphael unheimlich viel Nacharbeit machen und jede Kurve nochmal nachzuprüfen. Ich hoffe, die Strecke deckt sich mit meiner. Also das heilige Original ist dann tatsächlich auf meinem Kanal und da habe ich dann auch immer eine Versionsnummer. Und aktuell ist halt nach dieser ganzen Planung die Version 13. Das heißt, diese Strecke wurde 13 Mal umgeplant. Also das kommen wir ja gleich mal in der Planung dazu. Aber die offizielle Strecke ist dann da und ich wollte damit sagen, ladet euch bitte die Strecke von entweder mir oder in dem Fall bei Raphael runter, von der Orbit-Seite, ohne sie in eurem Profil zu speichern. Das ist die Schwierigkeit an der Sache. Wenn ihr die in eurem Profil speichert, gibt es die Gefahr aktuell, vielleicht wird da irgendwie noch softwaremäßig was nachgesteuert, aber aktuell ist das so, dass ihr nicht die richtige Strecke habt, weil dann zufälligerweise in dem Moment, wo ihr sie bei euch speichert als eure Tour, vielleicht eine Abbiegung anders gelegt wird. Und dann empfehle ich euch, dass ihr die Datei als GPX-Datei, also GPX-File, runterladet und die wirklich hochladet. Das macht mehr Arbeit, aber gibt euch die absolute Sicherheit, dass ihr den GPS-Track genauso fahrt, ohne einen Fehler drin zu haben.
Aber das ist ja.
Halt
das heißt, die Komfortfunktion vom Wahoo und sowas funktioniert gar nicht.
Genau.
Also ich kann den nicht bei mir reinspeichern, automatisch auf dem Wahoo laden, sondern muss es mir selber per Mail schicken, wie auch immer.
Genau.
Es sei denn, ich wurde persönlich, wie in meinem Fall, von dir eingeladen.
Genau.
Du kannst jetzt ja anbieten, jeden einzuladen, der dich anschreibt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob jedem natürlich klar geworden ist, wirst du zu einer Strecke eingeladen und legst die nicht als eigene Strecke in deinem Profil an und sagst dieser Einladung, ja, ich bin dabei, dann ist wieder alles gut. Ne?
Ja, wir können das ja auch Raphael sagen, dass er das machen soll. Gut. Alle zur Strecke. Also das heißt.
Das mal als kleiner Profi-Tipp nochmal. Ich hoffe, das wird beseitigt, das Problem. Und aktuell ist es, man weiß gar nicht, woran es genau liegt, dass obwohl alle Wegpunkte drin sind, ich habe gigantisch viele Wegpunkte da drin.
Aber Komoot weiß Bescheid.
Und wissen alle Bescheid.
Ja, dann ist das ja vielleicht bis Juni
ergänzt. Ich wollte es euch ja nur sagen. Und ganz wichtig auch immer, das möchte ich auch hier nochmal sagen, gilt für alle Orbit-Strecken übrigens. Ladet euch nicht die Strecke jetzt schon auf euer Garmin-Gerät oder auf euren Wahoo oder meinetwegen aufs Telefon oder whatsoever, macht das immer 3-4 Tage, bevor es losgeht. Man weiß immer nicht, ist da eine Baustelle, die es vorher nicht gab, gab es eine Änderung, ist ein Fluss übers Ufer getreten, wo man dann nicht mehr fahren kann. Mhm. Wenn es Streckenänderungen gibt, dann werden die offiziell eingepflegt auf der Orbit360.cc-Seite. Und das heißt, ladet die Version neu runter. Hatten wir letztes Jahr beim Orbit auch. Es gab eine 200 Meter Abzweigung als Änderung in dem Orbit, aber es gab schon Leute, die waren so gibberig, die haben die Strecke schon mal auf ihren Garmin geladen oder auf den Tacho und haben die Änderung dann nicht mehr mitbekommen. Ja, die Strecke habe ich schon geladen. Nee, du hast die aktuelle Strecke nicht mitbekommen. Also fahrt, ladet die Strecke kurz bevor es dann ernst wird, nochmal einfach neu auf euer Gerät. Ja, das ist nochmal ein Tipp, deswegen, wir reden ja hier über Tipps. Das gilt für alle Orbits natürlich, ne? Das so zu.
Es gibt jetzt ja auch andere Regeln, ne? Man darf in Gruppen fahren, man darf andersrum fahren.
Andersrum durfte
man letztes Jahr auch.
Ne? Aber gilt auch für meinen geplanten Orbit, fahrt den nicht andersrum. Ich habe den geplant im Uhrzeigersinn. Und auch im Uhrzeigersinn sind die Strecken getestet, was die Abfahrten angeht. Und es wäre nicht tragbar für mich gewesen, den Orbit auch nochmal andersrum Probe zu fahren. Ja, also deswegen.
Das hättest du ruhig mal machen können.
Ja.
Ist doch nur ein Tag.
Ja, ist nur ein Tag, ne, den nochmal andersrum zu machen. Und dann gibt es sicherlich Strecken, die andersrum dann nicht gut funktionieren. Die dann,
ja. Ne? Also würde ich immer sagen.
Fahrt
also den Einstiegspunkt ist, glaube ich, tatsächlich egal, da einen anderen zu wählen. Da gibt es sicherlich auch.
Da gebe ich gleich Tipps zu.
Punkte, die prädestiniert sind, aber wenn es nicht der Punkt ist, ist es egal. Aber umgekehrt fahren hat, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob das viele Leute letztes Jahr gemacht haben.
Das kann ich nicht beurteilen. Aber macht es bitte aus Empfehlung.
Jetzt also im Geiste, alles, was ich gesehen habe, war richtig rum.
Ja, ich glaube, wir haben auch genug Warnungen gegeben, dass die Abfahrten sonst eventuell auch doof sein können.
Ja, ja.
Okay, ja, kleine Hintergrundinformationen wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Wie lange dauert eigentlich so eine Planung? Und wenn ich jetzt die harte Zeit sehe, die Hardcore-Zeit, wo wir wirklich jedes Wochenende irgendwas da an der Strecke geplant haben. Und das ist ja alles auf privat gestellt. Das heißt, ihr kriegt das ja, sonst wäre es ja ein Witz. Die Mehrzahl der Fahrten ist auf privat gestellt, damit keiner die Strecke erahnen kann. Dann würde ich schon mal sagen, das war die Hauptarbeit Oktober bis Februar, 4 Monate Arbeit. Es will das nicht hier falsch rüberkommen lassen, aber wenn ihr denkt, man scoutet mal so 250 Kilometer mit vielen kleinen Wegen und Geheimtipps und hier nochmal und da nochmal und das läuft alles so ohne Probleme ab, hey, da kann ich euch mal sagen, da ist schon wirklich harte Arbeit drin und wenn du natürlich eine Strecke hast, die weit weg von deiner Haustür ist und du willst eine Kleinigkeit nochmal gegenchecken, die ist aber 60 Kilometer weg von deiner Haustür. Ja, fährst ja wieder 60 Kilometer, um eine Strecke von 10 Kilometer zu testen. Das ist schon echt viel Arbeit.
Und immerhin kann man es mit dem sportlichen Vergnügen
natürlich kann man es mit dem sportlichen Vergnügen machen, aber der EAT, kann ich ja mal sagen, ist nicht mein Trainingsgebiet.
Ja, ja.
Und ich wollte den EAT halt Richtung Bodenwerder runter unbedingt mit drin haben. Und ich kann euch sagen, der EAT, der ist so länglich und schmal, ne? Da habe ich sehr viel Planung am Computer gemacht, die überhaupt nicht funktioniert hat. Also das ist halt auch immer das Schöne, dass man dann sagt, okay, da weiß ich auch, was einfach nicht fahrbar ist fürs Gravelbike. Und da haben wir hier Turnschuh-Olaf. Wir sind dann mit dem Auto nach Kobbenbrügge gefahren. Er aus Hannover, ich aus Basinghausen und haben dann da uns getroffen, um dann 12 Kilometer das Fahrrad tragen zu dürfen.
Hat er Turnschuh angehabt? Wenigstens.
Tatsächlich haben wir 12 Kilometer das Fahrrad getragen. Du fährst hin.
Getragen, also nicht mal geschoben.
Getragen. Und dann lachen wir darüber, weil im Scouting kann das passieren. Aber stell dir vor, du sagst, die Stelle fahre ich nicht Probe. Die muss gehen. Ah, Halleluja. Wie viel Gestrüpp wir an Wegen, die es natürlich im Sommer nicht gibt, aber im Winter gibt. Ja, aber im Sommer ist zu viel Gestrüpp, kommst du gar nicht durch.
Aber das habt ihr mit Oktober noch halbwegs im Griff, ne? Also genau, oder kann sein, dass da jetzt was zuwächst noch.
Naja, wir haben angefangen. Nein. Angefangen habe ich ja viel früher. Das war die harte Phase. Also mit Gestrüpp, das war ja schon Juli, August.
Ja, da bin ich ja ein paar Mal auch an der Weser rumgefahren.
Genau, so, da sind wir auch noch zusammengefahren. Das war auch nicht die harte Planungsphase. Also harte Planungsphase heißt halt, du musst auch wirklich safe sein, dass alles sitzt. Es gibt auch eine Passage, die hat immer noch Gestrüpp. kriege ich nicht weg. Es sei denn, wir gehen da irgendwann mal mit Machete einmal durch. Ja, kann man ja tatsächlich machen. Du könntest dir ja tatsächlich so eine Sense nehmen und da mal einmal, zumindest wenn der Orbit startet, das einmal machen, aber es wird wieder zuwuchern. Ne? Also die Serie, die geht ja auch länger als eine Woche oder zwei. Ne? Das dauert ja dann auch. Also es wird auch eine Passage im I drin sein, die nicht anders geht, weil es etwas zugewuchert ist. Also auch da bitte nicht schimpfen über Kratzer an den Beinen, an den Armen. Ne? Das kann passieren, wenn du da durchs Gestrüpp musst. Das gehört aber auch irgendwie ein bisschen dazu, dass man sich irgendwo durchkämpft. Naja, und dann hat man halt so eine Planungszeit. Ich würde mal sagen, 4 Monate bist du gut damit beschäftigt, jetzt in dem Fall, ne, wo wir waren. Gut, dann würde ich über die Einstiegspunkte und den Streckenverlauf reden.
Gut.
Oder hast du Fragen?
Nö.
So ein bisschen sonst ein
Monolog. Ja, Streckenverlauf, jetzt Einstiegspunkte, Streckenverlauf, da geben wir jetzt ja die Tipps.
Genau,
dann beschreibe ich. Wo kann man schlafen? Mhm. Ja, dann lass uns das erstmal machen. Ne? Wo sind die besten Startpunkte?
Genau, fangen wir mal einmal an, dass ich die Strecke im Schnelldurchlauf sage, wie sie geplant ist. Die Leute wissen das. Ich wohne in Basinghausen am Deister und auch deswegen ist der Start- und Zielpunkt auch in Basinghausen am Deister an der sogenannten Deister-Freilichtbühne.
Die findet ihr unter den letzten Zielen vom letzten Jahr, wo ihr hingefahren seid mit dem Auto. Wenn ihr
unter den letzten Zielen ist auch gut, ne? Navigationsziel. Also warum ist das da? Das ist vielleicht nicht immer der optimale Ein- und Ausstiegspunkt. Der ist natürlich aus der Bequemlichkeit entstanden, dass ich da wohne. Ich finde den aber spannend, den Punkt, bis auf die Tatsache, dass man zum Schluss nochmal einen auf die Mütze kriegt, was wir gerade gesagt haben, die Läuterung, um nochmal zum Ziel zu kommen. Aber das Gute ist, ihr parkt da im Schatten. Ganz wichtig, Auto parkt im Schatten.
Wenn ihr nachts ankommt, ist es sowieso kalt, keine Sonne mehr da.
Aber das ist halt schön, da ist halt, ihr parkt halt direkt am Wald und dann ist halt auch schön. Es gibt genug Parkplätze für Autos und für Wohnmobile und für was auch immer. Denkt immer noch dran, Wohnmobilparken übernachten ist ja nach deutschem Gesetz grenzwertig. In Basinghausen gibt es tatsächlich, habe ich mich nie drum gekümmert, hat ein Kunde mir geschrieben, ne? Und ich weiß natürlich, dass es den gibt, aber kümmere ich mich ja nie drum. Es gibt tatsächlich auch einen offiziellen Wohnmobilparkplatz, wo man als offiziell parken kann und der ist auch nur 1 Kilometer entfernt vom Start. Das ist bei der Polizei in Basinghausen. Da gibt's, ist auch toll, ist auch da die Polizei gleich nebenan.
Da
das
unten heißt, bei dem?
Bei, wo das Besucherbergwerk ist.
Und
da, wo wir schon mal waren.
Toiletten und Kram?
Oder? Nein, aber es ist ein offizieller Wohnmobilparkplatz, wo du
aber dann auch Strom kriegst. Aber da ist ja gar nicht Wald, Grün oder sonst wie, sondern eher so bewohntes Gebiet, ne?
Ja, du bist nicht so. Aber du kannst dann hast du halt nicht das Problem und darfst dann da offiziell übernachten. Ja. Halt, ne? Da gibt es halt kein Problem. Ich sag's aber trotzdem so, wenn ihr an der Deister-Freilichtbühne das Wohnmobil einen Abend vorher hinfahrt oder den Camper oder wie die Multivents hätte
man darf es halt nicht aufbauen, ne? Nicht die Markise ausfahren und so.
Genau, und da vielleicht nicht anfangen rumzugrillen oder so. Ja. Dann habe ich noch von niemandem gehört, der da einen Anschiss gekriegt hat. Da habe ich noch nie was von gehört. Also da sehe ich auch. Und auch letztes Jahr haben viele Leute, ob Berlingo, Multivan, Wohnmobil, da gab es gar keine Beschwerden, wenn die da Leute im Auto gepennt haben oder was auch immer. Ja. Also deswegen, das ist da alles ganz gut gewährleistet. Und das wäre dann also jetzt für alles, was ich beschreibe in der Tour, Start- und Zielpunkt Deister-Freilichtbühne, die ich auch wirklich erstmal empfehle. Jetzt mache ich mal kurz den Streckenverlauf. Also ihr habt dann also ein bisschen den ganzen Deister kennengelernt. Ihr fahrt hoch und runter. Und es geht dann natürlich auch mit schönen Wegen waldmäßig los. Könnt euch darauf freuen, dass ihr eine schöne Bäckerei erlebt, wenn ihr aus dem Deister rauskommt. Das ist dann der Ort Springe. Und das gilt übrigens für den ganzen Orbit jetzt in diesem Fall. Die Bäckerei und Kaffee oder irgendwas, wenn ihr das haben wollt und langsamer, gemütlicher unterwegs seid, perfekt. Und es gibt an der kompletten Strecke, wenn ihr auf Topspeed fahren wollt, so viele Tankstellen diesmal, wo ihr sagen könnt, dann gehe ich auf Tankstellenverpflegung. Ne? Rein, raus. Kriege ich auch meinen Snickers, meinen Cola Fanta, was auch immer, in rasender Geschwindigkeit. Also auch, ich wäre ja schon fast versucht zu sagen, wenn jemand sagt, er will nur eine Trinkflasche haben und setzt sonst auf ich gehe in jede Tankstelle, die kommt, kriegst du es hin. Aber darfst auch keine verpassen dann. Ne?
Ist das jetzt Springe ähnlich wie beim letzten Mal oder eine andere Durchfahrt?
Bisschen anders, aber ähnlich. Okay. Also könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr den Dice da hinter euch habt, dann habt ihr auch schon mal ein paar Höhenmeter hinter euch. Dann kommt ihr nach Springe. In Springe gibt es, wie gesagt, Bäckerei, das ganze Programm, alles, was man so braucht, Supermarkt. Wenn du aber jetzt am Dice da startest, ist das vielleicht nicht der Versorgungspunkt, wo du gleich richtig viel was brauchst. Ne? Also das kann man ja auch vielleicht einfach überspringen. Aber es gäbe
weiß
es, wenn
ja
du
schon so.
Springe. Und dann fahrt ihr in den, Entschuldigung, in den Saupark rein. Der Saupark ist, oder wie soll ich den nennen, das ist ein abgezäuntes Gebiet, wo die Tiere halt tatsächlich, in dem Fall Wildschweine und allen möglichen Kram, nicht abhauen können. Da fahrt ihr ein, und das war auch letztes Jahr Teil des Orbits, aber ihr werdet eine kürzere Strecke in einem Saupark, na, nicht kürzere Strecke, ist schon auch eine große Strecke, aber eine andere Strecke. Und
weniger Höhenmeter auch?
Nee, mehr tatsächlich. Okay. Aber der Saupark wird durchquert, und da ist jetzt die wichtige Information, die ihr alle wissen müsst. Wundert euch nicht, wenn ihr da vor einem verschlossenen Gatter steht. Das Gatter ist nicht verschlossen, also das Haupttor ja, aber neben dem Haupttor ist immer so eine kleine Pforte, wo du durchgehen kannst.
Aber da kommt man nachts nicht durch.
Da kommt man nachts auch durch. Manchmal ist es vielleicht abgeschlossen, das habe ich noch nie getestet. Du wärst aber ein Volltrottel, nachts in dieses Gebiet zu gehen. Ist ja klar. Also nachts ist das gar nicht das richtige Gebiet mit Wildschweinen. Ne? Also bitte.
Haben wir da eigentlich jemals Wildschweine gesehen?
Ja, ich bin mit Holger, ich war ja mit Holger Krei unterwegs.
Ja.
Bin den Orbit ja gefahren. Und wie das ist, der Holger ist als Besuch da. Ist ja krass, hast du da die Wildschweinrotte gesehen? Mit den kleinen Kindern, hätte ich gesagt.
Hast ja, da musst du auch Abstand halten dann.
Haben wir ja auch.
Ja, ja. Aber das ist nicht gefährlich, weil Wildschwein ist ja das eigentlich eine der größten Ängste, die man haben kann. Aber die sind da an Menschen gewöhnt?
Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist ja auch schon passiert, wenn ich mit meinen Kindern da spazieren gegangen bin, dass da Wildschweine über den Weg laufen. Aber es gab auch, also wahrscheinlich ist
das gewohnt sein.
Die müssen das gewohnt sein, weil die sind ja da in diesem Gehege.
Es würde es ja auch Warnschild geben, hier nicht reingehen, oder würde man gar nicht rein dürfen.
Was natürlich wirklicher Quatsch ist, ist das nachts zu machen. Also deswegen ist jetzt hier nochmal im Podcast.
Also nicht als letzten, nicht die letzten Kilometer durch den Saupark planen.
Genau. Und es könnte auch sein, dass die Tore dann auch wirklich abschließen. Also bei Tageslicht gar kein Problem. Macht das bei Tageslicht. Und wenn ihr in Basinghausen startet, dann ist das alles total, total safe, dass ihr da, selbst wenn ihr morgens um 6 startet oder um 5 startet, das kriegt ihr alles hin, dann ist das da offen. Ich werde es auch einmal testen, wenn die Serie losgeht, dass da alles steht. Da war ich da einmal hin. Also Saupark durchqueren, macht euch keine Sorgen mit den Tieren, sonst hätte ich die Strecke da nicht geplant. Und
die
das
machen
ist auch
sich wahrscheinlich viel mehr Sorgen um diese komischen Wildschweine, die auf Fahrrädern sitzen und da durchfahren.
Und wie gesagt, Gatter, denkt dran, ihr müsst da durch ein Tor. Und dann kommt ihr aus dem Saupark raus und fahrt Richtung Eid. Also eine neue Strecke, ihr kommt nach Kobbenbrügge. Und dann.
Das ist aber relativ flach.
Das ist easy. Ja, ja. Das ist dann easy, also so eine Überbrückungsfahrt. Dann kommt ihr in den Eid rein, und der Eid ist ein länglicher Gebirgszug, wo ihr keinerlei Versorgung habt. Also für diese Phase Eid, da gibt's nichts.
Also in Kobbenbrügge essen.
Ja, also da gibt's auch nicht wirklich was zu essen. Nehmt die Tankstellen.
Meine ich ja.
Genau.
Also da kannst du Wasser auffüllen und sowas.
Wasser auffüllen und dann halt.
Ist.
Und in Kobbenbrügge gibt es auch ganz wichtige Informationen. In Kobbenbrügge selber kommt direkt am Friedhof vorbei mit Wasserhahn. Alles ist safe, was das angeht.
Okay, also da gibt es Tankstellen. Das heißt, wenn man Springe überspringt, kann man in Kobbenbrügge Wasser auffüllen.
Wasser auffüllen am Friedhof.
Und eine Tüte Chips aus der Tanke holen.
Nein, sondern Wasser auffüllen am Friedhof.
Also doch keine Tanke.
Habe ich auch nicht gesagt. Tankstelle ist Springe. Eid ist Wasser auffüllen am Friedhof.
Und Kobbenbrügge gibt es nichts?
Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt in Kobbenbrügge auch noch eine Eisdiele und so. Aber jetzt weiter im Programm.
Naja, ist ja die Frage.
Ich habe keine Tankstelle in Kobbenbrügge.
Die Frage ist ja, wenn man Springe überspringt und sagt, ich kaufe mal Snickers in Kobbenbrügge.
Nein, du überspringst Springe nicht, wenn du sagst, du bist auf Tankstelle. Dann musst du die Tankstelle auch nehmen.
Okay, das ist ja wichtig zu wissen.
Genau.
Jetzt Kobbenbrügge hätte ich jetzt vom Namen her, weil es überall von Hannover aus ausgeschildert ist, hätte ich gedacht, da müsste es auch vielleicht was zu essen geben.
Aber ist mir nicht aufgefallen. Es gibt eine Eisdiele dort, aber das ist halt auch nicht convenient. Was convenient ist, du fährst für die Leute, die wirklich nur sagen, Ich fülle Pulver in meine Trinkflasche, Maltodextrin, irgendwelche anderen Sachen, brauche nur Wasser. 100% war ich auch schon zigmal. Du fährst direkt an einem Friedhof vorbei, du kannst es nicht verpassen. Also jetzt sagen wir nochmal,
ja.
Bäckerei oder Tankstelle Springe. The next ist Cobbenbrügge, frisches Wasser am Friedhof nehmen.
Und dann nicht, fährst du und den ganzen Brücke nicht als Startpunkt nehmen, weil das ist der Worst Case, wenn man dann im Dunkeln da.
Genau, am das Ende, auf gar keinen Fall.
Also dann musst
über
du da,
Start- und ja, Zielpunkte gebe ich gleich ja, Tipps, ja. Dann in den Eid rein, den ganzen Eid lang werdet ihr keine Versorgung haben. Also da müsst ihr auch wirklich wissen, dass die Trinkflaschen dann voll sind. Oder eben, wenn ihr nur eine Trinkflasche habt, dann muss die eben voll sein. Bevor ihr aus dem Eid rauskommt, gibt es tatsächlich so eine Frittenbude. Tatsächlich witzig, wer jetzt sagt, oh, ich nehme Cola, Fanta, aber auch gern mal Pommes. Die gibt es am Ende des Eats, gibt es dann für euch das.
Okay. Ne?
Da, weil da gibt, da ist eine Straße, die über den Eat führt als geteerte Straße. Da halten dann auch gerne mal Motorradfahrer an und jetzt will ich
nicht. Ach, und da oben ist die, das, diese Bude, meinst du? Oder
genau.
Ein Restaurant da, oder was auch immer.
Ja, ist so eine kleine Imbissbutze.
Okay.
Aber da gibt es eben auch.
Schmecken die da?
Ich habe da nicht gegessen. aber. Da fahren halt Autofahrer zur Seite und auch eben viele Motorradfahrer in der Gegend fahren da zur Seite und da darfst du dann auch mit deinem Fahrrad anhalten, glaube ich, und kannst dann deine Pommes nehmen. Aber für die Fraktion, die jetzt drauf gepolt ist, es muss möglichst an der Strecke direkt sein, es muss funktionieren, es muss schnell gehen. Für die hektische Fraktion oder die Fraktion, die sagt, das ist ja mein Tagesziel, Pommes. Okay. Dann habt ihr wahrscheinlich, ich habe jetzt gar nicht die Kilometer auf dem Schirm, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie so 70 Kilometer gemacht.
70? Ich habe das Gefühl, ja schon die Hälfte vom Orbit rum.
Naja, also ich habe hab tatsächlich mir nicht aufgeschrieben.
Also 70 von 250, wenn ihr Pommes gegessen habt.
Ingo, ich habe gar nicht, das ist ein unwichtiger Kilometerstand für mich.
Ja.
Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es 60 oder 75 sind, aber in meiner Welt ist das ja alles machbar. Wie gesagt, du hast dann im Prinzip die letzte Trinkflasche.
Aber dann hast du ja relativ wenig Kilometer im Deister.
Am Anfang hast du wenig Kilometer
also im Deister. Also da sind 30. Wir letztes Jahr viel, viel mehr gehabt vor Springe, oder?
Ja, genau.
Okay.
Und
das ist auch gut zu wissen.
Dann bist du Pommes, fährst aus dem Eid raus und fährst dann Richtung Bodenwerder zur Weser endlich und hast dann dieses Gebirge, heißt Vogler, ist jetzt auch nicht wichtig für uns, hast halt nochmal so eine schöne kleine Bergpassage und kommst dann endlich, und jetzt weiß ich die Kilometerzahl auf den Punkt, bei Kilometer 100 kommst du dann endlich an die Weser. Viele kennen Weser-Radweg, aber du bist, das kann man sich ja gut merken, du bist genau bei Kilometer 100, da kannst du dich drauf freuen, da wird alles gut. Kein Berg mehr, du bist flach an der Weser.
Kein Berg mehr, bis du dann von der Weser wieder weg bist.
Also dann hast du im Prinzip 100 Kilometer hinter dir. Du hast tolle Landschaft gesehen, du bist an der Weser.
Da gibt es auch Pommes.
Und kannst an der Weser langfahren und an der Weser gibt es dann alles, was du brauchst. Und
jetzt, du brauchst halt einen halben Tag, um dich anzustellen.
Ingo, unterbrech mich nicht ständig.
Entschuldigung.
Du bist an der Weser und kannst halt komplett flach fahren. Das wollte ich sagen. Ja. Es ist halt, du fährst an Bodenwerder vorbei. Du bist der Racer und sagst, es geht um Topspeed. Fahr den Weser-Radweg lang, der bringt dich grob Richtung Hameln. Wir fahren aber nicht durch Hameln. Ich habe alles versucht, durch Hameln zu fahren, keine Chance. Es ist nicht machbar im Sommer, es ist zu viel Ampeln und alles und das macht zu viel, da sind auch zu viele Touristen dann. Hameln ist ja auch dann sehr touristisch und wir haben es halt vor Hameln, fährst du einmal über die Weser rüber. Also es ist nur grobe Richtung, ihr fahrt also ein ganzes Stück an der Weser lang und für die Fraktion, die sagt, und dann kommt auch wieder in Bodenwerder. Könnt ihr euch drauf freuen, also nach Kilometer dann, Pommes. Keine Ahnung, 105, kommt dann auch wieder direkt eine Tankstelle für die Fraktion, die es schnell haben muss. Ich glaube, eine Agip-Tankstelle, in Springe ist es eine Shell-Tankstelle. Da könnt ihr dann direkt an der Strecke dieses Hektische machen, rein, Snickers, Pommes, was auch immer. Nee, Pommes nicht, aber Snickers, Cola, was man auch immer da so rausholen will, wenn man unter Stress ist. Das wäre für die Fraktion, die es schnell haben will. Die Fraktion, die gemütlich ist, den empfehle ich ganz dringend, denn die Orbitstrecke führt sonst an Bodenwerder vorbei. Für die Fraktion, die sagt, ich möchte auch gerne eine Pizza essen oder eine Mittagspause richtig einlegen und es kommt nicht auf 15 Minuten an, dann fahrt bitte wirklich über die Weser rüber in Bodenwerder, fahrt in die Altstadt rein und da gibt es dann Pizza, Döner, allen möglichen Kram. Da könnte man eine richtig große, also eine gesättigte Pause machen und dann hättest du im Prinzip...
Da ist man dann so bei 130, 140.
Nein, du bist dann bei Kilometer 110. Ne? Also du kommst ja zur Weser bei Kilometer 100 und dann hast du...
Das ist nur 10 Kilometer weg.
Okay. Ja, also ich würde ja sagen, Bodenwerder ist schon fast der südlichste Punkt, ist er nicht ganz, aber dass man weiß, der südlichste Punkt ist dann Bodenwerder. Und da könnt ihr euch dann richtig verpflegen und die, die es schnell haben wollen, die fahren eben an der Tankstelle vorbei und lassen Bodenwerder sehen. Ansonsten ist es natürlich auch ein toller Stop, da muss ich sagen. Mhm. Dann fährst du an Bodenwerder vorbei und dann könnt ihr richtig Vollgas geben mit einer Einschränkung. Das ist der Weser-Radweg, der ist nicht unbekannt. Der Orbit beginnt im Juni. Es sind dann, wenn die Temperaturen passen, auch viele E-Biker dort unterwegs, gesetzteren Alters. Und das ist meine kleine Sorge vom Orbit. Verhaltet euch da nicht rüpelhaft. Die sind da, die können wir nicht wegbeamen. Die fahren auch mal unkonzentriert nebeneinander. Habe ich selber erlebt mit E-Bike-Fahrern, als ich den Müritz-Orbit gefahren bin. Hat mich etwas dort genervt. Ja, aber es wäre auch sehr schade, den Weserradweg nicht ins Programm zu nehmen. Also ich appelliere nochmal an jenen, dass da auch andere Verkehrsteilnehmer sind, dass ihr da bitte nicht einfach Kopf runter, 40er Schnitt, dann fahrt ihr im E-Bike-Fahrer frontal aufs Rad. Also da bisschen aufpassen. Dafür könnt ihr trotzdem immer noch einen ganz lockeren 30er Schnitt fahren. Also das rollt halt es rollt halt traumhaft gut. Habt dann im Prinzip, ihr fahrt dann wieder über die Weser einmal rüber, dann kommt ihr durch ein kleines Örtchen, wo es dann auch wieder Verpflegung gibt, Tankstellen, alles super, auch da funktioniert das alles wieder, aber ihr könntet euch grob drauf einstellen, ich habe das ja nochmal einmal aufgeschrieben, ihr kommt nach Hessisch-Oldendorf ungefähr bei Kilometer 150, das heißt, das macht den Orbit eben auch leichter. Er ist zwar 50 Kilometer länger als der Orbit vom letzten Jahr, aber ihr habt eben auch 50 sehr leichte geschenkte Kilometer, nämlich von Bodenwerder nach Hessisch-Oldendorf. Da kommt nicht richtig was dich kaputt macht. Das heißt, da kannst du schon 50 Kilometer...
Ein bisschen hügelig, will ich schon.
Aber ja, aber kaum Höhenmeter, da kommt dann nichts. Das heißt, deswegen kann man sich auch wirklich freuen auf Bodenwerder bei Kilometer 100. Deswegen ist auch der Startpunkt ziemlich gut am Deister. Hast halt 50 ruhige Kilometer und für die Fraktion, die... sagt, oh, schaffe ich überhaupt 250? Das sind die 50 Kilometer, wo ihr euch refreshen könnt, wo genug unterwegs kommt mit Aufessen, Auftanken, also auffrischen, viel essen, viel trinken, den Körper fahrt da ruhig mit einem 20er Schnitt, dann geht es euch auch wieder richtig gut. Hessisch-Oldendorf, gleiches Spiel, ihr fahrt direkt durch den Ort Hessisch-Oldendorf durch. Auch in Hessisch-Oldendorf gibt es wieder unendlich viel Verpflegungsmöglichkeiten. Also es gibt Supermarkt, Rewe, es gibt Eisdiele, es gibt Döner, es gibt was auch immer ihr haben wollt. Und es gibt natürlich auch Tankstellen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr auf Tankstelle geht, das ist immer die schnellste Variante, die ist dann am Ortsausgang, nicht am Ortseingang. Das heißt, wenn ihr Hessisch-Oldendorf verlasst, meine ich, dass es Aral ist, die da kommt. Aber das findet ihr ja auch alles bei Google, wo die Strecke ist. Ne? Also da ist dann wieder mein Tipp für die schnelle Fraktion. Aral-Tankstelle, Ortsausgang Hessisch-Oldendorf. Und da kommt dann einmal, kurz nach Hessisch-Oldendorf, kommt dann ein paar Kilometer danach, kommt dann diese eine schöne 20% Steigung, wo es hochgeht in den Wald. Und dann habt ihr da mal 20% auf dem Tacho, aber es ist auch nicht ewig lang, aber tut natürlich schon weh, wenn du 150 Kilometer in den Beinen hast. Ne? Mhm. In dem Fall da wahrscheinlich 160 dann. Ne? Dann tut das trotzdem weh, also aber die Steigung musste auch sein. Dann sind wir auf dem Weg zur Schaumburg und da fahrt ihr den Kammweg lang. Da ist überhaupt, das ist eine der schönsten Strecken vom Orbit. Schaumburg verschwendet ihr unheimlich viel Zeit, wenn ihr dort was essen wollt, weil da ist ganz klassischerweise dieses Biergarten-Feeling. Es dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, bis ihr bedient werdet und das ist natürlich für Fahrradfahrer immer nicht tragbar. Also hat man die Zeit, dass man sagt, du, es kommt überhaupt nicht auf irgendwas drauf an, macht da gerne Pause, die freuen sich. Kriegt man auch Pommes, immer nur Pommes. Also kriegt man also richtig Verpflegung, biergartenmäßig, könnt ihr euer Weizen wegziehen, ist auch immer schön. Und ansonsten, wenn ihr ein bisschen zügiger fahren sollt, macht da vielleicht ein Foto, aber fahrt dann weiter. Dann ist der nächste Gebirgszug, der euch erwartet, der Bückeberg. Der Bückeberg ist nicht ganz zu unterschätzen und ich habe die Strecke im Bückeberg geändert. Der Bückeberg war letztes Jahr auch im Programm. Die Strecke vom letzten Jahr im Bückeberg hatte eine Passage, die sehr nässeanfällig war mit Regen. Und der Boden ist dann komplett durchweicht. Und also ich habe die Strecke etwas umgelegt, sodass der Bückeberg euch kein Problem mehr mit dem Reifen machen will. Zu Reifentipps gebe ich ja auch gleich noch was. Also dürfte gar keine schlammigen, schlimmen Passagen haben. Ja, und dann kommt eigentlich die schönste Änderung. Ihr habt dann ungefähr den Bückeberg hinter euch.
Könntet innerhalb von 10 Kilometern am Ziel wieder sein.
Das stimmt, aber ist auch ein guter Tipp. Ja, dann Bückebergausgang ist dann ungefähr Kilometer 180, 185. Wer da sagt, die nächsten 70 Kilometer, das stehe ich nicht durch, ich bin nervlich am Ende, der kann also wirklich 10 Kilometer und ihr kommt, 15 Kilometer und ihr kommt wieder zum Auto zurück oder zum Startpunkt nach Basinghausen. Ja. Das wäre dann im Prinzip eine Ende Bückeberg wäre eine Möglichkeit, die Strecke auf 200 Kilometer zu verkürzen. Also richtig rausschneiden dann. Ne? Davon gehen wir jetzt mal nicht aus, denn da habe ich noch was Schönes eingebaut für euch. Es geht dann wieder schön flach zum Stein oder Meer. Und das Stein
das
oder Meer.
Das ist ja das, was wir auch zusammengefahren sind zum Teil letztes
genau.
Jahr.
Genau, ne? Dann geht es zum Stein oder Meer. Es erwarten euch keine bösen Höhenmeter. Ihr könnt euch freuen auf
Stein. Da ist aber auch wirklich flach hin und zurück, ne?
Genau, es geht flach.
40, 50 Kilometer dann am Ende, ne?
Naja, wir sind bei Kilometer 185 aus dem Bückeberg raus und dann ist es ungefähr, dass man bei Kilometer 230 nochmal in den Deister kommt. Das heißt, du hast auch wieder 50 flache Kilometer.
Okay.
Na, also könnt ihr euch vorstellen, ihr fahrt zum Steinener Meer, nördlichster Punkt.
Könnt ihr Reifen wechseln.
Steinener Meer ist auch wieder am Ende. Am Steinener Meer selber müsst ihr aufpassen auf die Touristen, die natürlich nach Hannover kommen und immer zum Steinener Meer wollen. Passt da ein bisschen auf. Aber direkt am Steinener Meer kriegt ihr auch was zu essen und was zu trinken oder einen Kaffee oder
so,
was auch
immer. So, Foto wert.
Foto auch wert. Das heißt, Steinener Meer vom Bückeberg aus easy zu fahren, 20 Kilometer. Dann geht es wieder zurück Richtung Süden, Richtung Deister. Ein Schmankerl, was ich überlegt habe, ob ich es verrate oder nicht. Ich verrate es hier mal, hören ja auch nicht so viele den Podcast. Ihr unterquert einmal den Kanal. Und wer das noch nie gemacht hat, das ist ja ziemlich strange, unter einer Wasserstraße einen Tunnel durchzuhaben. Also das macht Spaß. Also guckt da genau auf euer Navigationssystem. Die Navigation ist spot on. Fahrt genauso, wie die Strecke geplant ist. Dann kommt ihr auch da genau durch. Und ich glaube, das wird dem einen oder anderen von euch viel, viel Freude machen. Ja, ihr kommt dann nach der ganzen Flachetappe nochmal wieder in den Deister rein. Ungefähr bei Kilometer 230 kommt ihr in den Deister und dann habt ihr nochmal 3 Anstiege im Deister. Aber da müsst ihr euch auch darauf freuen, dass ihr sagt, noch die und dann habe ich es hinter mir. Und wer das eben nicht will, und jetzt kommen wir zu den Start und zu den Startpunkten und wo könnte man denn, wenn man nicht am Deister starten will, was wäre eine clevere Wahl, eine Tour zu machen, wenn ich den allerbesten Startpunkt raussuchen sollte, der strategisch Sinn macht, dann ist das der nördlichste Punkt, das Stein oder Meer, weil du fährst gemütlich flach zum Deister hin, du fährst den ganzen Deister durch und hast dann, nachdem du aus dem Bückeberg bist, auch wirklich gar keinen Berg mehr und rollst die letzten 20 Kilometer zum Start. Das heißt, für jemanden, der sagt, ich möchte den strategisch günstigsten Punkt haben, der war vielleicht dann der nördlichste Punkt, das Stein oder Meer.
Kann man denn danach gleich ins Wasser springen?
Ja, genau. Das Stein oder Meer hat auch einen gigantisch großen Wohnmobilstellplatz, der bezahlt werden muss. Und ich glaube, den müsst ihr auch vorreservieren. Da ist richtig viel, also da die bieten das halt. Und es gibt tatsächlich für das Stein oder Meer einen geheimen Parkplatz. Der ist auch nicht für große Wohnmobile geeignet. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, so einen VW-Bus-Bulli irgendwie sowas habt, ich habe es rausgeschrieben, wie es genau heißt. Googelt das dann. Da geht auch die Strecke direkt vorbei. Hagenburger Kanalparkplatz, ein Steg für Kanu und Schlauchboote. Da könnt ihr parken. Das ist ein Parkplatz, wo ich auch ab und zu parke, wenn ich mein Kanu reinsetzen will. Da ist halt so eine Einsetzstelle für Kanus und so. Und da kann man natürlich parken, um sein Kanu ins Wasser zu lassen. Jetzt habt ihr kein Kanu dabei, habt ein Fahrrad dabei, es kontrolliert ja keiner. Ist deswegen mein Geheimtipp, der Parkplatz kostet gar nichts, ist nicht geeignet für große Fahrzeuge, aber ein VW-Bus kein Problem.
Ne? Ja, man muss ja auch, was man natürlich auch machen kann, man muss ja nicht direkt am Stein oder Meer parken, man kann ja auch sich eine Ortschaft vorher hinstellen.
Natürlich, das könnte ja alle machen.
Ja, dass man dann sich diesen ganzen Trubel gar nicht gibt da.
Genau, denn das muss man auch sagen, Steinhude ist ein beliebter Ausflugsort. Also für diejenigen, die jetzt in der Woche den Orbit fahren, völlig Schnuppe. Für diejenigen, die sagen, na klar, ich fahre Wochenende Samstag oder Sonntag, das würde mir verkehrstechnisch fürs Auto und Wohnwagen zu viel Stress bedeuten, ja, weil da zu viele Leute dann sind.
Und ums Stein oder Meer hast du auch bewusst deswegen ausgelassen, weil das, glaube ich, touristisch gar nicht geht. Ne?
Genau.
Ist schön, aber kannst du am Wochenende nicht fahren.
Genau, wir fahren nicht um das Stein oder Meer rum, sondern es ist im Prinzip der südliche Teil vom Stein oder Meer mit dem Ort Steinhude. Und natürlich könnt ihr in Steinhude, wenn ihr noch ein bisschen von der Strecke wegfahren wollt, dann könnt ihr natürlich auch wieder Eis essen und diesen ganzen, alles, was ihr machen wollt.
Fischbrötchen.
Fischbrötchen ist ganz beliebt. Ja, da könnte man, da muss ich aber tief durchatmen. Ah, es gibt's da alles. Also mein Tipp ist nach wie vor.
Das ist ein schönes Fischbrötchen auf dem Orbit. Am besten gleich morgens ein Fischbrötchen rein, dass du den ganzen Tag von aufstoßen musst.
Also, strategisch haben wir jetzt geklärt. Wer da wirklich einen strategisch schnellen Orbit hinlegen will, wäre wahrscheinlich der Startpunkt Steinhude sehr gut. Mhm. Mein Favorite ist in Basinghausen tatsächlich zu starten, mit dem Punkt, dass du zum Schluss noch mal ein paar Berge im Deister hast, aber den finde ich, nicht weil ich da wohne, sondern ich glaube, dass...
Ja, man kann sich ja einfach bei den Steinhuder fahren so viele E-Bikes einfach mit irgendwem tauschen und dann weiter in den Deister.
Und es gibt auch noch einen Punkt, der landschaftlich sehr gut ist, aber den ich strategisch nicht gut finde. Das ist nämlich Bodenwerder, der südlichste Punkt an der Weser. Mhm. An der Weser ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil. Da kannst du natürlich zelten, Wohnmobil, Auto, was auch immer du willst, direkt an der Weser parken und du hast dann letztendlich 2 Meter zu gehen und du bist auf der Strecke. Weil die Strecke.
Aber offiziell jetzt Campingplatz-mäßig?
Offiziell Campingplatz.
Okay.
Offiziell Campingplatz-mäßig. Das wäre von der Schönheit der schönste Parkplatz zum Starten. Mhm. Mit dem großen Nachteil, dass du hinten drauf richtig Ärger hast. Das tut dir so weh. Du kriegst ja die schlimmsten Steigungen. Also du hast dann erstmal 50 flache Kilometer. Das ist natürlich toll. Ja, ja, aber du kriegst die ganzen Höhenmeter zum Schluss.
Also, welche denn?
Naja, den Deister, den Eid und den Vogler.
Als drei Gebirgszüge. Die sind relativ ohne viel Überbrückung.
Genau.
Dann.
Das heißt, du hast im Prinzip...
Aber du könntest theoretisch 150 Kilometer einfach locker vor dich hinrollen?
Mhm.
Bis nee, auf
nicht,
dieses...
Nicht
bis
100, auf dieses nein, nicht 150. Du fährst ja dann auch den kompletten Deister. Die Planung an der Deister-Freilichtbühne ist ja, du fährst am Anfang 30 Kilometer Deister und zum Schluss 20 Kilometer Deister. Jetzt hast du ja, wenn du das woanders startest, genau ob du in Steinhude startest oder in Bodenwerder startest, dann fährst du ja den kompletten Deister durch. Das heißt, ich mache das ganz einfach, damit die Leute das wissen. Startet ihr in Bodenwerder, wo Camping toll ist und du bist direkt an der Strecke und alles ist super, habt ihr, ich sag mal, 120 Kilometer ein leichtes Leben, aber auch 130 harte Kilometer. Hart.
Ja, aber wenn ich jetzt noch mal drüber nachgedacht, jetzt, ich weiß es nicht höhenmetermäßig, aber dann ist es ja so, ich starte im Flachen, habe, glaube ich, nur noch Hessisch-Oldendorf, einmal so einen doofen Anstieg und ich habe den Bückeberg, der mir aber...
Ah, wird auch was geboten.
Ja, aber nicht so viel. Das ist ein relativ. Geht der einmal hoch oder gehst du da nochmal runter und wieder hoch?
Ja, geht auch hoch und runter.
Okay.
Aber es ist machbar,
aber du bist
natürlich total fit.
Ja, genau. Ich meine aber nicht irgendwelche Beinezumachsteigung.
Nein, nein.
Das ist relativ, also sind vielleicht da maximal 10%.
Genau, da gibt es keine 18%.
Das heißt, Hessisch-Oldendorf ist einmal das ganz steile Ding, sonst flach. Dann Bückeberg, alles moderat. Das heißt, die Idee zu sagen, strategisch, 150 Kilometer mal locker, schön, also so wie du mit deinem Lastenfahrrad nach Dings, locker fahren und vielleicht zweimal ein bisschen die Beine warm fahren, mhm, sich da zurückzuhalten und dann relativ frisch in die 100, letzten 100 Kilometer mit Höhenmeter reingehen, ist, glaube ich, auch nicht doof.
Ja, das sehe ich doch anders, weil
150
sind wer ist nach 150 Kilometer frisch? Kann der mal die Hand heben jetzt hier zu Hause? Also ich glaube, egal wie langsam du fährst, wenn es Gravel und ein bisschen Höhenmeter hat, du machst ja trotzdem 1700 Höhenmeter. Und
also Geschenk kriegst du es natürlich trotzdem nicht.
Geschenk kriegst du es gar nicht, aber du hast halt den größeren Höhenmeteranteil von den 4000 Höhenmeter zwischen Deister und Bodenwerder.
Da hast du vielleicht 3 und 1000 auf der anderen Strecke.
Genau, und da wäre meine Empfehlung, welche Gründe gibt es, in Bodenwerder zu starten, an der Weser? Leute, die vom Süden anreisen und sagen, ach, ich brauche ja nur den südlichsten Zipfel anfahren, dann wäre das ja, der. Ja,
du sparst dir 100 Autokilometer wahrscheinlich. Sparst du dir natürlich. Bestimmt zwei Stunden.
Natürlich. Ne? Also das ist ja, wie wir das gemacht haben mit der Lüneburger Heide. Ja. Den haben wir nicht in Hamburg gestartet, weil wir haben
den südlichsten. Da hat man mittendrin, Alter, mittendrin die Berge.
Ingo lacht immer noch über die Harburger Berge, die armen Hamburger hier, die müssen durch. Also, aber welchen guten Grund gibt es natürlich, dort zu hinzufahren, wenn ich Begleitpersonal dabei habe, die entertained werden wollen. Also der Lebenspartner, die Nachbarin, Kinder, die Freunde, ja. Die Kinder, und die wollen natürlich den Tag auch was erleben. Dann ist es natürlich viel schöner, nicht an der Deister Freilichtbühne zu parken, wo man nichts machen kann. Und man kann natürlich mal die Marktstraße von Basinghausen runtergehen und ein Eis essen. Aber wenn man 17 Stunden auf denjenigen verzichten muss, der zur Familie oder zum Freundeskreis gehört, dann das geht ja nicht. In Steinhude könnte man noch ein bisschen was machen. Man könnte eine Bootsfahrt machen und so.
Ja, da kann man auch baden gehen. Ne?
Aber Bodenwerder ist natürlich toll. Also da ist halt einfach schön an der Weser, ne? Lange Rede, kurzer Sinn.
Ah, so doof finde ich den Startpunkt gar nicht.
Dann sind wir uns jetzt nicht einig. Das soll vorkommen in diesem Podcast.
Noch nie. Naja, weil, das also, stimmt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Weil ich hab ja letztes Jahr habe ich zwei Versuche gestartet, den Orbit mal für mich persönlich auf Zeit zu fahren. Ne? Sicherlich nicht competitive gegen die schnellen Leute. Der eine Tag war, wo uns das Gewitter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Ja, genau.
Wo du, glaube ich, vorher schon.
Ich war total von der Hitze weg.
Du hast auch einen schlechten Tag gehabt.
Ganz schlimm.
Das war mein bester Tag. Da sind wir aber extrem gemütlich die ersten 100 Kilometer gefahren. Und dann, als es losging mit diesem Regen, hatte ich Beine. Auch als wir dann durch den Regen zurück zum Parkplatz mussten, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wäre gar kein Problem gewesen, das Ding zu Ende zu fahren, trotz Höhenmeter. Und die Option zu sagen, wirklich zu sagen, 100, 150 Kilometer entspannt zu fahren und sich nicht zu überfordern und dann erst zu sagen, jetzt packe ich mal alles aus, für mich persönlich, oder es war einfach, ich hätte einfach einen guten Tag, kann auch sein. Weil den Tag, wo ich dann irgendwie eine Woche später losgefahren bin und das Anfangsstück relativ ambitioniert gefahren bin, war dann nach 100 Kilometern da, wo ich eine Woche vorher gedacht habe, jetzt kann ich Bäume ausreißen, war da so das Gefühl, naja, sich jetzt hier hinzulegen und Feierabend zu machen, wäre auch schön. Also wo ich dann gemerkt habe, wo ich auch ganz froh war, dass es mal ein bisschen flacher wurde. Also es ist, vielleicht ist es aber auch tagesformabhängig. Wahrscheinlich, wie du sagst, am Steinhuder Meer, sich erstmal gemütlich hinrollen zum Deister, darüber fahren und dann am Ende wieder zurück. Wahrscheinlich ist das tatsächlich die optimale Geschichte.
Also, wir reden ja über Tipps für die, gerade für Kinder, die Fußball spielen wollen, irgendwie Kanu fahren wollen, irgendwas machen wollen, I don't know. Für das Begleitpersonal, nicht für die Strecke, sondern das, was vielleicht eine Reise mit antritt und sagt, ach, da fahre ich auch mit hin, wäre ich, Bodenwerder ist stressfrei, Steinhude ist zu viel los, ist ein bisschen zu viel Stress. Wäre das mein Tipp? Fahrtechnisch gesehen wäre das nicht meine Wahl. Fahrtechnisch gesehen.
Du hättest lieber am Anfang ein bisschen was weg, ne?
Ja, also tatsächlich ist es, also in meiner Welt ist es tatsächlich gut. Auch für mich mache ich das, auch wenn ich da sehr leide. Ist tatsächlich die Deister Freilichtbühne super. Du fährst schon mal richtig was im Deister, wenn die Beine total frisch sind. Alles super. Mit dem kleinen Wissen Die Welt ist in Steinehude nicht zu Ende. Ich habe noch mal 3 Steigungen im Deister zum Schluss. Das
ist ja auch wirklich 2 Stunden, wo du dich regenerieren kannst, wenn du wirklich
das wollte ich sagen. Das heißt, du kannst auch wirklich in Steinehude dein Fischbrötchen essen oder die Pommes und Cola. Und dann kannst du noch mal schön 2 Stunden dich darauf vorbereiten, dass du 3 Steigungen zum Schluss hast. Und ich glaube, das ist die perfekte Aufteilung. Und am Ende des Tages wird es doch so kommen, dass du dann, also
naja,
vielleicht klingt das so komisch im Podcast, aber am Ende des Tages kannst du doch, dann fährst du durchs Ziel und sagst, und die 3 Steigungen zum Schluss, die habe ich auch noch geschafft.
Ja. Ja, naja, für mich ist auch klar, dass ich an der Freilichtbühne stehe. Ich habe gar keinen Bock, im Auto weiter nach Steinehude zu fahren oder schon gar nicht nach Bodenwerder. Aber
für Leute, die den Podcast hören, wir wollten ja nun Tipps rausgeben.
Gibt es denn noch einen Startpunkt?
Nein.
Das war's.
Das
Koppenbrügge und sowas, wie gesagt, zu nah
macht keinen Sinn. Ich würde jetzt einfach sagen, der nördlichste Punkt, Steinehuder Meer, wer den absolut günstigen Parkplatz haben will, den habe ich jetzt gesagt als Geheimtipp, den könnt ihr dann googeln. Da gibt es gar keine Parkprobleme und bitte nur nicht mit Wohnmobil. Ansonsten empfehle ich Deister Freilichtbühne, gar kein Problem, das Auto zu parken, auch Wohnmobil, alles das geht. Ihr könnt übrigens natürlich Basinghausen auch perfekt mit der Bahn erreichen. Ihr fahrt einfach wahrscheinlich nach Hannover und dann gibt es eine Bahn, die fährt euch in 30 Minuten nach Basinghausen rüber. Auch das, ja,
das ist machbar. Das wüsste ich jetzt Steinehude gar nicht.
Genau.
Da hinkommt.
Deswegen,
wo kommt man?
Bodenwerder ist, glaube ich, auch nicht einfach anzusteuern.
Ja.
Ein großer Fail meiner Meinung nach wäre Hameln. Also das ist auch, die Strecke geht nicht dort lang. Das heißt, selbst wenn ihr Hameln ansteuert und sagt, ich habe mir eine Pension in Hameln genommen, das hilft euch gar nicht. Wir umfahren halt Hameln, einfach aufgrund des Verkehrsaufkommens, auch mit Fahrradfahrern das zu vermeiden. Und ansonsten ist die Strecke, ja, könnt ihr ja sehen, wo ihr seid. Mein Tipp nach wie vor, nicht weil ich da wohne, sondern weil ich es auch strategisch clever finde. Springe halte ich auch nicht für gut, weil dann hast du wirklich auch das härteste Stück, nämlich der Deister.
Ja.
Das hättest du dann zum Schluss, das wäre jetzt auch total dämlich. Würde ich auch nicht machen.
Es sei denn, man
wohnt. Die armen Leute, die in Springe wohnen, die haben dann natürlich die
Last. Oder erst recht und sagen, hier, ich will es mir richtig geben. Ich nehme den, mach den Springe-Startpunkt.
Die Salomaso-Fraktion, die startet
oder dann. Oder ich wohne Springe. Da vielleicht, dann macht es vielleicht auch Sinn. Ne?
Gut.
Gut, dann jetzt zur Ausrüstung. Was müssen wir mitbringen, um den Orbit zu schaffen?
Also tatsächlich würde ich sagen, die Versorgung ist tippitoppi für Leute, die sagen, ich habe ja schon mehrfach gesprochen, ich gehe auf Supermarkt, Tankstelle, alles, was mir unterwegs an der Strecke geboten wird. Da würde ich sagen, gibt es nur den Eat als Problemstrecke, aber der ist auch nicht zu lang. Also wir wissen ja schon, dass wir mit einer Trinkflasche 30 Kilometer schaffen können. Klar, stehen 38 Grad irgendwie an, dann geht das nicht, dann braucht ihr mehr Trinkflaschen. Ja, dann geht Springer das halt nicht.
Anhalten, auf jeden Fall.
Und logischerweise glaube ich, man kann den Orbit ziemlich gut mit 2 Trinkflaschen fahren, wenn ihr auch immer auffüllt. Aber wir sind jetzt eigentlich nicht angehalten, 3 oder 4 mehr Trinkflaschen zu haben oder Trinkblasen oder sowas. Also das halte ich für nicht notwendig sein. Es ist super heiß. Ihr habt genug Möglichkeiten, zwischendurch aufzufüllen. Das ist die erste Information. Wer den Orbit natürlich auf Topspeed fährt und sagt, ich brauche alles am Rad, na klar, dann müsst ihr eben das, was ihr trinken und essen wollt, für die 250 Kilometer dabei haben, brauche ich ja nicht diskutieren, aber die Infrastruktur, wo ihr was zu essen bekommt, ist deutlich besser als der Orbit das Jahr davor. Was ich sagen würde, ist, welche Reifen ich empfehlen würde und Reifengröße. Ja, also da würde ich sagen, dass der Orbit sehr gut fahrbar ist mit 700C, also 28 Zoll, mit der Fraktion, die auf Vollgas-Speed fährt, kann tatsächlich auf 33, 34 mm Cyclecross-Bereifung runtergehen. Würde ich aber komfortmäßig nicht empfehlen. Meine Empfehlung wäre da sowas wie mindestens 40 mm, sowas wie Rittler, Terra-Speed, was auch immer, ihr ein bisschen irgendwas Stolliges.
Mit dem P-Rope-Laufradsatz.
Ja, genau. Ja, genau.
Also meinst du, das soll man?
Das wäre für die Fraktion, die alles in die Waagschale werfen will. Ne? Also wo man sagt, Topspeed. Die Fraktion, die sowieso kein 650B hat, für die stellt sich die Frage nicht. Also, aber dann ist es eben auch gut fahrbar mit 700C. Ich bin hin und her gerissen, weil ich eigentlich der Fraktion angehöre, ich fahre es gemütlich. Würde dann auf 650B gehen mit Mountainbike-Reifen, ganz klassischerweise ein schneller Mountainbike-Reifen. Will jetzt aber keine Namen nennen, einfach ein schneller Mountainbike-Reifen, fände ich auch gut. Mit dem Bewusstsein, dass du natürlich an der Passage, an der Weser lang und so natürlich viel Asphaltstrecken hast. Trotzdem gibt es unheimlich viele Waldwege und vom Komfort her, ich werde sowieso langsam sein, von daher kommt es bei mir nicht auf den letzten Speed an. Aber ihr braucht nicht extreme, es ist auf gar keinen Fall ein Mountainbike nötig oder irgendwas. Ihr könnt das gut alles mit einem Gravelbike fahren. Und ich glaube, ich könnte jetzt hier sagen, mit all den Gravelbikes, die der Markt so hat, alle Hersteller, denkt einfach dran, das ist auch nochmal ein Tipp, 20% sind 20% sind 20%. Schafft ihr das nicht mit eurem Körpergewicht, mit eurem beladenen Fahrrad, müsst ihr halt leichte Gänge haben. Meine Empfehlung ist natürlich, wir haben diesen Podcast gemacht mit Wir übersetzen, also die Übersetzung. Mein Tipp an alle Fahrer ist, ihr solltet eine Untersetzung haben, das heißt einen leichten Gang haben. Ansonsten tut es halt richtig weh. Und natürlich gibt es die Fraktion, die lacht sich kaputt und fährt das mit einer 1:1 Übersetzung ohne Probleme. Aber zu der gehöre ich nicht. Die gibt es natürlich immer, diese ganz herausragenden Athleten und Athletinnen, aber da höre ich nicht zu. Meine Empfehlung für Otto-Normalverbraucher, und Otto-Normalverbraucher ist auch schon krass, eine Strecke von 250 Kilometer mit 4000 Höhenmeter, da gehört ihr da trotzdem schon zu ganz tollen Fahrern. Da müsst ihr eine Untersetzung haben und habt dann einfach nicht diesen Kummer.
Okay.
Fahrbar ist alles. Nicht einen Meter schieben. Fahrbar ist das ganze Ding. Ihr müsst nirgendwo schieben. Ja. Keine einzige
Außer man vielleicht muss absteigen beim Berg hoch. Naja, kann mir passieren.
Ja.
Läuterung und so kann
Oder das Gestrüpp würde dann wirklich zu sehr zugewachsen sein. Das Gestrüpp ist am Anfang vom Eid. Also nicht am Anfang gleich, aber im Eid ist so eine
Gestrüpp-Passage. Wenn da erstmal 350 Leute den Orbit gefahren sind, ist das auch schön platt gefahren.
Ja, also da von den Reifen her, Slick-Reifen ist definitiv nicht gut. Das würde ich auch nochmal sagen. Also nicht den 36 mm Slick, den Ingo. Also ein Slick-Reifen ist definitiv abzuraten. Es
muss in jedem Fall zu gefährlich.
Es muss in jedem Fall Stolle her.
Ja, ja.
Aber es muss nicht massive Stolle sein.
Ja, ja.
Ja. Gut. Hast du sonst noch irgendwas, was dir einfällt zum Orbit?
Nee, hoffentlich alles geklärt. Ich habe hier Minutenangaben drin, sodass ihr das auch nochmal nachhören könnt, wenn ihr dann wirklich kurz vor der Fahrt steht. Ne, dass man da auch diese Streckenverlauf nochmal findet, die Startpunkte nochmal findet.
Und dann wünsche ich allen viel, viel Spaß.
Ja.
Und bin gespannt, was denn da die schnellste Zeit sein wird. Also kann ich gar nicht.
Damals waren es ja 9 Stunden oder knapp unter 9. Wahrscheinlich.
Er ist schneller, der Orbit.
Und, er ist schneller, hat aber 50 Kilometer mehr. 50 Kilometer mehr, wenn du die ganz
schnell. 2 Stunden.
Naja, wenn du mit dem 25er-Schnitt die fährst, sind 2 Stunden. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Schnitt insgesamt 2-3 km/h schneller sein könnte wegen der Flachpassagen. Das ist vielleicht wieder zwischen 9 und 10.
Nee, das glaube ich nicht. Also er wird schon länger dauern. Ich glaube, also aber das ist meine Meinung, ich kann mir nicht. Ja,
wenn du diese ganz langsamen, steilen Dinger weg hast, 400 Höhenmeter weniger, die machen vielleicht schon mal eine halbe Stunde aus. Also von den 2 Stunden eine halbe Stunde Höhenmeter weniger, dann bist du bei 10,5. Also unter 10 würde ich sagen schon.
Krass, ne? Naja.
Für mich persönlich würde ich da sagen, wahrscheinlich 14. Zwischen 13 und 14.
Und für mich persönlich ist es, ich starte um 5 und wäre froh, wenn ich um Mitternacht zu Hause bin. Ja. Das ist mein persönliches Ding.
Da bin ich mal gespannt, wie das wird.
Oder wir machen wieder, ich starte 3 Stunden vor dir.
Können wir machen. Wenn es passt, ja. Ja, mal sehen.
Kannst mir auch 4 Stunden Vorsprung geben.
Vielleicht fahre ich auch gar kein Orbit hier vor der Tür, sondern suche mir einen anderen aus.
Na, also wenn du den nicht fährst, dann bin ich persönlich beleidigt.
Ach so, okay. Nee, der muss natürlich sein, aber ich habe mir schon vorgenommen, auch nochmal, ich bin letztes Jahr nur einen anderen gefahren, würde ich dieses Jahr schon nochmal hoffen, dass ich nochmal 1-2 mehr schaffe.
Wir wollen ja, wie gesagt, beim Orbit Festival den ersten Orbit fahren. Ich weiß schon, wie viele Kilometer und Höhenmeter er hat.
Dürfen wir noch gar nicht sagen, ne?
Dürfen wir nicht sagen, aber ich weiß es schon.
Ja.
Klingt machbar.
Okay.
Und das ist dann beim Orbit Festival. Ja. Also wer mit dem Bummelzug fahren will, hier, fährt mit mir.
Wann war das? 6.
4. Juni.
4. Juni, ne? Ja.
Also es müsste der Samstag sein, der 4. Ja. Juni.
Gut, dann kommen wir zu den Picks.
Na, jetzt bin ich mal gespannt, was du für einen Pick hast.
Also du kannst ja erstmal anfangen hier.
Ach.
Heute fängst du an, letztes Mal ich, das ist ja immer im Wechsel, ne?
Naja, also mein Pick ist ja schnell erzählt. Wir planen eine schöne Sommertour, Dänemark, Schweden, Norwegen. Das haben einige schon mitgekriegt. Da freue ich mich persönlich auch richtig drauf. Ich hoffe, dass da nichts zwischenkommt, mit was alles noch für Fallstricke kommen können, gesundheitlich oder eben Corona oder who knows, whatever für Probleme da noch auftauchen. Aber wenn die Tour stattfindet, und dafür wollte ich einen Kocher haben. Ich habe bis jetzt einen kleinen Campingkocher, ganz minimaler Bauart. Hier so ein ganz einfaches kleines Ding.
Ja, musst du schon mal ein bisschen erklären. Holst du aus einer roten Verpackung
raus? Hol ich aus einer roten kleine Kiste raus.
Ist 3 Zentimeter, 4 Zentimeter Durchmesser.
Und den schraube ich natürlich auf irgendeine Gaskartusche drauf.
Gibt es die heißt, nur in kleiner oder sind die immer so groß?
Gibt es auch kleiner.
Okay.
Den habe ich bis jetzt im Einsatz, bin eigentlich auch sehr zufrieden mit der ganzen Sache, bis auf die Tatsache, dass ich halt eine Gaskartusche brauche. Mhm. Das ist natürlich toll, weil das ist clean. Eine Gaskartusche ist immer sauber und total einfach, ne? Draufdrehen, anmachen, zudrehen und sofort ist alles safe. Also du hast keine Sauerei, nichts, einfach. Ja, aber so eine große Gaskartusche würde ich nicht mitnehmen wollen. Und irgendwann ist die dann vielleicht mal leer. Und dann kriegst du vielleicht irgendwo in Schweden, nicht gleich um die Ecke, in irgendeiner Boutique eine Gaskartusche. Und dann habe ich so einen Trangiak-Kocher, der mit Spiritus funktioniert. Der wäre auch noch eine Option, den zu nehmen. Und dann bin ich aber in ein Fachgeschäft gegangen und habe meine Probleme erklärt. Und das Ergebnis ist von Primus, dieses Teil hier. Und das kann einfach beides. Das finde ich ja, also war mir gar nicht, also ich bin ja auch manchmal ein Trottel.
Okay.
Dieser Kocher kann eben auch einfach an eine Gaskartusche dran und dann ist es so, wie ich es gewohnt bin. Aber für den Fall, dass du sagst, ich kriege keine Gaskartusche, kannst du eben auch so eine kleine Pulle hier nehmen und kannst da Benzin reinmachen. Und Benzin gibt es immer. Einfach eine Flüssigkeit. Das heißt, das Gute an diesem Kocher ist, der kann Gas, aber auch Flüssigkeiten.
Das heißt, bei Gas schließt man einfach an die Kartusche an, wie vorher auch.
So, hast du den Gas.
Ja.
Und wenn du aber kein Gas mehr hast,
dann brauchst du so eine Flasche, die drehst du auf und gehst an Zapfhahn und machst da Benzin.
Genau, rein. Die hat hier, du musst halt den Druck dann pumpen. Ne?
Wie oft?
Ich habe das jetzt so, würde ich sagen, ich mache da so 20, 30 Hübe. Und dann hast du halt, halt
Druck. Und dann hast du Druck genug und dann brennt das.
Genau, dann brennt das. Und
da gehe ich jetzt an die Tankstelle und mache da Benzin rein?
Im schlimmsten Fall ja. Oder fragst jemanden, ob du aus
seinem... Brennt denn dieses alkoholfreie Benzin heutzutage überhaupt
genau, noch?
Genau,
du kannst...
Also ist das nicht... Also brennt das wirklich noch, dieses, wenn man da jetzt super, was muss man da nehmen, Super Plus oder Super oder ist das egal?
Ich habe jetzt ja wirklich reines Fuel, richtig cleanes Benzin genommen. Und wenn du
das ist dann, das aus der Apotheke oder irgendwie.
Genau, und wenn du das natürlich jetzt hier kaufst, kriegst du auch in jedem Campingladen, das ist ja einfach super reines Benzin.
Ja.
Das ist auch das Allercoolste, weil dann verdreckst du die Düsen nicht so. Weil das, was du an der Tanke nimmst, du könntest ja theoretisch auch Diesel nehmen. Ja, aber dann kannst du auch...
Dann wird es aber, dann knattert
es,
ne?
Ruhst es natürlich und knattern tut es sowieso. Und das mit dem Knattern erkläre ich dir auch gleich, was da passiert. Also ich weiß, was du meinst, aber du weißt nicht, was ich meine. Und danach musst du halt die Düsen austauschen, also in diesem Set, was nicht günstig ist, darf ich leider gar nicht sagen, was es kostet, ist eine Katastrophe.
Wie heißt denn das jetzt überhaupt? Primus was?
Ja, ich habe den Namen mir aufgeschrieben, weil ich den vergessen habe. Warte. Primus Omnilight Titan.
Omnilight Titan. Titan hört sich immer gleich ganz günstig an.
Ja, 270 Euro. Ist nicht ein Schnäppchen.
Okay.
Aber was mich begeistert hat, ist, du bist in jedem Fall safe. Entweder
aber Gas, wo kaufe ich jetzt in Schweden in der Walachei Benzin außer einer Tanke?
Ja, dann kaufst du es halt an der Tanke. Aber du
kriegst, oder in der Apotheke. Oder
ja, oder wo auch immer du dein Benzin holst. Oder du zapfst
ein Auto. Aber Alkohol geht nicht. Also es muss Benzin sein.
Geht ja auch. Also ich habe jetzt Alkohol nicht getestet, Mann. Ich habe den ja jetzt erst in der Woche.
Ach so.
Ich habe ja tatsächlich für die Amsterdam-Tour. Cool ist, die Kernaussage ist, du kannst Flüssigkeiten verbrennen, wenn sie denn brennen.
Oder halt eine Gaskartusche.
Oder halt eine Gaskartusche. Und damit bist du ja auf der safen Sache. Und das ist ja nicht groß.
Ja gut, so. Da gibt es so kleine Gaskartuschen. Also wie lange hält so eine Ladung Benzin? Kommt man da vielleicht auch mit einer Woche hin?
Natürlich.
Okay.
Du kommst ja auch mit einer Gaskartusche eine Woche hin.
Okay.
Aber du hast halt beide Möglichkeiten. Und jetzt reden wir mal nicht über die Woche. Jetzt reden wir dann meinetwegen über deine Nordkap-Tour oder was auch immer du machst. Oder ich habe auch an Jonas Deichmann, also hier, was machst du denn, wenn du da in Sibirien bist und musst irgendwie mal kochen? Also
Einziges ist das Packmaß jetzt, ne? Das ist ein viel, viel größeres Packmaß als der andere.
Eben nicht, weil den kannst du halt zusammendrehen und das ist schon wirklich klein. Also du kannst den ja...
Also ja, ein bisschen mehr als das kleine Ding nur für Gas, aber dadurch, dass es flexibel ist mit dem Kabel, da ist so ein Kabel dran für die jetzt das nicht sehen.
Genau, und das... Und
mit was heißt Kabel? Schlauch, mit dem man das entweder am Gas oder am Benzin angibt. Und das ist ja flexibel, verstaubar.
Genau.
Und so hast du jetzt 5
Und du hast natürlich, wenn du wirklich nicht nur den Kaffee warm machen willst, alter Schwede, kommt da Power raus. Also es ist ja viel leistungsstärker als mein Solo-Gaskocher. Hier ist halt richtig mehr Bums.
Wie heißt denn der andere, den du da hast?
Der ist ein China-Produkt.
Achso, kann man nicht. Okay.
Also es ist halt einfach ein Alibaba-Kocher, 15 Euro. Funktioniert super, ne? Also gar keine Frage.
Also haben wir jetzt 270 Euro gegen 15 Euro und du findest den für 270 besser.
Komisch. Nein, ich habe tatsächlich, kann ich dir sagen, gehe ich in eine Fachberatung und wollte eigentlich einen besseren Kocher als den haben.
Ja.
Ja, ich tappe ja auch ich kann das schon sagen. Ich bin ja auch empfänglich für coole Sachen, wenn die mich überzeugen. Und dann kosten die bedauerlicherweise so viel. Aber wenn sie mich überzeugen, und ich denke, es ist genau das Richtige, denn eins ist ja klar, ich kaufe ja auch nicht ganz oft solche Kocher in meinem Leben. Also wahrscheinlich werde ich nie wieder noch einen anderen Kocher kaufen. Den habe ich vor 10 Jahren gekauft. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob er 15 oder 20 ist, das weiß ich nicht mehr. Also es ist ein Billigprodukt. Tut's ja auch. Um einen Kaffee warm zu machen, toll. Und ich erinnere mich, und das ist dann, wo ich später darauf reagiere, als wir in Trondheim Oslo waren. Der Stefan, der uns im Auto mitbegleitet hat für diese Fahrt, der unser Auto geschattelt hat, der hatte auch diesen Kocher und hat da drauf geschwört. Aber das ist ja genau wie mit den Reifen. Guck mal, wir haben tolle Erfahrungen mit diesem 36 mm Exposure-Schlick gemacht. Dich interessiert das gar nicht und du vergisst das, weil du den ja nicht fährst und nicht brauchst. Der Stefan erzählt, wie toll sein Kocher ist und macht uns Tee warm.
Also der hat diesen 270 Euro Kocher.
Ja, aber das habe ich ja vergessen, weil ich ja mir keinen Kocher kaufen wollte. Ja. Also ist es ja so, Mann, nerv mich nicht mit deinem Kocher. Das ist ja wie bei unserem Podcast. Da können jetzt ja auch Leute sagen, Dan, du nervst mich total mit deinem Kocher ab. Ich will gar keinen Kocher kaufen. Ich schalte den Podcast jetzt ab. Das ist ja nun mal so. Man kann nicht immer alle Geschmacksrichtungen treffen. In dem Moment, wo ich mich aber für einen Kocher interessiere, gehst du ja auf die Reise. Ja, was ist denn jetzt der weltbeste Kocher? Oder was ist denn zumindest...
Gib mir mal den in Hand, ich will mal wissen, wie leicht der ist.
Titan, ja. Der ist nicht schwer.
Der Kocher nicht, aber dieses blöde Kabel da dran. Ah,
ist schon leicht. Auch diese Pulle, da ist jetzt ja ein bisschen Flüssigkeit noch drin.
Ja, ja, aber das Kabel ist schwerer als der Kocher selber, ne?
Ja, der Kocher ist halt aus Titan. Das Kabel ist halt Edelstahl. Ja. Aber du kannst halt alle, und vor allen Dingen die Flamme, die da rauskommt, ist ja der Burner. Im wahrsten Sinne des Wortes Burner.
Naja, und du hast eine relativ hohe, große Aufstellfläche, ne?
Genau.
Du klappst
Kommt auch noch mit einem Windschutz.
Du klappst ihn auf, sagen wir mal, schmale 4-5 Zentimeter, dann ein bisschen länglich.
Also der passt ja trotzdem in die Arschrakete.
Und hast aber jetzt hier eine Aufstellfläche für einen großen Topf, der da sicher draufsteht. Ne?
Und der richtig Feuer kriegt.
Ja, ja.
Und wenn du das mit dem vergleichst, falls du das jetzt hier nochmal machen willst, da ist ja klar, da musst du aufpassen, dass der Topf nicht runterfällt, ne? Guck.
Ja, der hat natürlich hier viel mehr Durchmesser, ne?
Genau.
Durchmesser würde ich mal sagen 14, 15 Zentimeter und da hast du vielleicht.
Wie gesagt, zusammengeklappt ist ja alles gut dann, ne?
Ja, ja.
Ah ja. Und wie das immer so ist, dann bin ich ja auch empfänglich für solche Produkte, ne? Ja. Und deswegen wisst ihr es im Podcast. Kann die ja mal anschreiben, ob wir nicht den Shop aufnehmen können. Aber ich habe ihn ja schon gekauft.
Ah, witzig. Mhm. Okay.
Aber wenn du die Flamme siehst, bist du auch begeistert.
Du musst jetzt mal anmachen hier.
Ja, ja. Hier drin auf keinen Fall.
Okay.
Da ist auch richtig Alarm.
Ja, cooles Ding.
Und wie gesagt, der Hauptgrund ist egal, ob Gas oder Flüssigkeit. Das ist halt, du bist für alles gewappnet.
Oh. Ja.
Gut.
Ja, ich habe was mitgebracht.
Also irgendwie hast du jetzt die ganze Zeit schon dich gefreut, was dein Pick ist.
Weil ich glaube, dass du da auch den ganz cool finden könntest. Ich habe was mitgebracht, was bis von, also wenn man den Kocher wegnimmt und nur diesen Schlauch sich anguckt, fast genauso aussieht. 1:1.
Und na, gib her,
also alle, die jetzt unseren Podcast hören und schon eingeschlafen sind, die wachen jetzt wieder auf.
Aha.
Also erstmal lasse ich hier die Luft aus dem Reifen raus. Auch krass, ne? Der hat die ganze Zeit die Luft gehalten. Ich habe ja die ganze Zeit, da ist keine Dichtmilch.
Ich weiß.
Habe ich die ganze Zeit gehofft, dass der mal diese Luft hier rausgeht, weil mein Produkt hat was mit Luft aufpumpen zu tun. Ja,
soll ich das ganz rauslassen jetzt?
Nee, das reicht. Ich brauche nur, wie viel Bar würdest du denn da drauf geben?
Was? Ach du Scheiße, du bist ja echt eine faule Socke von Makita.
Also.
Du bist ja echt
Ich habe einen akkubetriebenen Kompressor entdeckt. Rate mal, wo ich den entdeckt habe. Kennst du den?
Nein, aber wo hast du den denn entdeckt? Beim Baumarkt?
Nein, eben nicht so. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass es Kompressoren gibt, die wir so hier in der Werkstatt benutzen und so weiter. Zum Ploppen der Reifen, dafür ist der nicht gut genug. Das ist halt ein Luftkompressor zum Aufpumpen von Reifen, Autoreifen, was auch immer. Das ist ja das Schlimme, was wir mit unseren Videos auch machen. Du bist bei YouTube. Es war Cycling-Tipps, die bei Paris-Roubaix um diese ganzen Räder rumgelaufen sind, die da rumstanden. Ne? War gar nicht so interessant, das Video. Die sind dann, was weiß ich, da sind ja die Teambusse, wo die Fahrräder davor stehen, und da haben sie hier und da mal was über die Fahrräder erzählt. Und in einem Ausschnitt sieht man, wie einer der Mechaniker ein grünes Gerät in der Hand hat, also so ein grünes Gerät, Gott sei Dank mit dem Logo, sodass ich das ablesen konnte. Also es war nicht Bestandteil des Videos, wie er irgendwas aufpumpt, den Reifen aufpumpt, runternimmt und mit dem Gerät weitergeht zum nächsten Rad. Ich glaube, es war sogar die Seite sichtbar, wo denn DMP 180 stand, irgendwie sowas.
Und ich weiß schon, was passiert, mich interessiert sofort der Preis. Aber
ja. Ich habe das Ding gegoogelt und habe gesagt, das ist ja geil. Ein akkubetriebener Kompressor ist ja das. Also, warum? Weil wir verschiedene Laufradsätze haben, die tubeless sind, die du immer mal wieder aufpumpen musst. Und das geht mit so einem richtigen Kompressor oder so, hast du immer einen langen Schlauch und sonst wie hier. Alleine fürs Auto finde ich es geil.
50 Vintage-Räder, die aufgepumpt werden müssen.
Genau.
Das muss ich schon gleich geben.
Und dann ist das jetzt ein Gerät, der nennt sich Makita DMP 180. Das ist ein tragbarer Kompressor, ungefähr so groß wie ein Akkuschrauber, würde ich mal sagen.
Du kannst die PSI und die Barzahl ablesen.
Ja, kannst du sogar einen Zielwert eingeben.
Alter Schöne. Preis.
Ja, da kommen wir später zu.
Nein, ich habe einen Preis von diesem blöden Kocher auch gezeigt.
Also. Ja, der kommt ja gleich. Jetzt muss ich dir erstmal vorführen. Also wenn man jetzt denkt, man kann mit diesem tragbaren Kompressor Reifen ploppen lassen, geht nicht, dafür ist er zu langsam.
Klar, wo soll er denn die Luftreserve hernehmen?
Und morgens im Schlafzimmer seine Reifen aufpumpen geht auch nicht, weil wie ein Kompressor so ist, er ist laut.
Ach, ist das Ding auch laut?
Ja, ist leider laut. Das ist der einzige Nachteil, den ich finde. So, jetzt haben wir jetzt hier diesen WTB in 40 Millimetern. Da wollen wir 3 Bar aufpumpen. Dann habe ich hier so ein Display, gebe die 3 Bar ein. Nachteil ist, dass das natürlich auf Autoventil ausgelegt ist. Du musst irgendwie so einen Aufsatz haben für normales Ventil. Den hatte ich zum Glück noch.
Hast du einen Silka-Kopf?
Ja, den habe ich irgendwann mal für mein Scheibenrad damals gekauft.
Ein Silka-Kopf?
Ja. Ja, damals waren die noch nicht so teuer, wie sie heute sind. Mhm. Der ist schon 5 oder 10 Jahre alt.
Alles gut.
Das heißt, du musst irgendwie so ein Auto, ein französisches Ventiladapter hier reinnehmen. Kannst du einen anderen Kopf dran machen. Die haben hier so eine komische Klammer mitgeliefert, die gefällt mir aber nicht. Die funktioniert irgendwie nicht. Die kannst du reinmachen und mit so einer Klammer, das funktioniert
ja, aber nicht. Ja, man muss einen anderen Ventilkopf dran
machen. Anderen Ventilkopf dran machen, den festmachen. So, und das meinte ich jetzt damit, alle, die jetzt eingeschlafen sind. Ich halte das jetzt hier direkt vors Mikro.
Nein, das machst du nicht.
Ist er schon offen hier?
Ich habe das auch gemacht, ja.
Okay. So, jetzt, ach so, einen Nachteil gibt's noch.
Alter.
Er hat keine Feststelltaste. Das heißt, normalerweise stehst du da an deinem Reifen und musst es festhalten. Da habe ich mir jetzt nach Internetrecherche,
du bist ja echt eine Granate.
Nach Internetrecherche habe ich mir am Griff hier so einen Kabelbinder gemacht, den ich über den Knopf machen kann. Das heißt, ich mache den jetzt hier dran. Dieser komische Kopf hält auch irgendwie von alleine meistens. Starte das Ding. Und er wird aufgepumpt. Alle wachen jetzt auf. Hört man das überhaupt? Hörst du das im Kopfhörer?
Ja. Es ist auszuhalten, ne?
Ja, geht.
Ey, mich interessiert jetzt, wann hat er 3 Bar?
So, 2,8. Zack, und dann geht er bei 3 Bar. Hört er auf.
Tja.
Und das war's.
Wie gesagt, du kannst mich ja fragen, was gebe ich dafür aus?
Ja, was würdest du denn dafür ausgeben?
Was würdest du denn für so einen Kocher ausgeben? Wenn ich es dir nicht gesagt hätte, ich Idiot.
Ja, ich wäre wahrscheinlich bei 100 gelandet. Ja. Es wär, also ich weiß, dass es die billiger gibt, aber ich hätte gesagt, ich nehme eine gute Mittelklasse, weil ich es so oft nicht brauche. Ne?
Der Preis ist wirklich ein Hammer mit dem
Kochen. Aber auch dadurch, dass ich nicht Bikepacking-mäßig kochen würde, da würde ich eher kalte Küche machen oder essen gehen, wäre es eher für mein Campingmobil so eine Sache.
Essen gehen im Wald im Niemandsland.
Das ja, ist oder dann würde ich halt kalt essen.
Ah, ja, okay.
Also ich bin nicht so ein, habe nicht so ein Problem damit, kalte Sachen zu essen.
Okay.
Das wäre mir dann egal.
Gut.
Nee, also das.
Ein Makita-Akkuschrauber kostet auch 200 Euro. Jeder Makita-Akkuschrauber kostet 200 Euro. Gibt es irgendwie sowas Günstiges? Wahrscheinlich kostet das Gerät.
Hast du Makita-Geräte zu Hause?
Ja, die sind schon teuer.
Dann ist es für dich eigentlich eine Anschaffung, die nicht viel Geld kostet.
Wegen dem Akku.
Weil der. Ich meine, dass der Kompressor selber kostet 50er. Ich habe insgesamt 200 Euro ausgegeben, weil ich natürlich für 75 Euro den blöden Akku brauchte, den ich nicht hatte. Und nochmal für 75 Euro nochmal ein blödes Ladegerät von denen kaufen musste.
Ja, die sind nicht alle blöd, die sind halt preisintensiv. Die sind
ja super, ja. Also ist ja super Qualität. Wenn du natürlich Makita sowieso schon bei dir hast. Ich hab jetzt leider irgendwie so einen Akkuschrauber von Bosch aus, so einen hochwertigen, wo ich aber leider den Akku ja hier nicht dran kriege. Bosch baut aber keine Kompressoren, sonst würde ich die kaufen. Und ich habe dann natürlich auch ein bisschen recherchiert, was
das heißt. Das heißt, der Kompressor kostet nur 50 Euro?
50 oder 60 Euro. Das Teure war letztendlich der Akku. Ich musste 200 Euro ausgeben, um den Akku und das Ladegerät zu kaufen.
Und dann die nächsten Geräte artig von Makita zu kaufen. Damit das
ja, genau, dann lohnt sich's wenigstens. Ne?
Darf ich mal halten?
Ja, also es jetzt wiegt, glaube ich, so 1-2 Kilo. Ich habe jetzt einen 5-Volt-Akku genommen. Hier, nimm mal ruhig den Anschluss mit. Ich habe den 5-Volt-Akku genommen, hätte ich gar nicht machen brauchen. Hätte wahrscheinlich der 3-Volt gereicht, weil ich nutze das jetzt seit 2 Wochen und regelmäßig pumpe ich meine Räder hier und da mal auf und der hat noch nicht einen Balken verloren. Weil ich dachte jetzt, wenn du da öfter mit aufpumpst, ist der irgendwann alle, aber ist er gar
nicht.
Kannst
du den Jungs im Service geben, die haben ja gute Laune.
Tatsächlich habe ich das auch vor, hier für die Firma einen anzuschaffen. Ich wollte es nur nicht machen, bevor ich diesen Pick hier loswerde, um dich zu überraschen hiermit, weil ich fand das so eine geile Idee.
Und der Schlauch ist aber nicht austauschbar, ne?
Ja, wüsste ich jetzt nicht. Und bei Paris-Roubaix war es tatsächlich so, wenn einer viele Reifen aufpumpen muss, dann die Mechaniker. Und der ist halt wirklich von Rad zu Rad gegangen und hat einfach und jetzt haben wir ja so einen relativ großvolumigen Reifen von 0 auf 3 Bar aufgepumpt. Jetzt ist es so,
ja, wenn du von 4 auf 5 Bar
aufpumpst. Ich habe mein Fahrrad an der Wand hängen. Ich weiß, ich mache jetzt eine Tour. Sonst Fahrrad runter, ins Wohnzimmer, Reifen ausrichten, aufpumpen, losfahren. Jetzt gehe ich an die Wand, pump schnell den Reifen auf, hole das Fahrrad von der Wand und fahre los. Also es ist convenient. Und natürlich habe ich viele, viele Reifen an der Wand fest montiert mit den, wie heißen sie denn jetzt, Spinfix, die immer mal gedreht werden müssen, die immer mal Luft brauchen, wo ich einfach einmal im Keller um die Reifen rumgehe und ein bisschen Luft drauf geben kann jetzt.
Ja, und wer noch mehr als den Makita-Schrauber ausgeben will, der kauft sich noch einen Silka-Kopf.
Ja, den hatte ich, wie gesagt, schon.
Ja, du musst dich doch nicht entschuldigen jetzt.
Hier, warum habe ich denn diesen Silka-Kopf mal gekauft? Wenn du ein Scheibenrad hast und alleine bist und das aufpumpen willst und einfach nur einen Adapter nimmst, der hält normalerweise nicht. Der pupft immer wieder runter und du bist immer mit einem Arm am Pumpen. Da hatte ich ja auch leider diesen Kompressor noch nicht, dann wäre es auch einfacher gewesen. Ist immer mit einem Arm am Pumpen, mit der anderen am
Jetzt ist natürlich die Quizfrage, wo du das gerade sagst. Wie viel Maximaldruck kann denn das Gerät?
8 Bar, glaube ich.
Siehst du? Das ist ja keine Lösung. Also für das, was du hast, ja, aber weil ich gerade an Bahnradfahrer denke.
Ha. Ja, ich meine, das ist 8 oder 11, aber ich glaube, in Bahnrad steht was drauf.
Weiß ich nicht.
121 PSI.
Ja, es ist definitiv nicht genug.
Maximal 5 Minuten an.
Ach so, 5 Minuten.
Und dann muss er 5 Minuten ausgeschaltet werden.
Ah.
Steht hier, aber da bin ich noch an keine Grenze gekommen. Aber du kannst zumindest, wenn du einen Triathlon machst und ein Scheibenrad hast, ist das natürlich das erste Mal, dass du kein Problem mehr hast
in der Wechselzone. Also gehen jetzt Leute in Rot im Sommer in die Wechselzone. Ich habe den Quendler-Tipp, ich habe einen Akku.
Stell dir mal vor, ich stehe jetzt irgendwann bei der Hölle von Kuh mit dem Ding morgens in der Wechselzone. Dann kommen aber bestimmt erstmal 10 Leute an und sagen, was ist denn das? Ich will das auch haben und so weiter.
Soll ich dir mal Luft geben?
Und es ist ja tatsächlich für zu Hause convenient und es ist tatsächlich so im Auto, du bist auf Reisen, irgendwie hast immer deine Luftpumpe halt auch im kleinen Packmaß mit dabei. Ne?
Mhm. Wann ist Hölle von Kuh?
Die ist im August, aber irgendwie bin ich dieses Jahr noch gar nicht gemeldet. Also.
Ja, ich wollte eigentlich als Helfer vorbeikommen und muss halt gucken, ob das in mein Zeitfenster reinpasst. Ja. Aber ich war so motiviert von einem Video vom letzten Jahr, wo ich gesagt habe, na, ich kann ja wenigstens mal mein Gesicht zeigen und mithelfen.
Ja, also. Ich guck mal, das ist relativ kurz nach dem Urlaub oder ich weiß es gar nicht genau.
Ja, wir sind im August in der Bikepacking-Tour und dann müsste ich schon wissen, ob ich da.
Also, googelt mal Makita, der heißt. Ich verlinke das natürlich auch immer nochmal DMP 180 und 5 Volt Akku oder 5 Amperestunden, nee, 5 Amperestunden Akku, 18 Volt Akku. Das ist der, den ich jetzt genommen habe.
5 Volt, da kannst du eine Taschenlampe betreiben.
Und der ist jetzt nach zwei Wochen Nutzung immer noch voll. Reicht wahrscheinlich die 3 Amperestunden Variante. Aber kommt drauf an, ne? wenn man dann irgendwann mal sagt, man kauft sich vielleicht den Bohrschrauber dazu, dann nimmt man lieber die.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, die Probleme möchte ich haben.
Ja, kommt vielleicht wie mit dem Schuhföhn, ne? Wie kann man sich nur so einen Scheiß kaufen und was auch immer, aber so doof finde ich das nicht,
nein,
oder?
Nein,
das Einzige ist tatsächlich diese Kabelbinderlösung, dass man das feststellen muss.
Aber ich muss natürlich sagen, für unseren Service unten, weil Probefahrt hier und da, finde ich super.
Also ich habe jetzt auch vor, hier ist ja so eine offene Fläche, da will ich mir mit dir, wir haben hier so einen Brother-Etikettendrucker, da drucke ich mir genau auf, welches Rad welche Drücke braucht, also welche Reifenbreite. Mhm. Weil manchmal vergisst man es wirklich.
Ja.
Und dann hast du alles, was du brauchst. Und tatsächlich habe ich auch als erstes gedacht ans Team unten, die brauchen auf jeden Fall so ein Gerät, weil die haben natürlich den ganzen Showroom. Wenn du den einmal rum, also macht ja keiner. Die Reifen
Nein,
sind ja auch
immer.
Aber
du weißt doch, deswegen haben wir immer Praktikanten.
Ja.
Das war ein Scherz. Nehmt das nicht ernst.
Aber jetzt hast du wirklich die Möglichkeit zu sagen, einmal freitags abends geht jeder um die Reifen rum, die ja, meistens sind die ja noch nicht tubeless fertig installiert, aber du kannst zumindest einmal aufpumpen.
Bei uns sind die tubeless. Fast alle Reifen in der Ausstellung.
Ja, und vor allem die Demo-Räder kannst du alle einmal pumpen, damit die Luft, weil tubeless verlierst du vielleicht nach einer Woche stehen, die platt da, ist auch nicht gut für einen Reifen. Und das ist schon eine Hürde zu sagen, ich pumpe das jedes Mal mit der Hand. Also, wie gesagt, ist gut für die Arme, also der Mensch wird immer fauler durch die Geschichte. Ich finde es aber alleine, was weiß ich, wenn ich im Deister fahre oder sonst, wir machen Everest oder irgendwie so ein Ding im Auto liegen haben, finde ich geil. Findest du auch geil, ne?
Das ist ja das Problem, dass man darüber schon schmunzeln muss. Das finde ich natürlich auch geil. Ich würde das Geld vielleicht jetzt nicht ausgeben. Also,
naja, sagen wir mal so, die 50 Euro, wenn man das Akkusystem hat, finde ich nicht viel.
Dann finde ich das nicht viel, aber ansonsten habe ich gerade viel Geld für einen Kocher ausgegeben.
Geil, bring den doch zurück schnell.
Ja, wenn ich mich zwischen Kocher und Akkuschrauber, Akkupumpe, Akkukompressor entscheide, nehme ich mal den Kocher. Ja.
Aber auch da wäre es jetzt irgendein einfaches China-Produkt gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Also das ist ja schon so, da falle ich ja dann schon darauf rein. Und ich habe ja auch einen Bosch-Bohrhammer jetzt irgendwie zu Hause seit 20 Jahren im Einsatz.
Hast du einen Bohrhammer im Einsatz. Was machst du denn mit einem Bohrhammer in 20 Jahren? Du gibst es deiner Frau, die macht das dann.
Nee, ich, sagen wir mal so, den habe ich vor 20 Jahren gekauft. Na, was heißt?
Das ist halt Qualität. Einsatz. Ist ja, halt also Qualität, ist, ne? Darum wolltest also du sagen.
Das war jetzt irgendein Bosch-Gerät, noch nicht mal das Professional. Ne? Aber es ist, ich meine, wenn du jetzt hier so einen Makita-Kram kaufst,
ist ja gute
kannst du ja davon ausgehen, dass du da 10, 15 Jahre glücklich mit wirst oder 20.
Ja, ja.
Da nee, mache ich mir jetzt gar keinen Kopf drum.
Bosch, Makita und die.
Hier sind noch so Adapter dabei, um Ball aufzupumpen, naja, aber und solche Sachen. Aber
kriegst du damit nicht aufgepumpt in 5 Minuten. Also Ball ja.
Ja, es dauert halt. Ne? Er hat halt nicht Schnelldruck. Aber was weiß ich, wenn du den jetzt in den Garten stellst und wir haben so eine komische, ja gut, nach 5 Minuten hört er ja auf. Wir 5 Minuten Pause
dann
muss er haben,
sich, ne? Weil er dann zu heiß wird?
Schätze ich mal, dass es so eine Sicherheitsfunktion ist. Muss ich mal testen, ob ich da so ein, wir haben so ein, wie heißen diese Matten, die so ganz in sind für Kinder, wo die drauf rumhüpfen können?
Ja, diese Turnmatten.
Ja, ja.
Ich habe aber vergessen, wie die heißen.
Ja, die haben
für Salto und
genau.
Flickflack und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, ich habe vergessen, wie die heißen.
Wenn ich das damit aufpumpe, muss ich mal ausprobieren.
Ich dachte, die sind immer aufgepumpt.
Nee, die sind platt.
Die pumpst du jedes Mal, wenn sie benutzt wird, auf?
Nein, die behalte ich natürlich aufgepumpt im Garten stehen, dann ja. Den ganzen Sommer über, aber...
Ja.
Jetzt im Winter, wenn die weggelagert sind.
Verliert die den Luft?
Ja, schon ein bisschen.
Okay. Na, also.
Also ich glaube, als Arbeitswerkzeug hier ist es definitiv der Knaller. Und
du hast es im Fernsehen gesehen bei Paris-Roubaix jetzt, oder was?
Irgendwie in so einer Paris-Roubaix-Doku, der taucht, also das ist ja so, der tauchte nur so eine Millisekunde auf. Also ich habe gesehen, wie der Reifen aufgepumpt wurde vom Mechaniker und so eine Millisekunde tauchte das auf. Und dann muss ja, YouTube-Tipp, wenn ihr bei uns irgendwas seht, was im Video auftaucht, ich glaube, Punkt und Komma musst du, glaube ich, drücken. Dann kannst du sekundenweise zurückspringen und vorspringen, sonst findest du ja diesen Punkt nie wieder.
Ah.
Und dann gucken, wie das Ding heißt und dann recherchiert, viel gelesen, was es an Bewertungen gibt. Auch gelesen, dass er keine Feststelltaste hat. Dann irgendwo diesen Tipp gelesen mit dem Kabelbinder, dass man sich da eine bauen kann. Und dann gab es noch eine zweite Alternative, die auch nicht schlecht ist. Habe ich den Namen vergessen, aber am Ende haben alle gesagt, der Makita ist der, den man haben will.
Okay. Ja, wie gesagt, wenn du viele Fahrräder aufpumpen musst, ich denke an meine alten Fahrräder, ne? Die verlieren ja alle Luft.
Ja, für sowas. Oder halt gerade diese Tubeless-Geschichte, was ich da schon an Reifen hatte, wo dann unten die Suppe drin war und so. Das ist schon gut, wenn man die auf Luft hält, ne? Und tatsächlich Scheibenrad. Ist ja das erste Mal, dass ein Scheibenrad ohne irgendwie mit einem Arm
weil
enthalten.
Wollte ich gerade sagen, damit du halt nicht jemand anders bitten musst, kannst
genau.
Du immer meine, also das nennt man ja eigentlich Pfeife.
Ja, ja.
Diesen Adapter, ne? Der Pumpenkopf, ne?
Ja,
das ist
ja,
wie
genau.
Eine Pumpenpfeife. Da hast du schon recht, dass den kann man, wenn du das mit einer Hand hältst, kannst du wirklich nur noch mit einer Hand
pumpen. Ist auch tatsächlich das Gerät schade, dass hier französisches Ventil da. Und ich meine auch nicht, dass ich hier am Schlauch würde ich jetzt nicht hier abschrauben und hier so einen Airrace-Kopf versuchen drauf
zu
friemeln.
Das will ich schon machen.
Meinst du, das kriegt man hin?
Ja, ich glaube schon. Das kann ja kein Hexenwerk sein.
Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann den Schlauch hier vernuddle. Na gut, aber der muss doch austauschbar sein, oder?
Ah, ich würde
das ganze Gerät wahrscheinlich aufschrauben.
Mhm.
Na, ich guck mal. Das ist so das Einzige, dass ich jetzt mit diesem Kopf bin, ich noch nicht so ganz glücklich eigentlich. Der funktioniert jetzt ganz gut, aber wäre natürlich gut, wenn man
kannst
da
kannst du doch nochmal im Video gucken, ob er einen anderen Kopf hat.
Er hat auch so einen Adapter drauf gehabt. Da habe ich den auch nochmal geguckt. Aber er hat nicht diesen genau, aber ich glaube auch irgendwie so ein schwarzes Ding, auch so eine Pfeife halt. Weil es halt aussieht wie so eine Pfeife. Ich glaube, sowas hat er auch dran gehabt. Wahrscheinlich auch für die Scheibenräder, die er für die Zeitfahren wahrscheinlich auch pumpen muss damit.
Naja, klar, der hat ja genau das gleiche Problem.
Und der hat aber dann auch so einfach festgehalten, gepumpt, fertig.
Ja, ja, ja.
Aber na, alleine diese Zielvorgabe zu geben, finde ich ja schon witzig. Zu sagen, hör bei 3 auf. Also, naja, habe ich mich sehr darüber gefreut, sowas zu finden.
Und ich kann ja sagen, er hat sich schon den ganzen Tag gefreut über den Pick. Den er mir geheim gehalten hat.
Ja, ja. Und bin ich mal gespannt, ob da einer schreibt, dass er das auch geil findet oder dass er sowas gesucht hat oder vielleicht.
oder dass es Quatsch ist.
Naja, interessant ist natürlich auch, ob jemand sowas schon besitzt, weil er es vielleicht schon vorher gewusst hat und gesagt hat, das ist ja ein alter Hut, kann ja auch passieren. So wie die Skischuhe, die sowieso schon immer trocken waren. Früher gab es diese Föhns schon immer.
Ja, aber manche Sachen gehen an uns vorbei.
Ja.
Aber krass, wie gut dieser Reifen.
Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt bis auf das Geräusch, jedes Mal freue ich mich, wenn ich dieses Ding in der Hand habe und meinen Reifen aufpumpe und losfahre. Du bist ja mit Tubeless auch immer in dieser Situation, vorm Losfahren nochmal aufzupumpen. Mhm. Das ist der Vorteil an den Schlauchreifen. Da bin ich halt eine Woche mit rumgefahren, habe mir gar keinen Kopf gemacht. Mhm. Die waren halt dicht. Bei Tubeless bist du halt immer noch mal am Aufpumpen, bevor du losfährst. Hm. Und dieses auf die Kommastelle genau aufpumpen ist ja auch wichtig.
Hm. Dann gucken wir mal, ob wir da richtig den Pumpenkopf rankriegen können. Ohne Adapter wäre schon schöner.
Ja, ja. Gucken wir mal, das machen wir dann mit dem Gerät, was wir hier für die Firma kaufen. Da bastelst du dann mal was.
Aber es ist natürlich für Leute, die sagen, oh hier, jetzt mache ich mal einen Reifendruck beim Auto, den prüfe ich selber.
Ja.
Da hast du es.
Wobei, ist auch ganz klar, wenn du beim Auto irgendwie von 1,5 auf 1,9 hochgehen willst, dann läuft das Ding wahrscheinlich auf 5 Minuten.
Ja, aber ist ja kein Problem.
Ja.
Das, ja.
Ja, ist auch egal. Ja, Zeit spielt ja keine Rolle. Solange du die Kabelbinder feststellt hast, das.
Gut.
Kann sein, dass sie nicht dran ist, weil man vielleicht auf die 5 Minuten selber achten muss. Das weiß ich nicht. Mhm. Habe ich nie ausprobiert, ob der nach 5 Minuten von alleine ausgeht. Das müsste ich nochmal testen.
Gut. Gibt es die Auflösung im nächsten Podcast.
Genau.
Dann viel Spaß beim Orbit.
Naja, der wird ja jetzt erst wahrscheinlich im Juni gefahren, schätze ich.
Ja, aber viele Leute werden da vielleicht schon mal ein bisschen Probe gucken.
Ja, ja, man kann ja teilweise.
Also die Leute, die hier in der Gegend wohnen, also es geht ja auch nach Hameln raus und so, die können ja schon mal auf die Strecke gehen und mal hier und da mal so 20, 30, 40, 50 Kilometer fahren.
Am sinnvollsten ist wahrscheinlich mal die EAT-Strecke, die ja wirklich fast, Deister kennt ja so fast jeder, der hier in der Gegend ist, aber die EAT-Strecke mal zu fahren ist wahrscheinlich am sinnvollsten, ne?
Ja, die ist auch nicht das Problem. Denk immer dran, nimm die Machete mit, mach den Weg ein bisschen frei. Ja. Nein, aber auf die EAT-Strecke bin ich natürlich auch stolz, weil es einfach es war nicht einfach zu planen, ne? Ingo, wir sind schon wieder über die halbe Stunde drüber. Wir haben uns ein bisschen verquatscht.
Wie meinst du, wir sind über die Zeit?
Mhm. Gut. Sind drauf. Wir winken jetzt in die Kamera und dann sagen wir Tschüss.
Bis zum nächsten Mal dann.
Ciao, ciao.
Alles Gute. Tschüss.